another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo zusammen, hallo Gunnar.
Hallo Christian.
Du Gunnar, als wir vor einigen Jahren eine Folge von Stay Forever zu Albion aufgenommen haben, da hatte ich eine sehr belegte Stimme damals in dem Cast, deutlich zu hören. Und ich glaube, man hört es auch jetzt, wenn wir über Embermoon sprechen, also quasi das Vorgängerspiel zu Albion, habe ich wieder so eine belegte Stimme. Und das lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Diese Spielereihe macht mich krank.
Ich weiß nicht, Christian. Ich weiß nicht, ob das nicht mit deiner, wie soll ich sagen, deiner fehlenden Amiga-Erfahrung zu tun hat, dass du ständig überall PC-Sachen sehen willst und dann da krank wirst.
Albion war ja ein PC-Spiel, das kann es nicht sein. Ich glaube, das ist eine Abwehrreaktion meines Körpers, die ich da entwickelt habe. Nein, 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 um Gottes Willen, das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ich hatte durchaus Freude mit Ember Moon. Aber die Ambivalenz, die ich schon bei Albion damals hatte, die werden wir auch wieder hören in dieser Folge, wenn es um Embermoon geht. Das ist ja auch nicht so überraschend, weil die auf der gleichen DNA basieren, diese Spiele.
Genau, das sind sehr spezielle Spiele, die einen sehr speziellen Mix aus Rollenspielelementen haben. Wir kommen da noch zu, was das alles ist.
Genau, also wir sprechen heute über Embermoon. Wir tun das deswegen, weil es der Wunsch unserer Community war. Auch hier haben wir mal wieder die Unterstützer zur Abstimmung gebeten. Zur Auswahl standen diesmal 6 Amiga-Klassiker. Und da hat sich Embermoon durchgesetzt gegen It Came From The Desert als zweitplatziertes Spiel und Cannon Fodder. Lauter schöne Titel, die sicher irgendwann später auch mal drankommen werden. Aber jetzt erfüllen wir euren Wunsch und sprechen über Embermoon. Und wie ich gerade schon sagte, wir hatten schon mal ein Spiel bei Stay Forever namens Albion. Das ist der geistige Nachfolger, nicht eine unmittelbare Fortsetzung im Sinne von gleiches Szenario, gleiche Spielwelt, aber zumindest ein Nachfolger im Geiste, weil es auf der gleichen Technologie basiert und auf der gleichen Grundidee, zu der wir auch später hier in dieser Folge noch viel hören werden, denn wir hatten die Gelegenheit, mit gleich 3 der Macher von Embermoon zu sprechen, Carsten Köper, Erik Simon und Juri Hornemann, und die werden uns später noch tiefen Einblick in die Entstehungsgeschichte von Embermoon geben.
Ich weiß gar nicht mehr, warum haben wir denn mit Albion angefangen, aber gut, wir haben ja bei Ultima auch mit Ultima 7 angefangen und die ersten Teile nicht gemacht, aber jetzt fangen wir bei 0 an, Christian.
Auch Albion war damals schon eine Abstimmung. Ich glaube, unsere Community möchte uns was sagen, jetzt wenn ich so drüber nachdenke.
Naja, wir haben es ja zur Abstimmung gestellt. Es liegt ja an uns, was wir zur Abstimmung stellen. Und wir haben hier relativ späte Teile zur Abstimmung gestellt. Aber wie gesagt, wir wetzen diese Scharte jetzt aus. Wir leiten jetzt die Geschichte dieser kleinen Serie, der Bernstein-Serie, leiten wir jetzt von Anfang an her und enden dann da, wo Albion anfängt. Da kann man gleich den nächsten Podcast weiterhören. Und sich über Christians merkwürdige Ansichten zu diesen Spielen echauffieren, wenn man möchte.
Ja, merkwürdig. Okay, um den Rahmen nochmal kurz zu setzen. Wir sind hier in Deutschland. Embermoon ist ein deutsches Spiel von der deutschen Firma Talion. Und wir sind hier in den frühen 90ern. Das Spiel kommt im Jahr 1993 raus. Und das ist so die kleine goldene Ära der deutschen Rollenspiele. Das ist ein Genre, mit dem sich deutsche Studios vorher eher weniger beschäftigt haben. Und in den frühen 90ern kommen dann die 2 damals wichtigen Serien raus. Nämlich einmal ist das die Ember-Serie mit Ember Star. Embermoon ist das 2. Spiel dieser Serie und dann quasi noch Albion hinterher und parallel dazu die Nordland-Trilogie von Attic, die wir auch schon besprochen haben. Und diese kurze goldene Ära fällt also dieses Embermoon und gilt als einer der großen Klassiker der deutschen Spielebranche dieser Zeit.
Ich würde ganz gerne, weil, ich weiß nicht, ob das hier hinpasst, unterbrich mich, wenn du es an der Stelle falsch findest.
Finde ich falsch.
Du bist so doof. Wieso rede ich überhaupt mit dir? Ich würde ganz gerne einen historischen Exkurs machen und mal von Ultima zu Embermoon gehen, um zu beleuchten, was für Perspektiven Rollenspiele in diesen Zeiten haben. Weil Embermoon hat eine Oberwelt in 2D, in der man rumläuft, hat Häuser in 2D, in denen man sich bewegen kann, hat aber auch Städteansichten und Dungeons in 3D und obendrauf noch eine Kampfansicht in so einer Art Kartenansicht mit einer 3D-Anmutung dazu. Das ist relativ ungewöhnlich, diese drei Komponenten zu vereinen in einem einzigen Spiel. Das machen nicht viele Spiele, außer natürlich der direkte Vorgänger Emberstar. Und ich würde gern ganz kurz mal gucken, wo diese Elemente herkommen. Also Akalabeth Ultima 0 fängt quasi komplett mit Ego-Perspektive an. Es gibt auch einen Top-Down-View für Reisen, aber das Spiel ist größtenteils in dieser Ego-Perspektive, in dieser quasi 3D-Ansicht mit einfachen Linien. Und ab Ultima 1 wird dann diese Top-Down-Ansicht, die in Akalabeth schon angelegt ist, zur Hauptansicht. Die Ego-Perspektive bleibt reserviert für Dungeons. Und das ist diese klassische Aufteilung. Die Top-Down-Ansicht für quasi alles und die Ego-Perspektive für Dungeons. Ab Ultima 6 ändert sich das wieder, dann fällt 3D in den Dungeons weg und dann wird nicht mehr zwischen Innen und Außen unterschieden. Da entscheidet sich die Serie dann für einen von den beiden Approaches, aber erstmal gibt es diese Splittung. Und diese Splittung hat Vor- und Nachteile. Also beide Ansichten haben grundlegend Vor- und Nachteile, aber vor allen Dingen hat auch die Splittung Vor- und Nachteile. Ja, das Spiel wird uneinheitlich dadurch, man muss sich an mehrere Perspektiven gewöhnen. Sachen, die in der einen Perspektive so aussehen, sehen in der anderen Perspektive so aus. Zum Beispiel können die rudimentären Ego-Perspektiven der damaligen Zeit, die können halt Oberwelten nicht gut darstellen. Oder von Menschen bewohnte Räume mit Objekten können sie nicht gut darstellen. Oder überhaupt Menschen. Und die Spiele finden Lösungen in dieser Zeit, um die Schwächen auszugleichen. Die Wizardry-Spiele, die halt komplett in 3D sind, die gar keine 2D-Oberwelt haben oder keinen 2D-Kampfmodus, die bleiben halt jetzt erstmal die ganze Zeit im Dungeon. Weil Gott bewahre, im Dungeon muss man halt keine Reise über eine Karte darstellen, im Dungeon muss man keine Taverne darstellen. Die Ultimas können halt in dieser Zeit auf die Kosten vielleicht von einer gewissen grafischen Konsistenz, können sie halt aber die ganze Zeit wechseln zwischen dem Inneren von Lord British Schloss mit den Wachen und den Möbeln und den weitläufigen Hallen, zwischen der riesigen Oberwelt und der Immersion in der 3D-Ansicht. Man kann jetzt alle Spiele da so ein bisschen einsortieren. Might and Magic folgt Wizardry, macht aber eine Oberwelt mit 3D, Bard's Tale auch. Und die Goldbox-Spiele, wir haben ja zum Beispiel das Pool of Radiance besprochen, die fügen dem einen anderen Aspekt hinzu. Die lassen diese 2D-Oberwelt weg, bleiben in dieser 3D-Ansicht, die auch Bard's Tale hat, nehmen aber für den Kampf exklusiv eine ganz andere 2D-Ansicht dazu, als das die meisten Spiele machen zu dieser Zeit. Und das erlaubt ihnen, im Kampf mit dem Raum zu arbeiten. Die werden halt taktisch dann. Die Charaktere können hinter anderen stehen. Reichweiten von Waffen und das Umgehen von Gegnern wird plötzlich viel wichtiger. Das macht sie zu taktischeren Spielen. Dann gibt es natürlich noch den Zweig, der dieses Dungeon-Gameplay perfektioniert. Dungeon Master, Spiele wie Eye of the Beholder und Lands of Lore, die halt auf dieser Linie bleiben, nur noch 3D zu machen. Aber dieses 3D mehr ausgefeilt machen, dass man Rätsel in 3D haben kann plötzlich und so. Das ging an den ersten Spielen alles nicht. So, und warum erzähle ich diesen ganzen Quatsch überhaupt? Das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues für Rollenspielfans, weil es ein Spiel namens Dragonflight gibt von dem deutschen Studio Talion, den Vorgänger von Emberstar, der in der Tradition der Ultima-Spiele diese Top-Down-Ansicht nimmt, dazu diese 3D-Dungeons, die Ultima hat oder auch Wizardry hat, diese einfachen 3D-Dungeons und eine Art von dem taktischen Kampf der Goldbox-Spiele. Nicht so taktisch wie die Goldbox-Spiele vielleicht, aber ein Versuch, diese drei Elemente zu vereinen. Und das ist meiner Ansicht was es jetzt nicht so oft gibt in der Welt. Diese Elemente sind alle da, die meisten Spiele nehmen zwei von dreien und Dragonflight versucht aber drei zu machen. Ob das immer gelingt, ist noch eine ganz andere Frage, aber das ist sozusagen die DNA, aus der Emberstar erwächst auch und der Embermoon dann folgt. Den Versuch, alle drei von diesen Elementen zu vereinen. So, siehst du das ganz anders?
Ich sehe es nicht grundsätzlich anders. Ich würde nur hinzufügen, dass diese Formel, der an Dragonflight und auch an Emberstar folgen, vermutlich eher auf die Ultima-Serie zurückgeht. Ultima hat ab dem dritten Teil dann einen eigenen taktischen Kampfbildschirm und das ist ja im Endeffekt das, was du beschreibst. Also eine Dreiteilung der Welt in eine 2D-Oberweltkarte, ein 3D-Dungeon und aber auch noch einen rangezoomten taktischen Kampfbildschirm, in diesem Fall 2D. Und das wird für einen Teil von folgenden Rollenspielen dann auch eine Art Formel. Und ich würde sagen, dass also ein Dragonflight zum Beispiel sich darauf bezieht, ebenso wie ein Emberstar, auch wenn diese beiden Spiele, das werden wir später noch hören, gar nichts miteinander zu tun haben. Also die erscheinen zwar einigermaßen zeitgleich beziehungsweise in Folge voneinander, aber entstehen unabhängig. Das sind also zwei unabhängige Spiele, die das gleiche Konzept aufgreifen.
Genau. Emberstar geht dann noch ein bisschen weiter als Dragonflight. Du hast richtig gesagt, dass es ja ein anderes Spiel ist, also auch von anderen Leuten gemacht innerhalb von Talion. Es ändert die Zoom-Stufe für die Außenwelt ein bisschen, bleibt aber da grundsätzlich, wo Ultima herkommt. Und Städte erhalten wie Dungeons nun eine 3D-Ansicht in rundenweise Bewegung. Und Häuser und Paläste erhalten eine detailliertere 2D-Ansicht. Also in der Stadt läufst du quasi in 3D rum mit den Nachteilen, die das halt hat. Ja, also, dass du halt in der Stadt dann nicht so viel Objekte auf den Straßen hast oder dass es nicht Dutzende von Leuten hat. Und wenn du aber in ein Haus gehst, dann hast du plötzlich realistisch große Stühle und Tische und ein richtiges Raumgefühl. Und Ember Moon iteriert dann auf dem Approach von Emberstar. Ich erzähle das so ausführlich, weil ich schon, vielleicht auch anders als du, diese Mischung nicht mehr so üblich finde, vor allen Dingen nicht 1993.
Da gehe ich völlig mit, genau. Das ist eigentlich schon antiquiert, ja.
Genau, das ist 1993, als Ember Moon erscheint, schon so eine Art Rückgriff auf Ultima. So eine Art, möchte fast sagen, ein Spiel, das Retro-Aspekte hat. Das auf eine andere Phase der Rollenspielerschaffung zurückgreift. Weil zu dieser Zeit hat Ultima sich halt schon pur entschieden für eine 2D-Ansicht, in der alles ist. Ultima wechselt überhaupt nicht mehr. Ultima hat das erfunden, dieses Wechsel, aber Ultima wechselt überhaupt nicht mehr. Bleibt alles in der gleichen Ansicht, in der gleichen Perspektive, in der gleichen Engine, ob du auf der Welt langläufst oder in Häuser. Wenn du auf einer Straße in ein Haus gehst, dann wird nicht nachgeladen oder irgendwas, dann klappt einfach nur das Dach auf und du bist dann drin, ist alles ganz nahtlos. Und auf der anderen Seite sind halt die 3D-Rollenspiele jetzt auch sehr viel ausgefeilter. Da geht jetzt natürlich vieles hin. Zu der Zeit kommt ja auch schon Ultima Underworld mit einer echten 3D-Engine oder so Spiele wie Lands of Lore oder so, die halt dann auch die gesamte Welt in diesem 3D darstellen. Und dazwischen sitzt wie ein Anachronismus dieses Ember Moon, dem man seine Herkunft so deutlich ansieht und dass diese verschiedenen Elemente nochmal remixt. Aber schon mit dem Versuch, ins Moderne zu gehen. Das hat alle diese Ansichten schon auch optimiert. Bis dahin, und das ist ja einer der großen Punkte, der immer in der Historie von Ember Moon so wichtig ist, bis dahin, dass es eine 3D-Engine hat. Also nicht nur eine 3D-Ansicht oder eine Ego-Perspektive, sondern eine echte 3D-Engine, wo man sich in Echtzeit durch die Dungeons bewegen kann. Und das auf dem Amiga.
Sehr gut. Da ist der technologische Rahmen schon gesetzt für das Spiel. Es ist auch nicht verwunderlich und nicht unwesentlich, würde ich sagen, dass wir mit diesem Aspekt hier einsteigen, mit Aspekten der visuellen Darstellung und der Technologie, weil das letztendlich unterm Strich das ist, was an Ember Moon aus meiner Perspektive mit am faszinierendsten ist. Dieser Versuch, wie du es gerade sehr schön beschrieben hast, ein eigentlich ziemlich traditionelles, fast schon etwas aus der Zeit gefallenes Rollenspielsystem so modern wie möglich darzureichen, eine Darreichungsform zu finden, noch dazu auf einer Plattform, dem Amiga, der 1993 schon seinen Zenit überschritten hat, und da zu gucken, was da möglich ist, was da rauszuholen ist. Und das ist einer der Aspekte, die spannend sind an Ember Moon.
Wie du das gesagt hast, an Ember Moon ist fast alles spannend.
Es sind viele Dinge daran spannend, aber nicht unbedingt, weil sie alle gelungen werden. Aber da kommen wir dann noch dazu. Wenn wir heute über Ember Moon als den zweiten Teil von dieser Ember-Reihe sprechen, dann werden wir schon hauptsächlich uns auf Ember Moon konzentrieren, das nochmal vorweg gesagt. Aber die Geschichte beginnt natürlich eigentlich bei Emberstar, was im Vorjahr erscheint, also 1992 Emberstar, 1993 Ember Moon. Ich bringe uns mal rein in diese Welt, in der wir hier sind. Die Geschichte beginnt in Emberstar auf einer Fantasy-Welt namens Lyramion. Und ich bin mir nicht sicher, Gunnar, wie man eigentlich die Namen in der Ember-Serie aussprechen soll. Denn es gibt ja ganz offensichtlich englische Namen bei den Städten. Da ist zum Beispiel eine Stadt, die heißt Twin Lake, oder eine Stadt, die heißt Snakesign. Da ist ziemlich klar, das soll man Englisch aussprechen. Und bei sowas wie dem Weltnamen aber, ist das jetzt Lyramion oder ist das Lyramion? Ich würde mich für die deutsche Aussprache entscheiden, im Zweifel.
Wir entscheiden uns ja immer für die deutsche Aussprache, stumpf wie wir sind. Twinlake, ja.
Snakesicken.
Snakesicken, genau. Das ist ja ein Mix, den viele deutsche Spiele machen, dass man englische Wörter nimmt und dann bei den Fantasy-Wörtern eigentlich intern immer die deutsche ausspricht, anstatt die konsequent dann Englisch auszusprechen. Ich würde hier Lyramion sagen und Twinlake nennen, ja mei.
Ja, also da, wo es offensichtlich Englisch ist, und da gibt es einige in dem Spiel, da sprechen wir sie dann auch Englisch aus. Okay, also diese Welt heißt Lyramion und vor mehr als 1000 Jahren existierte da ein Mensch namens Tarbos, ein junger Schwarzmagier, der bei Experimenten einen Dämonenlord weckt, Tornahun, der sich dann als sein Vater zu erkennen gibt, und letztendlich verschmilzt Tornahun mit diesem Tarbos. Und Tarbos wird zu einer Art Chaosgott, der sich anschickt, die Welt zu verwüsten. Der wird aber von den Weißmagiern bezwungen und verbannt auf den dritten Mond von Lyramion. Denn Lyramion ist ein Planet, der von drei Monden umkreist wird. Das ist die Vorgeschichte von Amberstar, und in Amberstar selbst bahnt sich dann eine neue Katastrophe an. Da gibt es nämlich einen neuen Schwarzmagier namens Marmion, und der versucht eben jenen verbannten Tarbos wieder zurückzuholen, wieder zu befreien aus seinem Mondgefängnis. Der möchte das magische Siegel brechen, das Tarbos einsperrt, und das wird in einer Burg namens Godsbane aufbewahrt. Da teleportiert sich Marmion rein und beginnt dann seine Zaubersprüche zu murmeln. Und jetzt gibt es eine Heldengruppe, die schickt sich an, Marmion aufzuhalten. Dazu muss sie in diese Burg Godsbane eindringen können, die ist aber leider verschlossen. Und der magische Schlüssel, der sogenannte Amberstar, der dem Spiel seinen Namen gibt, der wurde in weiser Voraussicht in 13 Teile zerbrochen und über die Welt verteilt. Und jetzt muss diese Heldengruppe also erstmal den Schlüssel wieder zusammensetzen, um dann in Godsbane vordringen zu können und dem Marmion auf den Kopf zu hauen, damit Tarbos nicht zurückkommt. Das sind die Dinge, die in Amberstar geschehen, und selbstverständlich schafft es diese Heldengruppe und besiegt Marmion, und Tarbos bleibt schön auf seinem Mond. Dann beginnt Amber Moon. Da steckt das Mond ja schon im Namen. Und das beginnt das Spiel damit, dass wir im Intro so Star Trek The Next Generation intromäßig an der Sonne, dem Planetensystem vorbeizoomen, auf diesem Planeten Lyramion zu, über dem seine drei Monde hängen. Einer ist gelb und wüst, einer ist grün bewaldet und der dritte, der kleinste, ist rot und kahl und von Meteoritenkratern zerfurcht. Und dieser dritte Mond, auf dem eben Tarbos im Exil ist, der stürzt im Intro auf den Planeten Lyramion in einer großen Katastrophe. Und das ganze Welt wird verwüstet, die Stadt Twinlay komplett zerstört, da fällt der Mond drauf. Die anderen Städte, Gemstone, Illyen, Snake Sign, alle irgendwie zerstört oder verwüstet. Und zum Ende des Intros öffnen sich dann die Wolken und wir schauen auf das neue Lyramion. Das war in Amberstar ein einzelner großer Kontinent, vielgestaltiger Kontinent. Und jetzt ist es eine zerbrochene und zerrissene Inselwelt. Das, was vorher eins war, ist jetzt aufgespalten und von Meer überspült in einzelne Teile. Und dann informiert uns das Intro noch, dass 70 Jahre vergangen sind. Wobei die zeitliche Einordnung ein bisschen schwierig ist. Das Handbuch und das Intro und das Spiel geben da unterschiedliche Angaben dazu. Aber wir gehen mal davon aus, dass so um die 70 Jahre vergangen sein müssen seit den Ereignissen von Amberstar. Unser ehemaliger Held ist jetzt 80 Jahre alt, mehr als 80 Jahre alt, sagt das Spiel, und liegt im Sterben in seiner kleinen Hütte und ruft sein Enkelkind zu sich, das er alleine aufgezogen hat, in dieser Katastrophe des abstürzenden Mondes. Damals ist nämlich die Tochter von unserem Held ums Leben gekommen. Diese Tochter hatte ein Kind. Und dieses Enkelkind zieht also unser ehemaliger Held nun groß. Aber jetzt, wo er kränkelnd im Bett liegt und weiß, seine letzten Tage sind gekommen, ruft er uns nochmal zu sich und murmelt ominös: Enkelkind, irgendwas stimmt nicht. Ich habe da so ein Gefühl, ich habe von dem Chandra geträumt, dem Magier, der uns damals geholfen hat, den Lyramion in Schach zu halten. Der ist zwar längst tot, der Chandra, aber irgendwie will er mir von jenseits des Grabes noch eine Botschaft schicken. Ich weiß nicht, ich habe ein sehr ungutes Gefühl, jemand müsste mal nach dem Rechten gucken. Und so beginnt unsere Aufgabe in Ember Moon.
Das ist ganz schön schräg und gleichzeitig irgendwie auch toll. Also erstmal möchte ich ganz kurz festhalten, in Rollenspielen reist man ja viel und da vergeht auch immer Zeit und dann macht man Nebenaufgaben und levelt die Party und so. Und manchmal haben Rollenspiele aber trotzdem den Versuch, so eine Art Notfallsituation darzustellen, aber du sagst dann immer sowas wie, nee, Moment, ich muss hier nochmal die 15 Ogre besiegen und 4 Stunden leveln, bevor ich mich der Notfallsituation annehme. Das ist so ein bisschen in vielen Rollenspielen angelegt, das machen ganz viele Rollenspiele, Mass Effect auch von modernen Rollenspielen und so. Und Amberstar macht das ganz schön krass, weil es hat diese ganz krasse Ausgangssituation, dass hier jetzt der Chaosgott befreit wird und so. Und die haben mit ihren Beschwörungen in Schloss Godsbane angefangen. Und du verbringst das ganze Spiel, während die beschwören, oder? Das habe ich doch richtig verstanden.
Ja.
Ja, da sitzen ja die ganze Zeit rum und beschwören, 50 Stunden lang, während du draußen spielst. Also Tage und Wochen und so natürlich. Rennst du dann draußen rum und versuchst, diese 13 Teilaufgaben für den Amberstar zu finden und dann in dieses Schloss einzudringen und dann sie endlich zu stellen. Das ist eine ganz schön mächtige und große und wichtige und weltrettende Ausgangssituation. Und das zweite Spiel fängt voll vage an. Irgendwas ist falsch, keine Ahnung, guck mal. Also ein bisschen schräg so, weil es dir gar keine ganz klare Aufgabe gibt und erst hinterher im Spiel erzählt, was überhaupt das Problem ist dieser Welt. Im Wesentlichen könnte auch alles ein Hirngespinst deines Opas sein. Andererseits ist dein Opa ja natürlich der Weltenretter und sein Wort hat ein bisschen Gewicht. Aber es ist echt ein bisschen ein komischer Ansatz für so ein Spiel und irgendwie ein kleiner Start ins Spiel. Ich fand das eigentlich ganz schön auf seine Art. Dass hier jetzt nicht gleich wieder damit gedroht wird, dass die Welt in 5 Minuten untergeht, wenn du nicht sofort was machst.
Ja, auch wenn das Ember Moon eine Fortsetzung ja ist von Ember Star, muss man Ember Star nicht unbedingt kennen oder gespielt haben, um sich in Ember Moon zurechtzufinden. Das erkennt man ja allein schon daran, dass hier also offensichtlich die Protagonisten ausgetauscht werden. 70 Jahre sind rum, na, der Opa wird jetzt nicht mehr in den Krieg ziehen und die Welt retten, es darf jetzt eine neue Generation ran. Aber es ist natürlich trotzdem die gleiche Welt, die sich aber auf interessante Art und Weise verändert hat. Das finde ich als Ausgangslage sehr faszinierend, weil das Spiel macht uns ja hier ein Versprechen. Das präsentiert uns eine Welt nach der Katastrophe. Die wurde ja grundsätzlich erschüttert, zerrissen, zurückgeworfen, auch die großen Städte, die Metropolen dieses Landes zerstört. Und die Frage, die damit im Raum steht, ist natürlich, wie hat sich denn diese Welt verändert? Wie haben sich die Bewohner auf die neuen Lebensumstände eingestellt? Wie funktioniert denn diese Welt nun jetzt? Jetzt, wo sie sozusagen postapokalyptisch ist, ja, auch wenn seit diesem Absturz des Mondes auch schon wieder 2 Jahrzehnte vergangen sind. Aber das ist ja eine wunderbare Zeitspanne, um zu gucken, wie hat sich denn die Zivilisation jetzt da eingerichtet. Und was vor uns liegt, das sehen wir allein schon anhand der Karte, die der Spielpackung beiliegt. Das ist eines von diesen Rollenspielen, wo du eine Papierkarte bekommst. Da ist Lyramion abgebildet, da siehst du diese Inselwelt, schön gezeichnet mit vielen Details. Da sind die Städte drauf, die Zivilisationszentren und so weiter. Und du schaust dir das an, denkst dir, aha, das werde ich mir alles erschließen. Das ist die Welt, die ich kennenlernen werde. Diese einzelnen Inseln werde ich bereisen. Das ist das Versprechen, das das Spiel hier macht. Und implizit, das wird interessanterweise überhaupt nicht erwähnt, weder im Intro noch in der Aufgabe, die uns Opa gibt. Aber die Frage ist natürlich, was ist denn jetzt mit Tarbos eigentlich? Dem superbösen Wesen, das da auf diesem Mond exiliert war. Jetzt ist der Mond wieder auf der Welt. Was ist jetzt los? Ist der ums Leben gekommen? Marodiert hier irgendwo rum? Man weiß es nicht. Das Spiel sagt da nichts dazu. Und wie du schon sagtest, wir müssen als Spieler auch erstmal rausfinden, was überhaupt das Problem ist. Also was bedroht denn jetzt diese Welt? Was könnte denn schlimmer sein, als dass der Mond da drauf gefallen ist? Und das werden wir herausfinden. Und bevor wir den Finger drauflegen können, was denn eigentlich jetzt die Bedrohung ist in Ember Moon und wie wir ihr Herr werden, wird viel, viel Zeit vergehen.
Ja, das Spiel beginnt mit einer Art Intro-Quest. Also es fühlt sich an wie eine Intro-Quest. Mach mal hier was ganz Einfaches. Hol mal meine Ausrüstung aus meinem Keller. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Gehe ich halt runter in den Keller. Aber bis ich diese Ausrüstung habe, ich weiß nicht, 1 Dutzend Spielstunden oder so. Also dieser Spielbeginn ist viel größer, als man am Anfang denkt. Aber ich finde das so nett, dass diese Welt so fortgesetzt ist. Das hast du ja auch schon gewürdigt. Und ich finde es auch so nett, dass die für diese Katastrophensachen, die hier 20 Jahre vor dieser Handlung passiert sind, dass da immer noch die Geschehnisse in Ember Star eine Rolle gespielt haben. Dass der Sieg in Ember Star, den du errungen hast als Spieler, wenn du das gespielt hast, nicht so vollständig war, wie du gedacht hast. Dass die halt doch schon Schaden angerichtet haben und dass es ihnen doch gelungen ist, auch wenn sie ihr ultimatives Ziel nicht erreicht haben, diesen Chaosgott da zu befreien, doch der Welt so viel Schaden zugefügt haben, lang und mittelfristig, dass die Welt eine ganz andere Gestalt angenommen hat.
Ja, und dass unser damaliger Held ja nun auch persönliches Leid daraus erlitten hat, dadurch, dass seine Tochter gestorben ist. Das wird also alles nur im Vorbeigehen erzählt. Das spielt jetzt keine größere Rolle. Unser Großvater, der Auftraggeber ist, der liegt also, wie gesagt, sterben in seinem Bett, in seiner Hütte. Da beginnt das Spiel und wir werden eine Weile Zeit verbringen, seine Aufgaben zu erfüllen, bevor er dann auch wirklich das Zeitliche segnet. Das könnte eigentlich ein sehr dramatischer Moment sein. Das Spiel präsentiert das auch auf ganz interessante Art und Weise. Da sind wir nämlich gerade tief im Keller unter dem Haus, als wir den Todesschrei unseres Großvaters hören und können seinen letzten Wunsch, nämlich, dass wir im Moment des Sterbens bei ihm sein sollten. Das hat er uns explizit gesagt, das können wir nicht erfüllen. Das ist schon ein kleiner Stich ins Herz in diesem Moment. Und wenn man dann wieder hochkommt, dann steht da auch ein Heiler neben dem Bett, der quasi über den Sterbenden gewacht hat. Ich weiß nicht, wo der auf einmal herkommt, aber der ist dann da. Und der tadelt uns dann auch ganz gewaltig. Jetzt pass mal auf, du hast deinen Opa hier alleine sterben lassen. Das war keine angenehme Sache. Jetzt geh wenigstens und besuch sein Grab in Spannenberg, der Stadt, die da in der Nähe ist. Aber du hast gerade schon gesagt, das beginnt sehr klein, das Spiel. Und das ist tatsächlich so. Das ist so ein Star Wars Auftakt sozusagen. Wir sind nämlich in der Provinz. Ganz eindeutig. Also der Teil, in dem das Spiel startet, ist die östlichste Insel, die aus diesem Hauptkontinent rausgebrochen wurde. In Ember Star ist da der zentrale Aspekt eine Wüste, die Wüste Abimon. Im Norden davon ist ein Wald, da steht der Turm der Weißmagier drin und drunten ist ein Vulkangebirge mit deiner Zwergenmine. Das sind alles Sachen, die man in Emberstar besucht. Und dieser Teil des Kontinents ist so sichelförmig, ist abgebrochen und rausgerutscht in Embermoon. Und das ist in dem Spiel also die landwirtschaftliche Provinz. Und wir sind da in einer kleinen Hütte, umgeben von Feldern. In der Nähe ist die Stadt Spannenberg, auch die ist umgeben von Feldern. Und auf diesem Kontinent, auf dem wir da sind, ist nach wie vor das zentrale Element ist diese große Wüste. Die trennt den nördlichen Teil mit dem Wald ab. Und unser erster Weg führt uns in diese nahe Stadt Spannenberg. Und das ist unser erster Hub sozusagen. Dort bekommen wir die ersten Aufgaben.
Also erstmal, was ist denn das für ein Moment, wo dein Opa stirbt? Und dann gehst du da hoch, du konntest ja nichts machen da dran, du konntest ja nicht bei ihm wachen. Das Spiel schickt dich ja in den Keller, um diese Ausrüstung zu holen und der stirbt dann genau zufällig, als gerade vor einer bestimmten Stelle stehst. Und dann gehst du hoch und dann steht da so ein Typ und judge dich. So, na, so, ich hab dich ertappt, du warst gar nicht da und dann komm jetzt bitte auf den Friedhof. Und hint, da auf dem Friedhof sind Zombies. Also das hat mich wahnsinnig geärgert an der Stelle. Das ist natürlich nicht schlimm, das ist ein dramatischer Moment und das ist schön inszeniert und passt ganz gut in die Welt. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt mit meiner Tochter gemeinsam gespielt und meine Tochter war so böse. Warum haben sie mir das nicht vorher gesagt? Was soll das überhaupt? Ich konnte doch gar nichts dran ändern.
Ja, es ist natürlich ein Taschenspielertrick von dem Spiel, dass es dir die ganze Zeit sagt, sei da und dir dann aber die Möglichkeit nimmt, das überhaupt auch erfüllen zu können. Also schon ein bisschen gemein, aber was das Spiel möchte, ist so ein bisschen Dramatik herzustellen und auch eine Handlungsmotivation zu sagen, okay, Opa, wenn ich jetzt schon nicht bei deinem Tod dabei sein konnte, dann werde ich jetzt wenigstens mal deinen letzten Wunsch erfüllen und hier den Geist von Chandra aufsuchen, damit der mir vielleicht sagen kann, was hier eigentlich los ist.
Das ist ja auch so eine Konstellation von künstlicher Eile, die da hergestellt wird. Ich bin halt losgerannt nach Spannenberg in die nahe Stadt und mir war nicht so ganz klar, vielleicht blauäugig von mir, wann der Opa jetzt stirbt und woran. Also im Sinne von, stirbt er jetzt einfach, wenn 10 Tage vergangen sind oder 5 oder irgendwas. Aber der stirbt natürlich durch ein Spieleereignis, logischerweise. Also ich muss mich in Spannenberg dann in den nächsten Situationen gar nicht beeilen. Der stirbt halt einfach als Teil der Erzählung irgendwann. Aber das ist ja das Typische in Rollenspielen. Wenn die halt in Emberstar dann 50 Stunden lang beschwören können, kann der Opa auch ein bisschen zum Sterben brauchen.
Also wie gesagt, das ist das Star-Wars-Szenario. Wir sind in der Provinz und die Verwandtschaft stirbt und wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Wir haben niemanden mehr in der Welt und müssen dann ausziehen. Und wenn ich wir sage, wen meine ich denn? Am Anfang beginnt das Spiel mit einem einzelnen Protagonisten oder einer Protagonistin. Es gibt keine Charaktergenerierung in diesem Spiel. Die einzige Wahl, die man trifft, ist, ob man Mann oder Frau sein möchte und ein entsprechendes Charakterporträt und einen Namen. Aber unsere Rolle ist vorgegeben, wir sind immer ein Mensch der Klasse Abenteurer. Das ist ein klassisches Fantasy-Rollenspiel. Das heißt, es gibt nicht nur verschiedene Klassen. Da ist nichts Ungewöhnliches dabei. So Dinge wie Dieb, Magier, Krieger und so weiter. Und es gibt auch den Standardkatalog an Fantasy-Rassen, Zwerge, Elfen, Halbelfen und so weiter. Aber das steht uns alles nicht zur Verfügung, sondern wir sind eben menschliche Abenteurer oder Abenteuerinnen. Und im Laufe unseres Abenteuers sammeln wir dann aber ein Team von Begleiter ein, denn unsere Party kann maximal 6-köpfig sein. Es gibt keinen Zwang, das auch tatsächlich vollständig zu befüllen. Das Spiel funktioniert auch so, dass die gewonnenen Erfahrungspunkte aus Quests oder aus Kämpfen immer verteilt werden auf die verfügbaren Leute. Also wenn du mehr Mitglieder dabei hast, dann steigen die langsamer im Level auf. Gehst du mit einer kleineren Party los, dann leveln die schneller. Aber grundsätzlich ist das ein Partyrollenspiel.
Ja, es kann sogar ein taktisches Element sein, dass du Leute wegschickst oder nicht mitnimmst, um die anderen schneller zu leveln, damit die dann halt mehr Erfahrungspunkte kriegen. Ich finde das einen sehr angenehmen Einstieg, den nicht so viele Rollenspiele so machen. Es gibt halt Spiele, da bist du die ganze Zeit alleine, logischerweise. Es gibt Spiele, da fängst du gleich mit einer Party an. Im selben Jahr kommt der Lands of Lore, da fängst du alleine an, wie hier, und baust die Party auf 3 Leute auf. Und hier ist es aber eigentlich ein klassisches Partyspiel, wie du sagst, mit 6 Leuten. Und es ist Teil deines Vorankommens in dieser Welt, dass du Leute findest, die du deiner Party hinzufügen kannst, die dich begleiten wollen, die Teil dieser Aufträge sind. Die sind oft verknüpft mit der Geschichte. Also es ist weniger so ein Spiel, wo du halt in irgendeine Taverne gehst und da steht halt jemand rum, der halt irgendeinen speziellen Slot in deiner Party füllen kann. Das gibt es schon auch, aber in der Tendenz, die ersten Charaktere, die du mitnimmst, die sind an die Geschichte gebunden und haben auch eine Funktion in der Geschichte. Und es gibt auch nicht so viele Charaktere, die du mitnehmen kannst. In der Party können 6 sein. Das heißt, wie viel gibt es? 9 insgesamt?
9 gibt es, ja.
Das heißt also, du triffst bloß die Entscheidung, 3 nicht mitzunehmen.
4 nicht mitzunehmen, weil du selbst bist ja auch in der Party.
Genau, du selber bist ja auch dabei, also 4 nicht mitzunehmen oder sie wieder auszutauschen nach einer Zeit, was durchaus legitim ist.
Ja.
Ich finde, das hat einen grundlegenden Vorteil der Immersion, weil ich das ganz nett finde, dass du erstmal alleine bist und in dieser Story so aufgehoben bist und nicht gleich diese ganze Party erschaffst und nicht gleich in so einem technischen Bereich bist, aber es nimmt dir auch die Charaktererschaffung weg. Auch das ist eher ungewöhnlich. Ja, die meisten Spiele lassen dir eine Charaktererschaffung. Und hier bist du dieser Abenteurer und der Abenteurer ist so eine Mischklasse. Der kann so okay kämpfen und ist gleichzeitig ein Zauberer der Klasse Alchemist. Es gibt 4 Zaubererklassen. Es gibt Heiler, Alchemisten, Mystiker und Kampfmagier sozusagen, die halt alle unterschiedliche Rollen erfüllen. Und eine von denen erfüllst du so mit. Aber eigentlich bist du halt erstmal ein Kämpfer.
Ja, die Abenteurerklasse ist noch die flexibelste, die anderen sind sehr stark festgelegt. Ember Moon ist ein überraschend geführtes Spiel. Ich hatte ja schon gesagt, das Grundversprechen ist natürlich das von einer Erkundung dieser vielgestaltigen, in Inseln aufgebrochenen Spielwelt. Und selbstverständlich ist es ein Spiel, in dem du diverse Quests zu jeder beliebigen Zeit hast, denen du auch in unterschiedlicher Reihenfolge nachgehen kannst. In der Praxis allerdings ist durch die Schwierigkeitsgradstaffelung doch relativ klar, insbesondere am Anfang des Spiels, was du in welcher Reihenfolge zu tun hast. Aber diese Geführtheit zum Beispiel bezieht sich auch auf die ganze Charaktererstellung und das ganze Charaktersystem, denn diese Rollen sind alle vorgegeben. Du hast dann nirgendwo an einer Stelle die Möglichkeit, irgendeinen Charakter auszudefinieren oder auch nur eine tiefer gehende strategische Entscheidung zu treffen, in welche Richtung du einen bestimmten Charakter entwickeln möchtest, zum Beispiel auch deinen eigenen. Das ist klar vorgegeben durch die Rolle. Ein Magier wird sich immer in Richtung eines stärkeren Magiers entwickeln. Da gibt's keine andere Möglichkeit, da gibt's keine Hybridmöglichkeiten, dass der irgendwie Zauber einer anderen Schule lernen könnte oder sowas. Ein Kampfmagier ist ein Kampfmagier. Ende. Der wird nie ein Heiler sein. Und ähnlich ist das mit dieser Geführtheit auch in der Progression, weil das Spiel dir die Kämpfe vorgibt. Es gibt nämlich in dem Spiel fast keine Zufallskämpfe, sondern die Kämpfe und die Abenteuer in Dungeons und als die wesentliche Quelle von Erfahrungspunkten und Gegenständen und damit an Machtgewinn wird vom Spiel klar definiert. Und du hast keine großen Möglichkeiten als Heldengruppe da links und rechts auf irgendwelche Beutezüge zu gehen, indem man sagt, okay, ich gehe jetzt mal in diesen Wald da rein, da weiß ich, da gibt es 3 Monstertypen, da gibt es, keine Ahnung, Wölfe und Orks und was weiß ich und Bären und an denen grinde ich mir jetzt erstmal 3 oder 4 Level hoch. So eine Möglichkeit existiert in Ember Moon schlichtweg nicht, weil es solche Zufallskämpfe überhaupt nicht gibt. Im Wald sind keine Bären, da ist einfach nichts.
Es gibt so 2, 3 Stellen im Spiel, wo du Zufallskämpfe hast. Also ganz logisches Konzept ist das von der Stadt Spannenberg, in der du am Anfang bist. Da ist halt eine Banditenplage und solange du in Spannenberg rumläufst und die Banditenplage noch gilt, hast du Zufallskämpfe gegen Banditen und kannst dich daran mit einem Grind hochleveln, wenn du das möchtest. Sobald du diese Banditenplage, und das ist ein Auftrag, sobald du diese Banditenplage entfernt hast, verschwinden alle Banditen-Zufallskämpfe aus der Stadt und die Stadt ist plötzlich total sicher. Ich finde das ist eine angenehme, logische Art, sowas zu handeln. Es hat den Nachteil, dass es dir so ein bisschen Freiheit nimmt, deinen Weg in diese Welt zu finden. Und wir sprechen gleich noch drüber, das ist ein sehr stark geführtes Spiel, auch im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Nicht nur in der Charakterentwicklung, sondern auch in der Art der Questen und in der ganzen Räumlichkeit des Spiels. Aber es zwingt dich nicht zu grinden. Du kannst ganz gut das ganze Spiel durchspielen, ohne zu grinden. Und das fand ich eine angenehme Erfahrung. Ich finde es super angenehm, auf eine Oberwelt große Strecken zurückzulegen, ohne Zufallskämpfe.
Du kannst überhaupt nicht grinden in dem Spiel.
Du kannst schon grinden. Du kannst jetzt die Banditenplage nicht lösen und halt dann erstmal 5 Stunden Banditen grinden. Ja. Später gibt es noch 2 Stellen, wo Monster spawnen. Aber eigentlich hast du recht, es kannst nicht grinden, aber du musst es auch nicht. Das Spiel ist so gebaut, dass du ganz gut durchkommst.
Ja, am Anfang schon. Also bei den Banditen, ich glaube, die sind auch explizit dafür da, dass du da ein bisschen die ersten Level grinden kannst und das ist fast auch Pflicht. Aber danach wird dir diese Option über weite Strecken des Spiels genommen und was du machst, ist, du leerst nach und nach Orte. Also dieser Startkontinent mit der Stadt Spannenberg hat diverse Herausforderungen, gibt es mehrere Dungeons, da gibt es also mehrere Orte, an denen man Probleme löst und Questen erfüllt und die sind halt irgendwann leer. Und damit sagt dir das Spiel aber auch, hier ist nichts mehr für dich zu tun. Schaue dich nach einer neuen Herausforderung.
Genau, das Spiel hat keinen Questlog und du hast aber ständig eine ganze Reihe von Quests offen. Das ist ein Mitschreibespiel, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich für das Jahr 92, 93. Du musst dir halt notieren, was für Questen du hast, wo du so hin willst und wo dich Dialogoptionen hingeführt haben. Man redet in dem Spiel relativ viel mit NPCs, logischerweise ja gleich schon mit einem Opa am Anfang, das beginnt ja gleich mit einer NPC-Interaktion, aber halt dann auch in Spannenberg, triffst halt Leute, die da in der Gegend rumstehen, mit denen du sprechen kannst, und es gibt halt aktivere NPCs, mit denen du richtige Gespräche führen kannst, und es gibt halt so One-Sentence, also Ein-Satz-NPCs, die dir halt nur eine kurze Info geben, und in diesen Gesprächen hat es so ein Dialogsystem mit Highlight-Wörtern. Du kannst sozusagen immer alle Wörter fragen, die du schon kennst im Spiel. Und dann kriegst du halt bestimmte Highlight-Wörter, wenn du bestimmte Sachen ansprichst. Und dann werden die im System hervorgehoben und dann kannst du mit denen sprechen. Ein bisschen wie Ultima. Das ist ein ganz effizientes und ein ganz vernünftiges System. Du kannst aber auch grundsätzlich andere Sachen fragen. Da haben sie dann manchmal eine Antwort drauf und manchmal nicht.
Nie.
Doch, ein, zwei Mal kommt das vor, bei so ganz einfachen Sachen am Anfang. Aber im Prinzip ist das ein klarer Weg dadurch. Und du musst dir diese Sachen notieren, weil du kriegst manchmal da Hinweise auf Orte oder auf Namen oder auf Rätsellösungen, auf die du sonst nicht kommst.
Genau, das Spannenberg, diese erste Stadt, ist der erste Hub und dort gibt's einige Sachen, die da im Argen sind. Du hattest schon erzählt, die Stadt leidet unter einer Banditenplage. Das Hauptquartier der Banditen, so sagt uns der örtliche Freiherr, das liegt irgendwo im Norden in der Wüste. Wenn da mal jemand hingehen könnte und da irgendwie den Kopf abschlagen dieser Bande, das wäre nicht schlecht. Aber es gibt auch viel naheliegendere Probleme. In Spannenberg existiert ein Friedhof zum Beispiel. Und der Friedhofswärter interessiert sich in letzter Zeit für Nekromantie. Das ist keine richtig gute Kombination und deswegen laufen da jetzt Untote herum. Müsste auch mal irgendjemand hingehen und ein paar Köpfe einschlagen. Eigentlich sind wir aber hier in Spannenberg, um Werkzeug zu holen, damit wir im Keller von Opa mal die eingestürzte Wand aufbuddeln können, weil dahinter irgendwo soll ja seine Ausrüstung sein. Und der örtliche Pferdehändler Tolimar, der könnte uns dieses Werkzeug geben, aber der hatte ein gravierendes Problem. Ihm wurden nämlich 4 goldene Hufeisen gestohlen. Und damit haben wir unsere zentrale Fetch-Quest für den Anfang dieses Spiels, denn diese 4 Hufeisen müssen wieder zusammengetragen werden. Das führt uns netterweise auch in dieses Banditenhauptquartier. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Bewohner von dieser Stadt Spannenberg, die alle weitere Probleme haben, die mit dem Umfeld zu tun haben. Eine Orkplage gibt es auch noch unter anderem. Und weitere Gegenstände wurden gestohlen, also es gibt hier genug zu tun. Und diese Stadt, dieses Spannenberg, ist auch die Blaupause dafür, wie die Städte in Ambermoon funktionieren. Nämlich zum einen ist das eine 3D-Darstellung, das hattest du, glaube ich, am Anfang schon kurz erwähnt, von dieser zweidimensionalen Weltkarte, wo wir aus der Draufsicht von der Hütte von Opa dann erstmal die Straße runterlaufen, über eine Brücke rüber in die Felder entlang nach Spannenberg rein, kommen wir dann in die erste 3D-Ansicht und laufen dann in Echtzeit-3D-Grafik durch die Stadt, sehen da also die Häuser rumstehen, Bäume und Dekorationen in der Stadt. Es gibt einen großen Park in der Mitte, der von Hecken eingerammt ist, wo ein Brunnen dann in der Mitte steht. Und es laufen auch Leute durch die Stadt. Also es gibt auch schlichtweg Passanten, denen man begegnen kann, mit denen man plauschen kann und einen Eindruck davon zu bekommen, wie denn eigentlich die Stimmung hier ist. Und die Stimmung ist, wie gesagt, nicht gut, weil es so viele Probleme in Spannenberg gibt.
Das ist diese typische 3D-Darstellung von Städten, wie sie zu der Zeit üblich ist. Das hat ja auch Wizardry so. Die Häuser haben keine Dächer. Die sind alle einstöckig, so wie Dungeon-Wände. Und wo im Dungeon einfach das Dach des Ganges darüber wäre, ist hier halt der freie Himmel darüber. Das sieht aus heutiger Sicht ein bisschen merkwürdig aus, war aber damals vollkommen üblich und hat auch der Immersion keinen Abbruch getan. Spannenberg ist wirklich eine sehr klare Blaupause. Alle Städte funktionieren gleich, wenn du erstmal Spannenberg gelernt hast. Die haben alle einen Lebensmittelhändler, einen Allgemeinwarenhändler, eine Schmiede, irgendjemanden, der was mit Transport zu tun hat, irgendeine Art von Chef, vielleicht eine Heilergilde und eine Magiergilde und eine Diebesgilde. Es gibt nicht immer alle gleichzeitig. In manchen Städten gibt es eine Magiergilde, in manchen Städten gibt es eine Diebesgilde, also eigentlich nur hier, glaube ich. Aber die Städte funktionieren alle gleich und die Städte haben ein sehr angenehmes Automapping. Ich weiß gar nicht, ob ich das zu der Zeit so schon mal gesehen hatte irgendwo, 1993. Es wird die Stadt halt einfach in 2D sehr übersichtlich autogemappt und das Spiel setzt Sprungpunkte zu den Händlern. Und du kannst dann halt zum Fürsten oder so, der ist halt ganz am anderen Ende der Stadt, und du kannst dann einfach die Karte aufrufen in der Sekunde, wo du die Stadt betrittst, und auf diesen Sprungpunkt klicken und dann teleportiert es dich zum Fürsten und dann stehst du da vor der Tür direkt und kannst dann einfach nur noch reingehen und dann wieder in die 2D-Ansicht umschalten, weil die Gebäude, das hatte ich am Anfang kurz angedeutet, die Gebäude, die von Menschen bewohnt werden als Grundregel, die nicht Kampforte sind wie Dungeons oder so, die sind alle in 2D dargestellt. Da geht das Spiel wieder in eine 2D-Darstellung zurück aus der 3D-Darstellung der Stadt, und die sind alle relativ detailliert ausgestaltet. Da kannst du dich auf einen Stuhl setzen, da kannst du durch eine Tür gehen, da kannst du eine Treppe runtergehen, da gibt es mehrere Ebenen, du siehst halt lauter Truhen rumstehen, auch massenhaft Deko-Objekte, die halt in der 3D-Engine zu dieser Zeit noch nicht da sein könnten. Es gibt halt Räume, wo Papageien auf so Stangen sitzen oder wo große Teppiche liegen, Thronsäle und derartige Dinge.
Und was ist nun unsere Herausforderung? Wie lösen wir Probleme in dieser Spielwelt? Wie helfen wir Spannenberg? Nun, in typischer Rollenspielmanier, da ist Embermoon sehr konventionell, ist die Problemlösung entweder Gewalt, das heißt, wir gehen irgendwo hin und trennen Köpfe ab, zum Beispiel im Haus der Banditen, oder es ist insbesondere in den Dungeon-Passagen ein Rätsel, irgendeine Denkaufgabe, die zu lösen ist. Und da fährt Embermoon im Laufe seiner langen, langen, langen Kampagne das typische Arsenal von solchen Dingen auf. Schon im Banditenhauptquartier zum Beispiel, in dem Keller, werden wir konfrontiert mit 3 Teleportern. Und die Frage ist, okay, welchen davon sollen wir denn jetzt betreten? Das stellt sich dann raus, dass es eine Serie von Teleportern ist und man hier eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, eine Kombination sozusagen. Die wiederum steht auf einem Zettel, die wir einem Banditenanführer abnehmen können, indem wir ihm ein Schwert durch den Leib rammen, und das ist aber verschlüsselt in einem Runenalphabet. In der Packung des Spiels liegt eine Tabelle mit diesem Runenalphabet bei, und unsere Aufgabe ist es, schön mit Papier und Bleistift das Ganze dann zu übersetzen und rauszufinden, in welcher Reihenfolge man diese Teleporter durchschreiten muss.
Christian, ich muss dich mal unterbrechen. Du sagst das so nonchalant, als wäre das so selbstverständlich, dass du dann die Packung greifst und die Sachen rausnimmst. Das ist ja Cheaten, ne? Das darfst du gar nicht.
Stimmt.
Das Spiel macht eine Sache sehr besonders. Es hat eine Reihe von Komfortfunktionen, die halt Rollenspiele manchmal haben und manchmal nicht. Zum Beispiel halt diese Karte, das Runenalphabet, die in der Packung repräsentiert sind, aber auch Komfortfunktionen, die in dem Spielinterface sind. Sowas wie eine Uhr, die die Zeit mittrackt, oder einen Kompass, der die Himmelsrichtung ansagt. Und diese Sachen hast du erst, wenn du sie im Spiel als Objekte findest.
Genau.
Das heißt, das Runenalphabet ist ein Objekt im Spiel, und wenn du das findest, dann sagt das Spiel dir, hey, jetzt, Christian, darfst du in die Karte greifen, leg die Runenkarte weg, jetzt darfst du es erst. Und ey, man braucht bis auf die zweite Insel, also ein ganzes Stück im Spiel, bis das Spiel dir erlaubt, auf die Hauptkarte zu gucken. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf die zweite Insel kommen soll, ohne über die Hauptkarte zu wissen, wo die ist, aber egal. Und auch dieser Kompass und diese Uhr, das sind alles Sachen, die du im Spiel findest und die dann eine Repräsentation im Interface erhalten, dann, wenn du sie bekommst. Ist das ein schräger Weg, oder?
Nein, nein, ich finde das gar keinen schrägen Weg. Ich finde, ein mitwachsendes Interface ist sensationell. Das ist eine wirklich schöne Idee. Sowas weiß ich immer sehr zu schätzen. Und das ist auch hier ein wunderbares Beispiel, weil es tatsächlich Probleme löst, die man als Spieler hat. Das erste von diesen Interface-Elementen, das du bekommst, ist ein magisches Bild, das dir den Stand der Sonne und des Mondes anzeigt. Und das ist ja ein Spiel mit einem Zeitverlauf. Das heißt, es wird im Laufe der Zeit dunkel und dann schränkt das Spiel auch dein Sichtfeld ein. Also ziemlich krass, wenn du auf der Karte unterwegs bist, dann schrumpft so langsam das Sichtfeld um dich rum, bis es nur noch die unmittelbare Umgebung deiner kleinen Charakterfigur ist, dann rennst du gegen Felsen, Mauern und Bäume, weil du einfach nichts mehr siehst. Das Spiel sagt dir in diesem Fall, okay, jetzt mach mal Lager, warte mal bis zum Morgen, oder zauber dir irgendein Licht herbei. Und es ist nicht irrelevant zu wissen, welche Zeit es ist, auch deswegen, weil es zum Beispiel Öffnungszeiten bei Geschäften gibt. Wenn du den Loot verkaufen möchtest beim Warenhändler, dann musst du halt warten, bis der seinen Laden öffnet. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, okay, welche Zeit ist denn jetzt eigentlich? Da hilft schon mal dieser Sonnen-Mond-Stand-Anzeiger, aber im Laufe der ersten Spielstunden bekommst du dann auch diese Uhr. Und diese Uhr löst dann konkret das Problem der Frage, okay, wie viel Uhr ist es jetzt, damit ich weiß, wie lange ich noch warten muss, bis der Warenhändler aufmacht. Aha, ich bekomme die Uhr, jetzt weiß ich das. Oder später, wenn es auch wichtiger wird, sich auf der Weltkarte zu orientieren, ist die nächste Frage, wo bin ich denn hier eigentlich? Und dann bekommst du auch einen Kartenlokator, also im Endeffekt eine Koordinatenanzeige, die dir hilft, diese Frage zu beantworten. Also das Spiel antizipiert auf gewisse Weise, was ist denn gerade ein Usability-Problem des Nutzers sozusagen? Also was sind Fragen, die der Nutzer haben könnte, und gibt mir dann aber ein Instrument, um dieses Problem zu lösen. Und das finde ich sehr geschickt und sehr angenehm. Ich mag das sehr.
Ist ja auch eine Art von Progression.
Ja. Ja,
du kommst halt im Spiel weiter, wenn sich dein Interface füllt. Ich finde das ganz charmant. Mich hat das ein bisschen geärgert aus meiner heutigen Sicht beim Wiederspielen, aber das ist natürlich die Bequemlichkeit unserer Zeit. Aber das war damals halt ein sehr cooles Feature. Das stimmt. Mich hat das mit der Karte ein bisschen geärgert, finde ich, weil du hast ja halt keine Weltkarte im Spiel. Du brauchst diese Karte aus der Packung, und die gibt es dir halt offiziell erst relativ spät.
Das ist schätzungsweise schlichtweg ein Kopierschutz. Also das ist, glaube ich, eine direkte Botschaft an Raubkopierer.
Ja.
Wenn du dieses Amiga-Spiel kopiert hast und hast die Frage, okay, hier ist dieses Runenalphabet, wie löse ich das denn? Ach ja, der Warenhändler verkauft mir das in Spannenberg und dann sagt das Spiel, du darfst jetzt in deine Packung gucken und die Tabelle anschauen. Und das ist eine Botschaft an mich als Raubkopierer, der das nicht hat.
Ja.
Und an der Stelle weiß, ach scheiße, ich hätte mir vielleicht doch die Packung kaufen sollen. Ich gehe jetzt schnell zum Karstadt und mache das noch. Und genau das Gleiche mit der Spielkarte auch. Wenn du legitimer Besitzer des Spiels bist, dann ist das eine sehr seltsame Botschaft. Du darfst jetzt in deine Packung gucken. Ja, herzlichen Dank. Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Aber das muss man, glaube ich, aus dieser Perspektive sehen. Das richtet sich nicht an dich als ehrlicher Spieler.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ich finde, das Runenalphabet ist ganz nett und du setzt es tatsächlich zum ersten Mal so richtig ein, als du da dieses Teleporter-Rätsel löst und dann fühlt sich das an wie so eine große Erkenntnis. So, boah, jetzt habe ich das hier gelöst. Oh, voll clever, Runen übersetzt und so und jetzt weiß ich hier, wie ich da lang gehen muss. Und vorher bin ich immer da durchgelaufen und habe es nicht hingekriegt. Und hinterher hat es aber auch manchmal Flufftexte in diesem Runenalphabet oder Beschriftungen von Gegenständen in der Welt in dem Runenalphabet. Und dann sitze ich da und tüftele da immerhin 30 Sekunden an dem Runenalphabet rum und dann kommt da raus, ah, diese Start zeigt Erik den Großen, einen der Programmierer. Okay, danke. Das war wichtig, dass du mir das in Runen gegeben hast und nicht im Klartext. Aber es trägt zum Gefühl der Welt bei, dass es ein eigenes Alphabet hat.
Es ist ein bisschen uneinheitlich. Also um nochmal zurück zu diesen Problemlösungen zu kommen. Zwei von den drei klassischen großen hatte ich schon genannt, nämlich Kloppen oder Denken. Was ist in einem Rollenspiel die dritte häufige Problemlösung? Naja, Fertigkeiten, also Skills zu entwickeln und einzusetzen, die im Rollenspielsystem angelegt sind. Ich werde also zum Beispiel ein besserer, intelligenterer oder charismatischer Redner und habe dann neue Dialogoptionen. Oder ich werde ein besserer Dieb und kann das Schloss knacken, das mir den Weg versperrt. Das ist eine Kategorie von Lösungsmöglichkeiten, von der man, glaube ich, recht pauschal sagen kann, dass die in Embermoon nicht existiert. Embermoon hat zwar Fähigkeiten, die man weiterentwickeln kann. Das ist auch relevant, darüber zu sprechen. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber an der Stelle geht es mir jetzt nur um die als Problemlösungshilfsmittel. Und da würde ich sagen, das braucht man nie. Ein klares Beispiel dafür, warum man das nicht so richtig braucht und wie aber auch eine zentrale Art von Rätsel im Spiel funktioniert, ist die Frage, an die wir früher oder später kommen in dieser Startregion, nämlich wie kommen wir denn von dieser Insel jetzt eigentlich runter? Wir haben schon gesagt, das ist ja eine Inselwelt, eine zersplitterte Welt und deswegen stellt sich früher oder später die Frage nach dem Transport. Transport über Wasser, aber dann irgendwann auch Transport über Berge hinweg zum Beispiel. Es gibt Sansris Insel, die völlig von einer Bergkette eingekreist ist. Da hilft mir auch das Schiff nichts. Damit komme ich zwar an die Küste, aber damit komme ich noch immer nicht in das Innenland der Insel rein. Also irgendwie muss ich später auch eine Möglichkeit finden, zum Beispiel über Berge zu kommen und so weiter. Und das ist also eine Frage, die das Spiel immer wieder uns bringt. Wie bekomme ich ein Transportmittel, das das nächste Hindernis überwindet? Naja, und hier auf unserer Startinsel führt der Weg zwangsläufig übers Wasser. Das sagt das Spiel uns eher implizit. Irgendwann ist relativ klar, dass wir jetzt in die nächste größere Stadt müssen, nämlich Burnville. Und Burnville liegt, ein kurzer Blick auf die Karte, die der Packung beilegt, aha, im Süden, das ist die Südinsel.
Du darfst da nicht auf die Karte gucken.
Ja, stimmt, die haben wir da noch nicht, richtig.
Das ist das, was ich meinte eben. Du darfst eigentlich erst auf die Karte gucken, wenn du in Burnville bist, aber du kommst nur nach Burnville, wenn du checkst, dass das auf einer anderen Insel ist.
Richtig.
Also um das noch ein bisschen zu illustrieren, wo du hin willst, ich greife da nicht vor, sondern illustriere nur ein bisschen, das Spiel ist eingeschränkt in seiner Bewegung. Das heißt, du läufst ständig gegen irgendwas gegen, du läufst gegen Bäume, Wälder sind nicht so einfach zu durchqueren, Wälder bestehen aus einzelnen Bäumen, du kannst nicht einfach so durchlaufen durch so ein Waldgebiet oder so, sondern musst dich da so drumrum navigieren. Die ganze Kamera im Top-Down-View auf der Weltkarte ist viel stärker rangezoomt als noch bei den Ultima-Spielen, die halt diese Mischung haben zwischen 2D und 3D. Da ist eine Stadt dann halt ein Feld groß und sehr abstrakt und hier ist die Kamera sehr nah dran und du läufst ständig, musst richtig kleine Wege finden am Strand lang oder so, um irgendwelche Sachen zu umgehen. Das ist gar nicht leicht. Das Spiel sagt dir sehr früh, boah, wenn man hier sich anders bewegen könnte, wäre das schon was. Und die Distanzen sind relativ groß am Anfang, so vom Gefühl so. Du läufst ja am Anfang zu Fuß und wir kommen dann gleich in diese Fortbewegungsmittelprogression, die sehr das Spiel definiert. Aber am Anfang sind die Distanzen relativ lang, durch diese ganze Wüste zu laufen, in den Norden zum Alchemistenturm und so. Und dann läufst du irgendwo gegen und denkst dir die ganze Zeit, boah, wenn ich mich doch noch anders bewegen könnte. Also am Anfang bist du zu Fuß unterwegs, das heißt, du kannst nur auf flachem Land gehen. Du kannst nicht über Berge Klettern oder irgendwas. Es gibt gar keine Möglichkeit. Du kannst nur quasi auf Straßen gehen und auf flachem Land, Wüste und Wiesen und so. Dann kriegst du als nächste Progression kriegst du das Pferd. Das ist genauso. Das kann auch nichts, was du nicht kannst, aber es ist schneller. Sehr viel schneller, sehr angenehm. Die Reisen verkürzen sich. Dann findest du auf schrägen Wegen ein Floß. Damit kannst du übers Wasser reisen jetzt endlich. Das ist dann so gehandelt, dass du auf das Floß gehst, das irgendwo liegt, dann drückst du eine Taste und dann verwandelt sich dein Avatar in eine Figur auf dem Floß und dann kannst du mit dem Floß rumfahren. Und das Floß kann aber nur über flaches Wasser fahren. Wie du dann zu deinem Leidwesen feststellst, flaches Wasser und tiefes Wasser. Ja, und siehst auch, es ist alles auf der Karte verzeichnet, tiefes Blau und helles Blau, aber das muss man auch erstmal rausfinden. Dann gibt es ein Schiff. Das Schiff kann auch ins tiefe Wasser fahren. Jetzt erschließt du dir plötzlich die Orte, die mit tiefem Wasser versperrt sind. Also zwischen vielen Inseln gibt es halt eine Trennung mit tiefem Wasser. Da kannst du nicht einfach mit dem Floß von Insel zu Insel fahren. Und da musst du halt das Schiff dann dafür finden. Mit dem Schiff kannst du jetzt quasi überall hin. Was du noch nicht kannst, sind Berge überwinden und Wälder. Und dann kriegst du erstmal die magische Scheibe, die kann über Wasser und flaches Land gehen. Ist noch nichts, was du bis dato nicht gekonnt hast, aber ist noch eine bequemere Wahl. Und dann kommt der Hexenbesen und der Hexenbesen macht fast die ganze Welt auf. Das ist nämlich ein Fluggerät. Damit kannst du relativ schnell fliegen über Wälder, Wasser und flaches Land immerhin. Und aber auch über tiefes Wasser. Du kannst noch nicht über Berge fliegen. Und dann zum Schluss kommt der Adler. Damit kannst du über alles in der Welt fliegen, mit der schrägen Ausnahme von Türmen. Aber das brauchst du auch nicht. Aber damit kannst du über Berge fliegen. Und es gibt wirklich Orte im Spiel, die sind von Bergen umschlossen. Und die kannst du nur so erreichen. Und ich finde, so mit dem Hexenbesen und dem Adler setzt dann überhaupt erstmal so ein Explorationselement so richtig im größeren Stil ein. Vorher ist das mit dem Schiff schon möglich. Ohne das Schiff kannst du gar nicht explorieren, nur deine eine Insel. Das steht dir halt nicht die ganze Welt offen. Die Welt ist gegatet oder gestaffelt, ist dein Zugang zu dieser Welt mit diesen Transportmitteln, die du im Laufe der Hauptquest findest.
Also ich finde, es hat sowas Metroidvania-artiges, nämlich dass du bei den Erkundungen schon feststellst, dass da irgendwo Orte sind, wo du noch nicht rankommst, weil zum Beispiel diese Berge davor sind. Diese alte Festung Godsbane, in der früher mal der Tarbos verbannt wurde, die liegt jetzt abgeschieden weit im Norden auf einer Insel, die ist auch komplett von Bergen umgeben, völlig unzugänglich. Und angeblich soll da noch ein alter Paladin in jahrzehntelangem Schlaf drin liegen, der vielleicht noch was Interessantes zu sagen hätte. Aber auch da kommen wir erst rein, wenn wir den Adler haben. Es gibt noch ein weiteres Transportsystem, nämlich magische Portale, die über die Welt verteilt sind, die man erstmal reparieren und aktivieren muss. Und auch die sind ja ein notwendiger Teil dieser Progression, weil man mit denen auf Sansris Insel kommt, bevor man den Adler hat. Nur das ist wirklich ein ganz zentraler Aspekt der Story-Progression, ist, sich von einem dieser Transportmittel zum anderen vorzuarbeiten. Aber jetzt kommen wir nochmal ganz an Anfang dieser Kette, nämlich zu dieser Startfrage, wie komme ich von der Startinsel runter? Und für mich ist das das schwerste Rätsel des ganzen Spiels.
Ja.
Auch wenn das keine konkrete Aufgabe ist, die dir irgendjemand sagt, es ist keine Quest, es ist halt einfach nur ein Punkt, an den du kommst. Und das Spiel gibt dir hier eine dramatische falsche Fährte, weil es in Spannenberg nämlich einen Hafen gibt. Da gibt es einen Kapitän und der ist halt einfach nicht da. Da sagt dir dann ein Gehilfe, sorry, der Kapitän ist gerade, ich glaube, in Burnville unterwegs, also deswegen gerade kein Schiff da. Und ich denke mir natürlich als Spieler, okay, ich muss eine Vorbedingung erfüllen, damit der Kapitän zurückkommt, damit ich in diesen Hafen rein kann und endlich das Schiff nutzen kann. Aber das ist nicht die Lösung. Im Gegenteil, wir müssen erstmal nach Burnville kommen und den Kapitän überhaupt retten, damit dann der Hafen wieder nutzbar wird.
Christian, können wir mal ganz kurz festhalten, was das für ein Edge-Moment ist vom Spiel? Wie mich das geärgert hat, ich bin halt nach großen Mühen nach Burnville gekommen, habe da alle Aufgaben gelöst, die ganze Insel gelöst quasi. Und dann sagt das Spiel, ach übrigens, hier war der Werftmeister, der Kapitän, den du die ganze Zeit gebraucht hättest mit Spannenberg. Und ich so, ihr Verbrecher, ey, na vielen Dank dafür, ja. Aber jetzt lass mal erzählen, wie man von der Insel runterkommt. Ich wusste das noch von meiner Spielsession 1993 und ich weiß nicht, wie man darauf hätte kommen sollen ohne Lösung oder Vorerfahrung.
Ja, die Lösung ist Schwimmen. Man muss schlichtweg von der Insel nach Süden schwimmen, aber, und da kommen wir wieder auf diesen Punkt der Fähigkeiten, Schwimmen ist in Ember Moon ein Skill. Das ist etwas, was Charaktere lernen können. Das ist eine von 10 Fertigkeiten, die man hat und trainieren kann. Und Schwimmen ist per se, wenn du diesen Skill nicht hast, eine sehr tödliche Angelegenheit. 2-3 Züge im Wasser und deine Party ist ausgelöscht. Das heißt, du musst da ein ganzes Stück natürlich übers Meer schwimmen. Das ist völlig ausgeschlossen, dass deine Startparty das könnte, die zu diesem Zeitpunkt aus 3 oder 4 Leuten besteht. Und die Lösung des Ganzen ist auch nicht, diesen Skill zu trainieren, was jetzt eigentlich naheliegend wäre. So ein bisschen wie bei Wizardry 7, wo man berühmterweise auch erstmal am Anfang ganz stark Schwimmen trainieren muss. Aber das geht hier überhaupt nicht, denn um Skills zu entwickeln, sind Trainer notwendig. Das ist eines von diesen Rollenspielen, wo du beim Levelaufstieg nur Trainingspunkte bekommst und gar keine Entscheidungen triffst. Also deine Charaktere gewinnen Lebensenergie oder Zauberpunkte, falls sie dann magisch begabt sind. Und ansonsten gewinnen sie Trainingspunkte, die dann einzulösen sind bei Trainern. Und es gibt auf der ganzen Insel von Spannenberg keinen Schwimmtrainer. Auch den finden wir erst in Burnville.
Genau. Edge!
Das ist noch so eine Edge-Moment. Auch hier hättest du ganz gut vorher brauchen können. Aber du hättest sowieso nicht genügend Trainingspunkte, um das Schwimmen hochzubringen. Das heißt, die Lösung ist hier ein magischer Gegenstand, der Ring des Sobek. Und auch da, dass dieser Ring überhaupt Schwimmen hochsetzt, das weiß man nicht so ohne weiteres, dazu muss man das erstmal identifizieren lassen, diesen Gegenstand. Das Sobek ist auch kein Charakter aus dem Spiel, sondern das ist der ägyptische Gott des Wassers, der mit dem Krokodilskopf. Das müsste man vielleicht als externes Wissen mitbringen, dann könnte einem das ein bisschen helfen.
Der ist schon Teil des Pantheons in Amberstar.
Ah ja, okay, gut.
Weiß nicht, wie tiefer da erwähnt wird, das weiß ich nicht mehr.
In Embermoon jedenfalls gar nicht.
Das Spiel setzt ja an ein paar Stellen auf eine ganz komische Art Wissen aus Amberstar voraus, für so kleinere Rätsellösungen auch, oder um dir eine Abkürzung zu geben zu einer Rätsellösung. Und das hier ist vielleicht eine davon. Ich weiß es aber nicht, ob man das aus Amberstar noch gut in Erinnerung gehabt hat. Das ist jetzt keine große Figur, genau. Ich habe nämlich meine beiden großen Erkenntnisse mit dem Schwimmen aus Versehen, wie das auch gar nicht unüblich ist. Ich gehe am Anfang aus Faulheit nicht über die Brücke, sondern durch den Fluss und bringe mich um. Und denke, Wasser ist tödlich, danke für diese Erkenntnis, da lade ich wohl nochmal neu. Und später passiert es mir nochmal und ich sterbe nicht. Und ich so, huch, warum bin ich denn jetzt nicht gestorben? Ich gehe nochmal in den Fluss, nochmal in den Fluss. Okay, meine Mitcharaktere sind tot, aber ich nicht. Was habe ich denn? Der Ring des Sobek, das ist der Unterschied. Also man kann es auch so Trial and Error mäßig herausfinden, aber das ist nicht so naheliegend alles.
Ja, irgendwie muss man es auch rausfinden. Und wie du schon sagtest, dieser Ring geht natürlich nur für eine einzige Person, setzt bei der den Swimming-Skill dann auf Maximum, sodass sie nicht mehr ertrinkt. Das wird natürlich unser Hauptheld sein und der Rest der Party ersäuft dann aber links und rechts. Also auf diesem Weg, ne? Ich stelle mir vor, wie die da am Strand stehen und unser Hauptheld oder bei mir war es eine Heldin, guckt die Party an. Egil, den Krieger, den ich zu dem Zeitpunkt dabei habe, Nelvin, den Magier und Selena, die Sylphe, meine Diebin. Die gucke ich an und sage, so. Da gehen wir jetzt rein, da schwimmen wir jetzt rüber. Da drüben sieht er die Insel, das sind, ich schätze mal, 10 Kilometer, das werden wir ja wohl schaffen. Und dann warten sie ins Wasser rein und während ich fröhlich losschwimme, saufen links und rechts meine ganzen Kollegen ab und kommen als Leichen dann aber noch drüben auf der Insel von Burnville an.
Weil du sie mitschleppst, in der Tasche, mit ihrem ganzen Inventar.
Ich kette sie aneinander und ziehe ihre Leichen hinter mir her. Und ich schwimme da wie ein Delfin durchs Wasser und ziehe die 3 Leichen hinter mir her. Ich meine, die elegantere Lösung wäre, sie vorher aus der Party zu entlassen, am Strand zu sagen, so, ihr bleibt mal bitte hier, was die 3 aber nicht machen. Die gehen schön zurück in ihre jeweiligen Heimathäuser und sie dann wieder zu rekrutieren. In Burnville nämlich finden wir dann das Floß. Ab dann brauchst du auch nie wieder im Rest des Spieles den Schwimmskill. Nie wieder.
Du hast ja noch eine Charaktermechanik kurz angesprochen, die jetzt in Partyspielen ja einigermaßen üblich ist. Du kannst die Charaktere einladen im Gespräch, wenn du sie triffst, und ausladen, wenn du mit ihnen ein privates Gespräch anfängst. Kannst ihnen sagen, du kannst jetzt gehen. Wie in allen Rollenspielen mit Partymitgliedern natürlich eine probate Taktik, ein neues Partymitglied zu finden, das erstmal in die Party zu nehmen, zu sagen, den finde ich doof, ihm seine ganzen Gegenstände wegzunehmen und ihn dann wegzuschicken. Und die Partymitglieder gehen nicht an einen zentralen Ort oder bleiben da stehen, wie du es schon gesagt hast, sondern die gehen dahin, wo du sie gefunden hast. Das macht es hier echt zu einer einigermaßen schweren Entscheidung. Entweder ich bringe hier 3 Partymitglieder auf dem Weg um und findest du da das Floß und fährst nach Spannenberg zurück und lässt sie da beim Heiler heilen. Das kostet 1.000er, kannst du ja schon leisten, müsstest du um die 10.000 Gold haben zu dem Zeitpunkt. Aber es ist nicht so erquicklich so als Idee. Oder du schickst sie weg und dann musst du sie einzeln wieder einsammeln. Und Nelvin, der Hund, der geht in den Alchemistenturm zurück, der ganz am Norden der Insel liegt. Und da brauche ich ewig hin, auch mit Pferd. Da habe ich schon gar keine Lust zu. Ich habe halt nur den Egil weggeschickt nach Spannenberg, weil ich ihn da eh wieder finde, und die anderen beiden halt umgebracht. Aber ich will gar nicht vor die Entscheidung gestellt werden, dass ich meine Party umbringen muss. Das hat mich sehr geärgert.
Das passiert ja auch nicht mehr im Spiel. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt mehr Leute, die du in deine Party rekrutieren kannst, als du dabei haben kannst. Und man findet die im Laufe der ersten Hälfte des Spiels, vielleicht den ersten zwei Dritteln findest du sie so peu à peu. Und normalerweise in solchen Rollenspielen, wenn ich erstmal meine Party voll habe, nehme ich niemanden mehr mit. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber normalerweise tausche ich Leute nicht mehr aus. Auch deswegen, weil die habe ich hochgepäppelt, die sind mir ans Herz gewachsen, vielleicht auch als Persönlichkeiten. Und dann möchte ich nicht irgendwie mal einen neuen haben. Das ist in Ember Moon nicht so. Ich habe da tatsächlich fleißig ausgetauscht und immer sehr pragmatisch jeweils die neuen Leute mitgenommen. Zum einen, weil die nämlich auch wirklich deutlich besser sind. Also die kriegst dann schon richtig hochlevelige Charaktere im Laufe des Spiels, die auch was mitbringen. Und zum anderen, weil es aber eine persönliche Bindung an Partymitgliedern nicht gibt. Für mich zumindest nicht. Das hängt zum einen damit zusammen, dass diese Charaktere keine richtige Persönlichkeit haben, obwohl sie ja eigentlich fest definierte Charaktere sind. Das sind ja keine von mir generierten Partymitglieder, sondern die haben einen Namen, die haben eine Aufgabe, die haben eine Hintergrundgeschichte, teilweise rette ich sie, manchmal habe ich noch einen kleinen Dialog mit ihnen und sowas, also eigentlich haben die Persönlichkeit. In dem Moment, wo die in meiner Party sind, wird die aber abgeschaltet. Die melden sich mit ganz wenigen Ausnahmen nicht wieder zu Wort und bleiben dann einfach charakterlose Kämpfer letztendlich. Also als Persönlichkeiten sind die irrelevant und zum anderen, weil sie auch keine merkliche oder maßgebliche Machtprogression durchmachen. Vielleicht mit der Ausnahme von Egil, den ich wirklich als erstes rekrutiere und der ist da auch noch relativ schwach. Und dann gehen wir durch diese ganzen Sachen bei Spannenberg und ich bringe dem erstmal bei, wie er eigentlich Leute trifft, trainiere seinen Attackewert und sowas. Bei dem stellt sich das noch so ein, dieses Gefühl, na, den habe ich selbst hochgepäppelt. Aber die weiteren Leute, die dann zu mir kommen, so im Laufe des Spiels, ja gut, also vielleicht für Neville und Selena gilt das auch noch, aber wer dann später dazu kommt, die sind schon gemaxt, mehr oder weniger.
Ja, später schon. Das hängt ein bisschen davon ab, wie du sie einsetzt. Und das ist ja ein Rollenspiel. Das hat dann schon auch irgendwie so emergent Gameplay auf eine Art. Also so Situationen, die so entstehen, die mir die Charaktere in meinem Kopf irgendwie lebendig machen. Man kann das Führungsmitglied ständig wechseln. Man klickt auf eins der Charakterporträts und das ist dann der Charakter, der die anderen anführt. Und das ist der, der die Gespräche führt und aus dessen Perspektive die Spielwelt gezeigt wird. Das ist nicht so dramatisch, wie er jetzt klingt. Dieses mit der Perspektive ist echt ein Hammer-Gag, den es aber nur einmal gibt im Spiel. Wenn du nämlich einen Zwerg als Anführer hast, dann wechselt die Perspektive der 3D-Engine und wird noch tiefer gesetzt.
Du meinst einen Gnom?
Jemand in Zwergengröße, genau. Also der Mystiker, der Gnom, wenn du den hast und den als Anführer hast, dann wird die Perspektive tiefer gesetzt und alles erscheint ein bisschen größer. Das ist aber nur ein Gag, ja. Und ansonsten ist das derjenige, der Gespräche führt und auf dessen Skillbein ein paar Sachen gewürfelt wird. Aber dadurch entstehen so kleine Situationen. Ich habe mit meiner Tochter gespielt und wir waren in so einem Dungeon, da haben wir dann so ein Kreuz gerade gerückt. Das ist so ein Rätsel, wie so ein Knopfrätsel, ne? Da steht so ein Kreuz, das ist ein bisschen schief. Und dann kannst du da draufklicken und dann wird das gerade gerückt und dann löst das dann eine Mechanik aus im Dungeon, so. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade Biene, die Heilerin, als Partyanführerin. Und dann steht da in so einem langen Text, Sabine müht sich minutenlang an diesem voll schweren Kreuz, all ihre Kräfte braucht sie, ist einfach so ein Standardtext, der dafür ist, ist halt Sabine eingesetzt. Und meine Tochter so, sag mal hier, die einzige Frau in der Party, ja, die muss dieses Kreuz rum und die fünf feinen Herren machen da gar nicht mit. Und das war jetzt so eine Beobachtung, da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, aber meine Tochter hat das so nett vermenschlicht und seitdem hatte ich immer dieses Gefühl von Sabine, die emanzipierte Frau, die ihr Kreuz alleine gerade rückt und keine Männer um Hilfe fragt.
Die ist ja auch in der Spielgeschichte tatsächlich eine starke Frau, weil das Burnville, als wir in dieser Stadt ankommen, sich als eine leere Stadt entpuppt, überall Brandschäden, also offensichtlich hat hier ein Feuer gewütet und niemand mehr drin und dann finden wir das Tagebuch von Sabine, wo sie sagt, hier alle Stadtbewohner wurden entführt, wurden von Drachen abgeholt und wurden in den Turm, den ehemaligen Schwarzmagierturm, der daneben ansteht, entführt, wo jetzt ein Dämon herrscht, der diese Stadt gerne unterjochen möchte. Und ich bin die Einzige, die hier das überstanden hat. Was mache ich jetzt? Naja gut, ich gehe da mal hin und schaue, ob ich die da wieder befreien kann. Und dann treffen wir sie in dem Schwarzmagierturm. Sie ist auch nicht gefangen worden, sondern sie ist da unten, wo ihre ganzen Dorfbewohner sind und versucht gerade, die aus dem Knast zu befreien. Und dann nehmen wir sie in die Party auf. Also ein netter, auch erzählerischer Kniff.
Das ist voll nett. Also das ist wirklich voll nett. Du gehst da hin, sie steht halt vor der Tür, kriegt diese Tür nicht auf. Und dann sprecht ihr darüber und sagt, komm, wir suchen jetzt gemeinsam diesen Schlüssel hierfür, wo diese Leute eingesperrt sind. Und das habe ich ja vorhin kurz gesagt, die Charaktere kommen in aller Regel zu dir als Teil der Hauptquest und haben deswegen schon ein bisschen mehr Funktion und ein bisschen mehr Charakterisierung, als wenn du sie einfach nur in der Taverne mitnimmst. Die haben ja schon eine Rolle in dieser Welt. Und danach hört es dann auf und danach ist es dann nur noch deine Fantasie, wie bei meinem Sabine-Erlebnis. Danach sind sie nicht mehr ausgestaltet. Mit der vielleicht minimalen Ausnahme von Nelvin, der noch ein, zwei Mal von sich aus sich meldet und dann noch ein paar Tipps gibt. Nelvin ist auch jemand, der eine ganz starke Machtprogression hat über das Spiel hinweg. Den kriegst du relativ früh, der kann gar nichts. Ja, gar nichts. Und hinterher zündet er auch mal einfach die ganzen Gegner an, so mit seinen Zaubersprüchen typischerweise. Aber so die Charaktere, die du so nach den ersten sechs Charakteren kriegst, die Austauschcharaktere quasi, die sind tatsächlich, wie du sagst, so ungefähr ausgemaxt. Da kannst du dann halt relativ klar entscheiden, die gegen deine Charaktere halten und sagen, hier der Paladin, der jetzt kommt. Ein typischer Embermoon-Moment, du findest halt einen Paladin und das ist Grüban, der auch Paladin in deiner Party war in Emberstar. Das macht halt lauter kleine Anleihen an seine Welt, die du ignorieren kannst oder über die dich freuen kannst, wenn du Emberstar gespielt hast. Und der kommt halt mit Level 35, deine Party hat zu einem Zeitpunkt vielleicht Level 25 und so, und dann kannst du die schon ganz klar gegeneinander halten. Das ist eigentlich schön gemacht, finde ich, und gibt dir auch Möglichkeiten. Es ist aber auch so, dass es von jedem Charakter-Prototypen eigentlich immer nur einen gibt. Ja, du findest einen Mystiker, eine Heilerin, einen Ranger und zwei Schwarzmagier.
Das ist die einzige Ausnahme, genau. Es gibt zwei Magier.
Das heißt, du musst dich dann so für so einen Prototypen entscheiden. Und zur Magie kommen wir noch im Einzelnen, aber die Magieschulen, diese vier Magieschulen, sind schon sehr unterschiedlich und du kannst mit den Charakteren auch unterschiedliche Sachen machen, je nachdem, wie du sie einsetzt. Also du kannst damit in diesem Kampfsystem deinen Kampfstil schon nochmal ganz schön verändern durch die Zuweisung von bestimmten Waffentypen und durch die Zuweisung oder den Einsatz von bestimmten Zaubern. Du findest einen Ranger, den Valdin, das ist auch ein typischer Ember Moon Gag, das ist der Held aus dem Spiel Lionheart von der gleichen Firma. Den triffst du in einem Dungeon und dann erzählt er quasi eine Geschichte aus dem Spiel Lionheart, dass er gerade da den Bösewicht fangen wollte und jetzt ist er hierher teleportiert worden. Und dann hast du einen sehr angenehmen, warmen Talian-Moment, wenn du Lionheart kennst. Und wenn du es nicht kennst, ja mei, dann geht's halt ein bisschen an dir vorbei. Das Spiel reibt dir dann aber natürlich noch rein, dass es das Spiel Lionheart gibt, so an der Stelle, so richtig so mit Durchbrechen der vierten Wand quasi, ja. Und das ist zum Beispiel ein Charakter, den kannst du ein bisschen zum Nahkämpfer machen, den kannst du zum Fernkämpfer machen und mit dem kannst du auch zaubern. Der ist ein bisschen variabler. Aber ganz groß sind die Varianten nicht. Die Charaktere haben alle eigentlich eine Rolle.
Ja, und diese Rolle kommt in erster Linie im Kampf zu tragen. Damit wären wir beim Kampfsystem. Dem letzten großen Aspekt des Spiels und natürlich ein wichtiger Aspekt für Rollenspieler. Ember Moon entscheidet sich, wie auch schon sein Vorgänger Emberstar, für ein rundenbasiertes taktisches Kampfsystem, das auf einem Schachbrett ausgetragen wird. Also es gibt ein 5x6 Felder großes Schachbrett. Da stehen auf der einen Seite unsere Gruppenmitglieder aufgereiht unten und auf der Gegenseite oben die Gegner. Die Entscheidung trifft man auch tatsächlich auf so einer Schachbrettansicht, aber die eigentliche Visualisierung ist in einer 3D-Ansicht in die Tiefe des Raums und da stehen uns gegenüber aus der Ego-Perspektive blicken wir in die Tiefe des Raums, in diesen Gang eines Dungeons zum Beispiel, und da stehen uns dann die Gegner gegenüber. Sagen wir mal, in diesem Fall sind es eine Gruppe von Orks. Und dann treffen wir für jedem unserer Partymitglieder eine Aktionsentscheidung. Das kann entweder sein, sich zu bewegen oder eine andere Aktion zu machen. Es geht nicht beides gleichzeitig. Zum Beispiel einen Zauber zu sprechen oder einen Angriff zu machen oder auch einfach Parade, also in Verteidigungshaltung zu gehen. Und wenn wir damit zufrieden sind, klicken wir auf OK und dann wird die Kampfrunde ausgeführt. Und wer in welcher Reihenfolge zieht, entscheidet sich über den Geschwindigkeitswert der Gegner und von uns. Schnelle Charaktere sind früher dran und langsame Charaktere später. Ja, und so wird da Runde um Runde dann abgefeiert, bis hoffentlich die Gegner tot am Boden liegen. Und einer der wichtigen Aspekte bei diesem System ist, dass Positionierung hier eine Rolle spielt, logischerweise. Unsere eigenen Einheiten, unsere eigenen Partymitglieder können sich nicht frei über dieses Schachbrett bewegen, sondern uns gehören nur die unteren beiden Reihen von fünf. Das heißt, die Bewegung ist relativ eingeschränkt und eigentlich geht es nur darum zu entscheiden, wer steht in der vorderen Reihe und wer steht in der hinteren Reihe. Die Kämpfer natürlich vorn, die Verwundbaren, Magier, Fernkämpfer und sowas, Heiler hinten. Und man kann auch nur Angriffe, Nahkampfangriffe auf Gegner ausführen, die unmittelbar neben uns stehen, logischerweise. Das kann diagonal oder gerade sein. Also es ist eine Mischung ein bisschen aus taktischer Positionierung und Bewegungsmanagement. Wen ziehe ich wohin? Wo blocke ich auch meine verwundbaren Einheiten ab? Und wo nähere ich mich einem Gegner an? Und den taktischen Entscheidungen, wie bezwinge ich denn die Gegner? Wann spreche ich einen Zauber? Wo schlage ich drauf? In der Praxis ist das relativ schnell zu lernen und relativ nachvollziehbar, dieses Kampfsystem. Meistens stehen die Nahkämpfer vorne und hacken halt so lange auf die Gegner ein, bis die umfallen und von hinten wird gezaubert. das gewinnt dadurch einen interessanten Aspekt, weil das eine ganz seltsame Eigenheit hat, dieses System, das sich durch die ganze Serie durchzieht, nämlich, dass man auf ein Feld zielt mit einem Angriff oder einem Zauber und nicht auf einen Gegner. Also ich sage zum Beispiel, hier auf diesem Feld steht ein Ork, da möchte ich mit Egil draufhauen und Nelvin soll da einen Feuerball drauf zaubern. Und wenn sich dieser Ork jetzt aber bewegt und schneller ist als meine Leute, dann haut der Egil ins Leere, weil er auf das Feld zielt und nicht auf den Gegner. Und auch der Feuerball geht dann ins Leere. Das gilt für die Gegner übrigens genauso. Das heißt, wenn da ein relativ tumber Steingolem zum Beispiel steht, die sehr langsam sind, dann kann ich mit meinen Kämpfern auch einfach schnell auf das Nachbarfeld ziehen und dann haut der ins Leere. Dann kann mein Kämpfer natürlich ihn nicht angreifen, aber meine Fernkämpfer oder Magier können ihn in der Zwischenzeit beharken und irgendwann fällt er dann halt um.
Das ist eine legitime Taktik, also schon mit die große Cheat-Taktik dieses Spiels, dass man Charaktere in die erste Reihe stellt, die gar nicht zuschlagen sollen, sondern die nur ausweichen sollen und dass du quasi deine ganze Party zu Fernkämpfern machst, was an Paarkämpfen ganz hilfreich ist. Man muss schon hin und wieder mal wechseln. Ich habe auch bei meinen beiden Kämpfern hin und wieder mal auf Wurfwaffen gewechselt. Für bestimmte Situationen, weil die Gegner sind sehr unterschiedlich mit ihren Werten, was Schnelligkeit, Fernkampffähigkeiten, Flächenschaden und solche Sachen angeht. Und du musst diese Strategien schon ein bisschen wechseln. Ist nicht super komplex, ist nicht so komplex wie bei den Goldbox-Spielen und nicht so tief. Aber es ist schon ein System, über das du dir ein bisschen Gedanken machen kannst. Und das ist ein ruhiges System. Ne? Das dauert alles ein bisschen. Das macht das Spiel langsamer, diese Kämpfe. Du kannst nicht wie bei, was haben wir zuletzt besprochen, Might and Magic, den Xen spielen, wo du halt so einen Kampf in ein paar Sekunden machst, weil alles in Echtzeit oder quasi Echtzeit in der 3D-Welt stattfindet. Hier geht alles nacheinander und ein bisschen ruhiger. So, es hat Taktik, aber jetzt auch keine umfassend schlimmen Sachen. Aber es ist schon bei mir so gewesen zumindest. Ich gehe halt in den Kampf, werd vermöbelt, überleg mir was, mach den Kampf nochmal, gewinne ihn. Mit derselben Party und denselben Charakteren oder derselben Ausrüstung, nur halt mit einer anderen Taktik.
Ja, also das macht durchaus einen Unterschied. Die Kämpfe sind gegen vergleichsweise wenige Gegner, die dafür zäh sind. Also typischerweise sind das 2 bis 4 Gegner, in Ausnahmen auch mal ein bisschen mehr. Und ab und zu gibt es Bossgegner. Und diese wenigen Gegner sind aber sehr stark, also halten sehr viel aus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man 4, 5, 6 Runden auf einen Gegner einhackt, bevor der endlich mal das Zeitliche segnet. Kann teilweise auch noch viel länger sein, gerade am Anfang, wo bei den noch inkompetenten Charakteren auch einfach viele Schläge daneben gehen, wo der Zufallsfaktor relativ groß ist. Aber gerade deswegen, weil vor allen Dingen auch bei Bossgegnern durchaus auch starke Machtsprünge drin sind, die sind schon auf einmal sehr viel gefährlicher, muss man das, was man hat, gut ausnutzen oder sich teilweise auch neue Möglichkeiten verschaffen. Magier können ja zum Beispiel neue Sprüche lernen und gerade am Anfang des Spiels können magische Sprüche einen riesigen Unterschied machen. Es gibt zum Beispiel auf der 2. Insel im Turm der Schwarzmagier, da wo wir also Sabine treffen, die Feuerdrachen als Gegner, die Burnville niedergebrannt haben und die haben logischerweise Feuerangriffe, magische Feuerangriffe. Die brennen eine ganze Reihe nieder. Das ist also so, als ob der einmal von links nach rechts pusten wird, dieser Drache, und alle meiner Leute, die in dieser Reihe stehen, erleiden Feuerschaden. Das ist verheerend zu diesem Zeitpunkt. Also wenn so ein Drache das 2, 3 Mal macht, dann sind meine Leute tot. Und zu diesem Zeitpunkt müsste man aber den Nelvin so weit haben, dass er den Zauber Irritation gelernt hat. Das ist ein Statuseffekt und das ist sozusagen die Variante des Stummzaubers von Embermoon. Damit können Gegner nicht mehr zaubern. Wenn du also so einen Feuerdrachen einfach stumm machst, irritierst, dann müssen die logischerweise in den Nahkampf gehen und da sind sie nachgerade harmlos. Ja, die sind nämlich kaum gepanzert und lassen sich also ziemlich easy hinschlachten. Da macht die Beherrschung eines einzelnen Zaubers, die Anwendung eines einzelnen Zaubers einen dramatischen Unterschied. Und der Gestalt gibt es immer wieder Herausforderungen. Wir haben auch magische Gegenstände dabei. Da muss man auch manchmal dran denken, dass zum Beispiel das Schwert Feuerbrand, das ein sehr gutes Schwert am Anfang des Spiels ist, auch magische Feuerballladungen hat. Und daran zu denken und die auch zum Beispiel in den Bosskämpfen einzusetzen, kann zwischen Sieg und Niederlage den Unterschied machen.
Das ist richtig. Diese Gegenstände haben eine finite Anzahl von Ladungen und können nicht wieder aufgeladen werden.
Doch, sie können aufgeladen werden, aber erst viel später im Spiel.
Ach, sie können wieder aufgeladen werden, aber erst super spät, genau, super spät. Und am Anfang bringst du die halt einfach so durch. Und du musst dich aber auch entscheiden, wenn jetzt der Egil das Schwert Feuerbrand in der Hand hat oder den Hauptcharakter, dann musst du dich dafür entscheiden, ob der zuschlägt oder diesen Feuerball-Effekt macht. Also eine Gegenstandsbenutzung ist auch einfach eine dieser Aktionen, die du da durchführen kannst. Und damit fällt eine andere Aktion flach. Manchmal gibt es sehr offensichtliche Lösungen. Dieser Irritationszauber, wie du sagst, ist halt mit einer der wichtigsten im Spiel, weil gegen starke magisch begabte Gegner musst du die stumm schalten. Sonst brennen die ganze Party nieder, weil du so gut nicht buffen kannst, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und manchmal ist es halt besser, auf Angriff zu gehen. Und du hast natürlich auch Gegner, die gegen Magie immun sind, schlichterdings. Ja, dann musst du sie mühsam im Nahkampf besiegen. Aber das gehört alles dazu und das ist alles ein Teil dieses taktischen Kampfsystems.
Wie hat dir das gefallen, das Kampfsystem, die Kämpfe?
Mir gefällt das gar nicht schlecht. Ich finde das einen ganz okayen Kompromiss. Es hat ein paar Nachteile, ein paar schwere, die du sicher gerne aufzählen wirst gleich. Einen nehme ich schon mal vorweg, das ist halt, was du schon gesagt hast, nämlich am Anfang treffen die schlecht. Also du triffst schlecht und die Gegner treffen schlecht. Dann hast du so Kämpfe von Not gegen Elend, wo halt so 5 Runden du vor dem Banditen stehst und weder der Bandit noch du treffen sich gegenseitig. Und das finde ich immer so ein bisschen upturned. Das nivelliert sich später alles ein bisschen aus.
Ja, das ist kein Problem des Kampfsystems, das ist ein Problem des Charaktersystems. Dass schlichtweg halt niedrige Attacke haben bedeutet, dass du häufig daneben gehst. Ich finde das Kampfsystem gut. Also grundsätzlich die Art und Weise, wie die Kämpfe gebaut sind, ist gut. Die Kämpfe an sich sind schlecht. Und das hat gar nichts mit dem Kampfsystem zu tun, interessanterweise, sondern nur in der Art und Weise, wie das Spiel das nützt. Nämlich zum einen durch diese Einflussfaktoren aus dem Charaktersystem, die problematisch sind, wie eben, dass man am Anfang häufig daneben schlägt. Man kann gar nicht genug betonen, wie nervig das ist, weil es in den ersten Spielstunden die Kämpfe wahnsinnig ausgedehnt macht, weil du halt zuguckst, wie deine Charaktere 2-mal daneben hauen, bevor sie 1-mal treffen. Da ist kein Spaß dabei in dieser Ausprägung. Wenn mal ein Schlag daneben gehen kann, dann ist das ein spannender Zufallsfaktor. Da reden wir aber halt davon, wenn bei 5 Schlägen mal der entscheidende 6. vielleicht fehlgeht und dadurch sich das Kampfgeschick nochmal dreht. Das kann spannend sein. Aber in diesem Fall ist es ja Not gegen Elend. Die Gegner am Anfang sind natürlich genauso schlecht. Das heißt, ein Bandit und meine Party, die schlagen halt minutenlang aneinander vorbei. Und auch in der Fantasie ist das Schwachsinn, aber in der Ausgestaltung.
Nee, das ist hauptsächlich in der Fantasie Schwachsinn, finde ich.
Ja, das ist auch in der Ausgestaltung doof.
Ich finde, in der eigentlichen Mechanik hast du halt 5 Runden und davon gehen halt 3 fehl bei beiden Seiten. Die kriegst du halt so schnell durch. Das ist jetzt auch nicht so, dass es das Spiel auffällt. Es ist halt einfach unschön. Ich mag das nicht.
Das hält das Spiel massiv auf. Wenn du das hochrechnest, wie viel Zeit du verschwendest, da mit deinen Leuten zuzugucken, wie sie daneben hauen. Am Anfang, wie gesagt, das erste und einzige, was du bei deinen Charakteren trainierst, ist der Attackewert, weil der entscheidet darüber, ob sie treffen oder nicht. Und diese ganzen Charakterwerte sind prozentual, das heißt, das ist eine Skala bis 100 und es ist gleichzeitig die Trefferwahrscheinlichkeit. Bei einem Attackewert von, was hat man am Anfang, 30 oder 40 oder sowas, heißt es halt, dass man mit 40%iger Wahrscheinlichkeit trifft und mit 60%iger Wahrscheinlichkeit nicht. Und das trainierst du hoch auf den Maximalwert, der dein Charakter hat, das ist beim Eagle zum Beispiel 95, dann trifft er halt de facto immer. Und ab und zu mal geht es daneben und dann ist es auch okay.
Dann ist es okay, genau. Aber man muss dazu sagen, das System hat ja eine Abkürzung und das hat auch nicht jedes System zu dieser Zeit. Wenn du einfach auf Runde beenden klickst, dann machen die das, was sie in der letzten Runde gemacht haben. Also dann schießen sie nochmal oder führen denselben Schlag nochmal aus. Außer bei Zauberern, da musst du das neue wählen. Das heißt aber, in dieser Anfangssituation, wo du dann mit 2 Kämpfern gegen 2 Banditen stehst und die sich beide nicht treffen, klickst du halt einfach diese Runden schnell weg und dann macht er halt immer dasselbe nochmal. Also das hat mich jetzt echt nicht viel aufgehalten. Was einen mehr aufhält, sind Animationen, weil das Spiel zeigt die Ergebnisse dieses Kampfes ja in dieser Reihensicht in diese Situation, wo du die Gegner in großen Sprites siehst. Großen animierten Sprites. Das sieht ganz hübsch aus. Die haben alle immer eine Animation, wenn sie angreifen, und auch die Zauber haben alle eine Animation, oft eine große, füllende Animation dieses Bildschirms. Wenn so ein Erdrutschzauber gezaubert wird, dann kommt da richtig so eine Erdwand runter und knallt auf die Monster und so.
Sehr hübsch.
Oder wenn die das machen, ist es auch so, kommt so eine Wand auf dich zu. Und das ist, was dich auffällt. Kannst du das in der Ursprungsversion hochdrehen? Ja, ne? Die Animation, das geht erst in der erweiterten Edition, in der modernen jetzt, ne?
Also es gibt im Optionsmenü eine Möglichkeit zum Beschleunigen der Kämpfe, aber das Einzige, was das macht, ist, dass du nicht mehr nach jeder Aktion die Maustaste klicken musst, sondern dass das automatisch dann weitergeht. An der Animationsgeschwindigkeit ändert sich nichts. Und du hast völlig recht, die Animationen, die echt flüssig und schön anzuschauen sind, die man aber halt hunderte oder tausende Male sieht, die bremsen die Kämpfe deutlich aus. Und es gibt keine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Also, um auf meinen Punkt zurückzukommen, das Kampfsystem eigentlich ist gut. Die Art und Weise, wie das Spiel ist ausgestaltet, ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil die Kämpfe zu langsam sind, die Animationen dauern zu lang. Gerade am Anfang geht viel zu viel daneben. Andere externe Entscheidungen des Charaktersystems, wie zum Beispiel, dass Gegenstände zerbrechen können, wir schimpfen darüber gleich nochmal in größerem Detail, sind ganz furchtbar, können das ganze Schlachtglück wenden, aber sind ja rein Zufallsfaktoren, ohne dass man eine Möglichkeit hätte, daran was zu ändern. Und sowas ist nicht gut für ein taktisches Kampfsystem. Aber was mich vor allem auch sehr daran stört, mal abgesehen davon, dass die Kämpfe auch zu lange sind, weil die Gegner zu viel aushalten, das kann man schlichtweg per se für das ganze Spiel sagen, die Gegner halten zu viel aus. Nicht, sie sind zu stark, sondern sie haben zu viele Lebenspunkte und das macht es einfach zu nervig im Zusammenspiel mit dem größten Punkt, der mich am meisten stört, nämlich diese nicht wegzudiskutierenden taktischen Aspekte, dass du erstmal rausbaldowern musst, wie du einen bestimmten Gegnertyp am effektivsten löst. Die sind schön, die sind spannend. Das machst du einmal, wie im Beispiel mit den Feuerdrachen, dann hast du deine Taktik und dann kommt in dem Schwarzmagierturm 20 Kämpfe gegen Feuerdrachen. In der gleichen Konstellation, in der gleichen Aufstellung, das ist genau der gleiche Gegner, in der gleichen Zusammenstellung, zigmal hintereinander. Und da ist auch keine Herausforderung mehr dabei, weil du hast die Lösung ja schon. Du musst es jetzt nur noch abarbeiten und dann kommt wieder die Zähe des Systems zu tragen. Die halten so viel aus, das Ganze ist so langsam und es ist so elendig langweilig, weil dann keine Herausforderung mehr dabei ist. Also außer halt diese krassen Zufallsfaktoren wie mein zentraler Zauber geht fehl, weil am Anfang gilt das Gleiche, was für die normalen Angriffe gilt, gilt auch für die Zauber. Auch die können scheitern, bis deine Magier hochgelevelt sind. Na, das ist halt ein Zufallsfaktor, der entscheidet potenziell über Gewinn oder Verlust. An dieser Stelle entscheidet sich das. Das ist halt einfach dummer Zufall in diesem Moment. Oder meine Waffe geht kaputt oder meine Rüstung zerbricht oder sowas. Und das macht keinen Spaß. Da kann ich mich taktisch nicht drauf einstellen, auf solche gravierenden Zufallsfaktoren. Also letztendlich ist das einer der Faktoren, die mit am meisten wehtun an Ember Moon, dass dieses zentrale Spielelement, mit dem du so viel Zeit verbringst, so unglücklich eingesetzt wird.
Mir gefällt das besser als bei den meisten anderen. Und ich verstehe deine Punkte, aber die werden ja im Laufe der Spielzeit sehr schnell sehr viel weniger gravierend.
Nein.
Also dieses Danebenschlagen ist ja nur am Anfang.
Das, ja.
Das Zerbrechen von Gegenständen ist nur am Anfang. Ist ein bisschen doof, damit anzufangen. Ja. Hinterher spielt das Zerbrechen von Gegenständen keine Rolle mehr. Hätte man es auch gleich am Anfang weglassen können. Ist ja ein Kinkerlitz. Aber ich finde, das bleibt ein interessantes, nett visualisiertes System. Ich habe viele unterschiedliche Sachen ausprobiert in diesem Spiel. Es bedient auch meine grundsätzliche Fantasie ganz gut. Ich habe mich sehr geärgert. Das haben wir, glaube ich, ganz kurz gesagt in der Besprechung von Might and Magic 4, dass da die Gegner plötzlich einfach in die zweite Reihe schlagen können, dass es da keine Reihenabstufung gibt, dass dann die Gegner immer meine Magier angreifen. Hier finde ich es sehr angenehm, dass du das staffeln kannst. Das trägt auch zu meiner gesamten Fantasie bei. Ne? Der schwache Magier, der hinten steht, geschützt wird. Das ist alles ein bisschen länger, ja, aber finde auch, mei, also diese Spiele haben halt Kämpfe und ich finde Rollenspielkämpfe nie den stärksten Aspekt von Rollenspielen. Entweder sind sie ausgefeilt wie bei den Goldbox-Spielen, dann dauern sie mir viel zu lange und das hier geht viel schneller als bei den Goldbox-Spielen oder bei den Baldur's Gates oder so. Oder sie sind halt total flach, wie bei den Spielen, wo du gleich in der 3D-Engine kämpfst, wo du überhaupt nicht so viel machen kannst, wo du dann nur noch so zack, zack, zack durchrennst mit den Standardfunktionen. Da hast du dann auch keine andere Taktik mehr. Ich finde, das ist ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen Systemen, den man jetzt mögen kann oder nicht, aber ich finde es nicht misslungen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde das, wie gesagt, schade, dass das Kampfsystem, das in seinem Kern gut ist, dass ein gutes Kampfsystem sein könnte, aber halt nicht gut genutzt wird von dem Spiel aus den schon genannten Gründen, aber auch deswegen, weil zum Beispiel dieser Aspekt mit der zweiten Reihe, wo ich meine schwächeren Leute schützen muss, das könnte ein sehr starker Aspekt sein, wenn die Gegner dann überhaupt meine Leute in der zweiten Reihe angreifen würden. Aber das tun sie nur in den seltensten Fällen, denn die KI-Logik scheint zu sein, ich greife denjenigen an, der mich angegriffen hat. Und sobald du mal die erste Kampfrunde rumhast und gerade die Nahkämpfer angefangen haben, auf Leute einzuhacken, dann greifen die deine zweite Reihe nicht mehr an. Maximal vielleicht noch ein Magier im Hintergrund, aber auch wenn du den einmal mit einem Fernkampf angreifst, dann wird dir in der Regel auf diesen Fernkämpfer zurückschlagen oder halt irgendwelche Massenzauber machen. Aber die Gegner versuchen ja zum Beispiel auch gar nicht in die zweite Reihe vorzudringen. Sobald die mal einem deiner Leute gegenüberstehen, einem deiner Nahkämpfer, bewegen sie sich nicht mehr. Ist auch ganz selten, dass sie mal überhaupt Bewegungsmanagement machen würden. Also auch die Gegner-KI ist eindimensional und nutzt die Möglichkeiten dieses dieses Systems nicht. Und wie gesagt, der gravierende Punkt ist aber, das Spiel bietet zu wenig Variationen. In einem Goldbox-Spiel zum Beispiel, in Pool of Radiance, ja, das sind die Kämpfe langatmig, aber es sind ja ständig neue Zusammenstellungen von Gegnern. Und hier in dem Spiel kämpfst du gegen immer die gleichen Gegnertypen, die meistens nur ein Gegnertyp ist, ganz, ganz selten mal, dass überhaupt zwei Gegnertypen miteinander gemischt sind. Das ist die absolute Ausnahme. Es ist meistens immer nur einer. Und gegen den hilft auch immer die gleiche Lösungsstrategie natürlich. Und du bekommst zu ungefähr, ja, am Ende des ersten Spieldrittels, würde ich sagen, bekommst du den Smart-Bomb-Zauber. Nämlich da kommen die Eiszauber mit dazu und ab dann kann Elvin den Eisschauer-Zauber, der den stärksten Flächenangriff macht auf alle Gegner. Also wie gesagt, so eine Smart-Bomb. Ich habe später dann noch den zweiten Magier, den Tarbos, in mein Team geholt. Der ist auch ein Kampfmagier, der kann das natürlich auch. Und ab dann war meine Taktik für den Rest des Spiels, für die zweite Hälfte des Spiels in 90% aller Kämpfe, Elvin und Tarbos zaubern diese Eisschauer, so lange bis die Gegner hin sind. Dann haben sie keine Spellpunkte mehr, dann gehe ich wieder aus dem Dungeon raus, schlafe und dann gehe ich wieder rein und wieder raus und wieder rein. Und ja, das ist vielleicht eine cheesy Strategie, aber es ist halt einfach die schnellste, um diese langatmigen Kämpfe irgendwie rumzubringen. Ich empfand sie nach einer Weile einfach nur noch als quälend.
Aber es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele Kämpfe. Ich verstehe das gar nicht.
Es sind massenhaft. Das Spiel ist riesig.
Ja, es ist riesig, aber dafür hast du halt nicht auf Schritt und Tritt Zufallskämpfe wie in anderen Spielen, wo du halt ja einen Kampf machen musst, den du ums Verrecken gar nicht willst. Hier ist ja ein Kampf, der hat immer eine klare Progression. Also der Kampf ist in aller Regel dazu da, um dich weiterzubringen in diesem Dungeon. Wenn du diesen Gegner besiegt und weggeräumt hast, kommst du weiter. Du kannst auch Gegner umgehen in den Dungeons. Das habe ich ein paar Mal gemacht gegen Gegner mit nervigen Eigenschaften wie Flächenzauber oder so, oder die gegen Magie immun waren. Es gibt später so Guardians oder sowas in irgendeinem Level. Ja. Gegen die habe ich einfach gar nicht mehr gekämpft. Aber grundsätzlich hat jeder Kampf ja auch einfach einen Sinn. Und dadurch, dass die Kämpfe ja endlich sind, sind es auch am Ende gar nicht so viele. Ja, du hast dann so ein Dungeon-Level und dann sind da 5 Gegner drin, mal nur 3. Und es gibt auch riesige natürlich, wo ein bisschen mehr drin ist. Und da gibt es halt auch Dungeon, die halt 3-4 Stufen tief sind oder Türme, die 3-4 Stufen hoch sind und so. Aber das ist insgesamt weniger einzelne Kämpfe als ein vergleichbares Rollenspiel mit Zufallskämpfen über Land.
Was würdest du denn schätzen, wie viel Prozent deiner Spielzeit hast du mit Kämpfen verbracht?
Ach, kann ich echt nicht sagen, weiß ich nicht.
40?
Nee, lange nicht.
30?
Unter 25 deutlich, wenn überhaupt. Man kämpft natürlich so und es hängt ein bisschen davon ab, wie ernst ich die Kämpfe nehmen muss. Aber die von dir angesprochenen Kämpfe gegen einen bekannten Gegnertyp, den ich schon mal habe, das ist ja wie in allen Spielen so, dann mache ich halt mein Ding.
Ja, genau, du machst dein Ding, aber wo ist denn da noch der Spaß?
Ja, aber das ist ja in jedem Spiel so.
Ja, aber das ist doch kein Grund, Gunnar. Das sagst du die ganze Zeit. Die anderen Rollenspiele sind auch nicht besser oder dieses Spiel macht es auch nicht besser. Aber das ist doch kein Argument.
Du kannst natürlich sagen, okay, Rollenspiele sollten keine Kämpfe haben.
Nein, ich sage, sie sollten diverse Kämpfe haben und alle anderen Rollenspiele haben viel diversere Kämpfe.
Finde ich überhaupt nicht. Ich finde die Kämpfe gerade in den späten Ultimas finde ich viel schlechter zum Beispiel.
Sie sind viel schneller mindestens mal.
Und die Kämpfe in Might and Magic, die sind so schlecht, in den von uns besprochenen Might and Magic Spielen, in den Xen Spielen, die sind so schlecht, die sind überhaupt nur erträglich, weil sie schnell gehen.
Naja, wenigstens das.
Ja, aber das ist ja kein Grund. Du kannst ja nicht sagen, okay, ist mir doch wurscht, dass die Kämpfe scheiße sind. Dafür gehen sie wenigstens schnell. Ich finde, die Kämpfe hier sind besser als in so Casual Spielen wie den Xen Spielen. Und dafür dauern sie halt ein bisschen länger. Ja, mei. Aber ich finde die ganze Kampfmetapher viel besser. Es ist viel mehr Rollenspiel. Ich habe viel mehr ein Gruppengefühl, ein Partygefühl. Ich habe viel mehr ein Rollenspielgefühl in diesen Kämpfen. Das ist vielleicht Selbstbetrug, kann ja sein. Aber das kannst du mir jetzt nicht absprechen, dass ich das gut finden darf.
Um Gottes Willen, ich spreche dir das nicht ab. Nein, im Gegenteil, ich finde das spannend und faszinierend, dass dir das gut gefallen hat. Und wie gesagt, ich finde das Kampfsystem im Kern ja auch gut. Und immer dann, wenn du mit einem neuen Gegnertyp zum ersten Mal konfrontiert wirst, wird es auch auf einmal wieder spannend, weil du dich dann auf die Situation einstellen musst und dann gibt es diese ganzen taktischen Optionen. Das Problem ist nur, dass das Spiel insgesamt zu wenige Herausforderungen in den Kampfsystem hat, weil es aus einem Grund, der mir unverständlich ist, zum Beispiel keine Gegnergruppen mischt. Das hat insgesamt leider zu wenig Gegner. Das ist schon hart, das zu sagen, weil es relativ viele gibt, aber das Spiel ist ja auch wahnsinnig groß. Also das ist ein 100-Stunden-Spiel, würde ich sagen. Und dementsprechend kämpfst du sehr viel. Also ich hätte jetzt eher mal auf ein Drittel der Spielzeit mindestens geschätzt, die man mit Kämpfen verbringt. Und da ist halt auch viel Downtime dabei. Da ist wirklich viel. Ich klicke immer wieder auf den Okay-Button und meine Leute machen ihr Ding. Aber das ist nicht meine Definition von Spaß.
Ja, gut, aber das musst du ja jedem Spiel vorwerfen, das nicht einen total ausführlichen taktischen Kampf hat. Und ich finde, dass du sagst, ja, das geht halt schneller, macht halt keinen Spaß, geht halt schneller, ist kein Argument für den Kampf in anderen Spielen.
wenn ich es vergleiche mit den Standardspielen seiner Zeit, mit einem Ultima 7 oder mit einem Might Magic 3, 4, 5, da sind die Kämpfe erstens sehr viel schneller und zweitens viel abwechslungsreicher, weil es unterschiedlichere Gegnerkonstellationen gibt und weil die Kampfsysteme insgesamt schneller sind. Und Ultima 7 zum Beispiel hat ein beschissenes Kampfsystem. Aber das ist erstens nicht der Fokus des Spiels und zweitens geht's halt auch ratzfatz. Ja, das ist der Kampf innerhalb von Sekunden wieder vorbei. Und hier zwingt dich das Spiel dazu, sehr viel Zeit mit Downtime zu verbringen in den Kämpfen, weil es, und betone es nochmal, sein eigentlich gutes Kampfsystem falsch nutzt. Es ist schlecht gebalanced.
Kann sein. Das von Ultima 7 hat mir weniger Freude bereitet und ich fand es auch nicht so zielführend.
Das ist legitim, klar.
Du hast schon recht, es geht schnell. Also ich fand nicht, dass das so episch lang gedauert hat. Also es ist auf keinen Fall der wesentliche Teil meiner Spielerfahrung, weil du machst ja echt noch relativ viele andere Sachen.
Ich habe irgendwann angefangen, Podcasts zu hören, während die Kämpfe liefen. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich mich mental völlig ausgeklinkt habe.
Ja, Mai. Ach, Christian.
Ja, es polarisiert möglicherweise. Das kann man lieben oder hassen. Ich möchte nur nachvollziehbar hoffentlich erklären, warum das Kampfsystem für mich eine Enttäuschung war. Und wie gesagt, man verbringt ja doch relativ viel Zeit des Spiels damit, weil die Kämpfe natürlich auch ein zentrales Progressionselement sind, gerade weil es vergleichsweise wenige gibt, also immer vergleichsweise. Aber es gibt eben kaum Zufallskämpfe in dem Spiel und dementsprechend musst du die Kämpfe auch schlagen, wenn deine Party vorankommen soll. Aber damit wären wir beim nächsten Problem des Spiels. Nämlich dem Charaktersystem und der Progression, weil das ist ja schon ein zentraler Aspekt von Rollenspielen, dass du besser wirst und stärker wirst im Laufe der Zeit. Und das passiert bei Ember Moon natürlich auch, aber auf eine interessante Art und Weise, nämlich in erster Linie über die Ausrüstung. Also der größte Unterschied im Machtgewinn und damit auch Einfluss auf das Kampfgeschick kommt durch die Waffen und auch die Rüstungen, die du hast, weil sich gerade am Anfang mit jeder neuen Waffe der Schaden, den man damit ausrichtet, im Endeffekt verdoppelt. Und das ist natürlich ein großer Sprung. Und genau das Gleiche mit den Rüstungen, da halbiert sich im Endeffekt dann der Schaden, den du nimmst. Und das kann im Kampf einen gravierenden Unterschied machen. Und Ausrüstung gibt das Spiel dir kontrolliert. Es gibt keinen zufälligen Loot in dem Spiel, sondern es ist mal klar definiert, was du von Gegnern bekommst und was du in Truhen findest und sowas. Und dementsprechend weiß das Spiel auch genau, wann es dir neue Ausrüstung gibt. Und das sind immer die Punkte, wo die größten Sprünge kommen. Und interessanterweise kommt das fast gar nicht aus dem Charaktersystem. Ich hatte schon gesagt, du bekommst beim Level-Up ja diese Trainingspunkte und trainieren kann man seine 10 Fertigkeiten. Und daneben gibt es auch noch 8 Charakterattribute, also Stärke, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und so weiter. Und die sind aber erstmal festgefügt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die zu erhöhen durch bestimmte Ausrüstungsgegenstände oder durch Wunschbrunnen, an denen man Münzen reinwerfen kann. Aber das kommt nicht über die normale Charakterprogression. Was du trainierst, sind deine Fertigkeiten. Und da ist die zentrale Fertigkeit für Kämpfer Attacke, was also bestimmt, wie erfolgreich man trifft. Und für Magier ist es Magie sprechen, also wie erfolgreich man Zauber ausspricht. Und die anderen 8 Fähigkeiten sind Kokolores. Sobald ich meinen Haupthelden und den Egil in Attacke austrainiert hatte, was am Anfang einen großen Unterschied macht. Ja, es war immer toll, wenn ich ein Level aufgestiegen bin, bin zurück nach Spannenberg, habe schnell die Attacke wieder ein paar Punkte trainiert und hey, auf einmal treffen die besser im Kampf. Also am Anfang ist das super motivierend, weil du merkst, wie deine Charaktere kompetenter werden. Und dann ist Attacke austrainiert und dann ist die Frage, was trainiere ich denn jetzt? Und die Antwort darauf ist, ja, nix. Also ab dann sind die Charakteraufstiege eigentlich nur noch dafür da, dass deine Leute mehr Lebensenergie bekommen. Was gibt's denn noch an anderen Sachen, die man trainieren könnte? Die Parade zum Beispiel wäre doch eigentlich ein logischer Wert, aber Parade funktioniert in dem Spiel so, dass dieser Wert nur dann zum Tragen kommt, wenn du im Kampf in den Verteidigungsmodus gehst.
Ja, das ist überflüssig. Kannst halt nicht zuschlagen.
Machst du nicht, ja, das machst du nie. Über Schwimmen hat man schon gesprochen, das ist eine Fähigkeit, die man nicht braucht. Und dann gibt es nur noch Fähigkeiten, die davon abhängen, ob dein Charakter das überhaupt kann oder nicht. Also Magie benutzen und damit zusammenhängend Spruchrollen zu lesen, um neue Sprüche zu lernen, das können zum Beispiel nur magisch begabte Helden. Und sowas wie Fallen finden, Fallen entschärfen, Schlösser öffnen, das sind die Diebesfertigkeiten, das können nur Diebe, also nur die Selena und mein Hauptheld. Und ganz spezielle Sachen wie kritische Treffer landen zum Beispiel, kann gar niemand, außer zwei von den 10 Leuten in der Party, Selena und der Valden, und die können das bis 5%. Also die können maximal 5 Punkte drauf trainieren. Das ist nix, das ist ein Klacks, das ist die Menge an Punkten, die ich bei einem Levelaufstieg bekomme. Also eigentlich alle von diesen zusätzlichen Dingen sind nur für einen ganz spezifischen Charakter relevant oder ein paar wenige und für den Rest sowieso nicht. Und dementsprechend erledigt sich die Charakterprogression über Levelaufstiege an dieser Stelle eigentlich. Wie gesagt, du bekommst Lebenspunkte dadurch und das war's. Und der einzige weitere und wirklich sehr relevante Entwicklungsaspekt bei Magen ist, Zauber zu lernen. Dazu muss man Spruchrollen finden oder kaufen in der Spielwelt, um dann Zauber zu lernen. Und da gibt es über den längeren Teil des Spiels tatsächlich einen Machtgewinn, weil das Spiel dir halt wieder dosiert, diese Zauber ausgibt, bis zu einem Punkt. Und das finde ich echt interessant, weil ich es nicht so richtig verstehe. Du kommst dann, nachdem du auf dieser zweiten Insel fertig bist, in Burnville, wirst du als nächstes nach New Lake geschickt, also der neuen Stadt, die neben der zerstörten Twin Lake Stadt gebaut wurde aus dem ersten Teil, der Hauptstadt sozusagen. Da lieferst du einen Questgegenstand ab und durch das Abliefern dieses Questgegenstands bekommst du von dem örtlichen Baron dann Erfahrungspunkte, und zwar 12.000 Erfahrungspunkte auf einmal. Und das ist zu diesem Zeitpunkt, da hat man so ungefähr 15 oder 20 Stunden gespielt, mehr als alle XP, die man bisher eingesammelt hat zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Da ist mein Charakter Level 10, 11 oder irgendwie sowas, und dann kriegt er auf einen Schlag die doppelte Menge XP als alles, was er bisher gegrindet hat, und steigt dann aus dem Stand mehrere Levels auf, also meine ganze Party. Und spätestens ab diesem Moment ist die Progression über XP dann auch egal. Also das Spiel scheißt dich hier zu mit Erfahrungspunkten, und ab diesem Moment gibt's immer mal wieder Punkte, wo du Unmengen von XP auf einmal bekommst, und es ist auch grad egal, weil du kannst die Trainingspunkte eh für nichts Sinnvolles mehr ausgeben.
Das Training wird schnell ausgemaxt und das hat dann keine Funktion mehr, sehe ich auch so. Die Levelaufstiege bleiben relevant, weil die Kämpfer kriegen eine zusätzliche Attacke dazu, das viel ausmacht.
Oh, das ist wichtig. Ja, das stimmt. Das macht super viel aus.
Wenn Egil auf 2, 3 bis zu 5 Attacken hochgeht, das läuft so in Plateaus, wie du es ganz richtig gesagt hast. Egil läuft auf seinem Plateau ohne großen Zugewinn, bisschen Zugewinn an Lebenspunkten, und er läuft auf dem Plateau und wird zunehmend unnütz. Und ich fange schon an, dann ihn nicht mehr zuschlagen zu lassen oder nicht mehr so viel machen zu lassen und mich auf anderen Schaden zu verlegen oder ihn auch Sachen werfen zu lassen. Und dann kommt mit dem nächsten Levelaufstieg der Plateausprung, dann hat er plötzlich 2 Attacken, also doppelt so viele. Und dann lohnt er sich wieder eine ganze Zeit lang, bis er wieder gegen eine gewisse Nutzlosigkeit läuft und dann auf 3 Attacken und so. Und die Magier haben natürlich eine Progression durch die Spruchpunkte und können deswegen dann mehr Zauber wirken pro Kampf, was schon relevant ist, weil mir gehen ja schon mal die Spruchpunkte aus im Kampf. Das kann schon passieren, je nachdem. Gerade bei so großen Zaubern wie dem von dir genannten Eisschauer, dass ein Flächenschadenzauber ist auf alle Gegner und damit ziemlich mächtig. Das gehört schon auch noch dazu. Die ganze Progression bei den Charakteren läuft viel stärker über Gegenstände und Items. Also der Levelaufstieg an sich ist wichtig, die Zahl der Level ist schon wichtig, die Trainingspunkte und die Fertigkeiten sind gerade für den Hund, aber natürlich die Zauber bleiben wichtig. Aber die Progression der Charakter, der Machtgewinn der Charaktere, der ja in einem Rollenspielsystem wahnsinnig wichtig ist, der ist schon da, aber er läuft halt zum großen Teil über die Gegenstände. Mhm. Also mein Charakter ist gegen Ende sehr viel kompetenter und du begegnest auch an ein paar Stellen nochmal in deiner normalen Progression durch die Hauptquest, begegnest du nochmal Anfangsgegnern oder Gegnern, die so ungefähr so sind wie am Anfang. Und das ist ein sehr angenehmer Moment, ja, weil entweder bläst er sie alle mit dem Magier weg oder Egil und mein Hauptcharakter, der Stay Forever heißt, die räumen die dann im Nahkampf weg. Und da wird dir nochmal vor Augen geführt, dass deine Leute schon deutlich vorangekommen sind.
Also ich finde das ganz faszinierend, aber jetzt faszinierend in Anführungszeichen, weil das Spiel hat so eine Abbruchkante, was die Progression angeht. Die erste Insel, würde ich jetzt mal sagen, so bis man dann nach Burnville drüben ist und so, da ist die Charakterprogression, der Machtgewinn noch super motivierend. Also ich war begeistert von Ember Moon am Anfang. Ich habe in den ersten Spielstunden mich richtig immer drauf gefreut, auf die nächste Sitzung, weil es diese großen Fortschritte gibt, weil es diese mehreren Quests gibt. Es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu entdecken, auch auf dieser Startinsel schon. Da ist Ember Moon richtig stark. Das hat einen tollen Spieleinstieg. Also auch wenn die Kämpfe schon nervig sind am Anfang wegen diesen Zufallsfaktoren, aber die eliminierst du so langsam. Ja? Also dein Fortschritt ist, erstmal die Inkompetenz aus deinen Charakteren rauszubringen. Und das ist auch angelegt in dieser Art und Weise, wie das Charaktersystem funktioniert, bei den Fertigkeiten zumindest, weil es ja wie gesagt Prozentwerte sind. Das sind Skalen bis 100. Wenn du die hochtrainierst, verringerst du damit die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns, wie ich es vorhin schon bei den Attacken erklärt habe. Also der Maxpunkt, weil das gibt auch diese Maxima, wo es vorbei ist mit der Progression, ist in diesem Fall immer die vollständige Kompetenz. Ich treffe halt immer. Aber selbst das schränkt das Spiel ein, weil bei meinem Hauptcharakter zum Beispiel ist das Maximum beim Attackewert 80, das erreichbar ist, oder 85. Und darüber hinaus geht das schon gar nicht. Also ich kann ihn gar nicht auf eine vollständige Trefferkompetenz trainieren. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, ne, dass Rollenspiele so funktionieren, aber es bedeutet halt auch, dass du dir über das Fertigkeitensystem nie irgendwelche zusätzlichen Kompetenzen erwirbst. Also wie, ich kann jetzt zum Beispiel höher springen und erreiche damit irgendwelche besonderen Orte, oder ich kann jetzt besondere Schlösser knacken, die ich vorher nicht knacken könnte. Oder ich kann mir neue Dialogoptionen freischalten, weil ich besser im Reden geworden bin. Alles fiktive Beispiele, weil diese ganzen Sachen gibt es jetzt in dem Spiel nicht. Aber es ist nicht so, dass du dir in Ember Moon irgendwelche zusätzlichen Kompetenzen erwerben würdest, sondern irgendwann bist du halt nicht mehr scheiße. Ja, so funktioniert das Charaktersystem. Du bist irgendwann nicht mehr scheiße und fertig. Und ein Erfolg ist in diesem Ember-System auch nicht konditional. Das heißt, wenn du sehr treffsicher bist, dann triffst du auch immer unabhängig vom Gegner. Das ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel eine hohe Treffsicherheit hast gegen Faultiere, aber jetzt kommen auf einmal Hasen als Gegner, die viel schneller sind, und dann triffst du die halt nicht mehr, weil die inhärente Qualität Schnelligkeit haben. So funktioniert Ember Moon nicht. Treffsicherheit auf 95% heißt, egal welcher Gegner, du wirst den immer treffen. Da ist keine Ambivalenz dabei. Ab einem gewissen Punkt weißt du halt, woran du bist, und fertig. Und um jetzt auf diese Abbruchkante zu kommen, sobald du also deine grundsätzliche Kampfkompetenz und Zauberkompetenz auf diese 100% trainiert hast, dann ist es, wie gesagt, mit der Charakterprogression vorbei. Und das Spiel weiß das irgendwie auch, ne? Wie gesagt, es gibt dir dann massenhaft von diesen XP-Punkten. Aber es bleibt ja noch die Ausrüstungs- und die Zauberprogression, weil das kann das Spiel ja kontrollieren. Es ist ja, wie gesagt, es gibt da keinen Zufall. Das Spiel weiß, wann gibt's dir welche Waffe als Schatz oder in einem Laden und so weiter, und wann gibt's dir welche Zauberspruchrolle. Und da kommst du nach Burnworth, die zweite Insel, und kriegst da einen Scimitar, und es ist mit Abstand die beste Waffe für den Rest deiner Zeit auf dem Hauptplaneten. Man kommt später noch auf die Monde, aber auf dem Hauptplaneten ist das die beste Waffe, und da hast du aber noch mindestens die Hälfte der Zeit auf dem Hauptplaneten vor dir. Hast aber schon die beste Waffe, kommst in andere Städte auf der ganzen Welt, gehst da in die Warenläden, die haben nichts Besseres mehr im Angebot. Bei den Zaubern, du kommst dann relativ kurz, nachdem du in New Lake warst, auf die Insel von Mera und da ins Hexenhaus und findest eine magische Bibliothek. Und was ist da in den Regalen drin? Zauberspruchrollen von all den besten Zaubern. Vorher war eine neue Zauberspruchrolle zu bekommen, war immer ein super Ding. Endlich kann ich meinem Magier den nächst besseren Zauber beibringen. Und die gehen durch so eine Progression der Elemente, die schlechtesten Zauber sind Erdzauber, dann kommen Windzauber, dann Feuerzauber und am Schluss die Eiszauber. Und auf einmal sind da die ganzen Eiszauber drin, und dann kann mein Magier alles. Ab dann ist es vorbei mit der Magieprogression, und es wird mir einfach so hingekippt, als ob das Spiel sagt, ach, weißt du was, scheiß drauf, hier, nimm dir, und ich hab keinen Bock mehr drauf, das noch irgendwie zu verteilen über die Welt. Es gibt halt irgendwann auf, und das begreife ich nicht.
Also die Effektivität der Kämpfer, die halt von ich treffe nicht zu, ich treffe fast immer geht, die bleibt natürlich schon erhalten, weil danach regelt sich das halt über die Waffe und über den Schaden, den die anrichten können. Ja, dann triffst du zwar immer, aber richtest halt nicht so viel Schaden an. Ich habe schon mal die Waffe gewechselt ein paar Mal, auch noch als ich den Scimitar hatte, und habe die Kämpfer nochmal auf die Wurfwaffen trainiert. Also da kannst du schon noch ein bisschen was drehen. Ich habe dann schon auch nochmal die Nahkämpfer, die ich Ewigkeiten in der ersten Reihe stehen lassen hatte, mit einer anderen Taktik dann in die zweite Reihe gestellt und nur noch werfen lassen mit den Wurfäxten, obwohl ich schon die besten Schwerter hatte und so. Also da ist schon noch ein bisschen mehr Varianz drin, und es gibt eine kleine Progression von dem Scimitar von dem ersten auf den zweiten, weil du kriegst am Anfang einen, du hast aber zwei Kämpfer und dann möchtest du gerne noch einen zweiten haben, und das regelt das Spiel ein bisschen fies über Geld. Am Ende des Spiels hast du genug Geld, aber wenn du das erste Mal eine bessere Waffe kaufen willst, also wenn du vom Kurzschwert auf das Langschwert gehen willst oder vom Langschwert auf den Scimitar und so, dann ist das jeweils ein gigantischer Sprung. Das Langschwert kostet 2500, das ist zu dem Zeitpunkt wahnsinnig viel, wenn du das hast. Und es gibt auch nicht so viele, also wenn das irgendwie verloren geht, die Waffen können ja zerbrechen, du hast das schon gesagt, also zumindest die Anfangswaffen können zerbrechen, dann ist das halt auch theoretisch weg. Ja, dann kannst du beim Händler vielleicht auch kein neues mehr kaufen, oder der hat nur zwei oder so. Und als der Scimitar ins Spiel kommt, da kostet der 25.000, und das hatte ich zum Zeitpunkt überhaupt nicht. Also der zerbricht dann nicht, das ist schon okay, aber ich konnte die ganze Zeit nur einen meiner Kämpfer damit ausrüsten und wollte dann noch mehr haben. Erst hast du keinen, dann hast du einen, dann hast du zwei, also vielleicht sogar drei, weil du den auch noch einen geben willst. Da gibt es dann schon noch so eine kleine Progression, aber ich habe das Spiel reich beendet, aber auch nicht so reich wie in anderen Spielen. Ich habe schon auch später im Spiel noch im letzten Drittel noch Möglichkeiten gefunden, Geld auszugeben.
Ja, auf dem Waldmond kriegt man dann wieder mehr Möglichkeiten, Geld auszugeben. Und da gibt's aber ja erstmal keinen Weg zurück auf den Planeten Lyrmarion. Da musst du dann halt Geld dabei haben.
Lass mich mal was zum Geld sagen, weil wir das hier gerade erwähnt haben, was ungewöhnlich gehandelt ist. Also erstmal, es hat eine sensationelle Komfortfunktion, die dann zu der Zeit anfängt, Standard zu werden, aber die zu dem Zeitpunkt noch nicht jedes Spiel hat. Ember Moon hat die und Ember Star nicht. Du kannst nämlich in Truhen, die in der Welt rumstehen, Geld parken oder Gegenstände parken. Das heißt, du kannst dir so eine Heimatbasis anlegen, was ich ein total angenehmes Gefühl finde. Und was einen nicht unwesentlichen Teil meiner Fantasie in diesem Spiel ausgemacht hat, ist, dass du am Anfang dieses Gebäude von deinem Opa, das ist ein sicherer Hafen und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, Geld hinzulegen oder Gegenstände abzulegen. Gibt es eine Truhe und zwei Schränke und so. Da bin ich immer wieder hin zurückgekehrt und habe da Sachen abgelegt, die questrelevante Items, die ich jetzt nicht brauche. Ich habe da Geld abgelegt, weil das Geld hat ein Gewicht und das ist echt ein Tick frustrierend, finde ich, weil dann kriegst du halt doch mal irgendwo relativ viel Geld im Dungeon, dann kannst du es nicht mehr mitnehmen, nur wegen des Gewichtes. Das mag ganz realistisch sein, aber es hat mich ein bisschen gestört und der Weg, wie man in dem Spiel damit umgeht, ist halt zu deiner Heimatbasis zurückzukehren und da die Sachen abzulegen. Es wäre noch super, wenn in der Heimatbasis auch noch die Charaktere abstellen könntest, die du nicht brauchst, aber das haben wir schon vorher erklärt, dass das nicht so ist. Und später habe ich jedenfalls die Heimatbasis gewechselt und bin in das Haus von diesem Hexenmeister gegangen, den du kurz erwähnt hast, wo man diese ganzen Spruchrollen gefunden hat. Und das war dann meine neue Heimatbasis. Und das finde ich ein super angenehmes Rollenspielgefühl, das mir das gegeben hat. Also eigentlich ein Nachteil des Spiels, finde ich, das Schleppen, das hat ein hartes Gewichtssystem. Also manche Charaktere können fast gar nichts tragen, man gerade das, was sie am Leib haben, die kriegen nicht mal die Inventarslots voll. Und andere Charaktere, die halt stärker sind, haben dann halt mehr Möglichkeiten und Geld ist immer schwierig zu tragen.
Ember Moon ist ein sehr gutes Beispiel dafür, vielleicht eines, das man im Game Design Unterricht verwenden könnte, für zwecklose Systeme. Also für Systeme, die erstmal gebaut wurden auf einer rein theoretischen Ebene. Und auf dieser Basis wurde dann ein Spiel gebaut, ohne dass sich jemand zu einem Zeitpunkt nochmal gefragt hat, wofür nutzen wir das eigentlich? Wofür ist das gut? Und das Goldsystem ist ein gutes Beispiel für so eine unüberlegte Systementscheidung mit der Tatsache, dass es Gewicht hat. Wir hatten das damals schon bei Pool of Radiance beklagt. Da kamen ja auch noch die unterschiedlichen Währungstypen dazu und so. Aber hier ist das auch so. Also die Designentscheidung ist, Gold hat Gewicht. So, wozu führt denn das eigentlich? Das führt dazu, wie du sagtest, dass man sich Lager anlegen muss, dass ich das in Truhen legen muss. Ich habe erstmal im Haus vom Opa so meine erste Basis gehabt, dann im Fürstenhaus von Spannenberg und so weiter. Da kehrt man immer mal wieder zurück, um Gold zu deponieren oder abzuholen, wenn man welches braucht. Und es führt natürlich auch dazu, dass du Dungeon-Explorationen häufiger mal unterbrichst, um zurückzugehen. Würdest du vermutlich eh machen, um Gegenstände zu verkaufen, aber halt auch um Gold abzulegen.
Musst du in der Regel ja nicht, weil du kannst das Gold auch in dem Dungeon ablegen in der Regel. Wenn das da Truhen gibt, dann geht das schon.
Ja, dann musst du es halt irgendwann holen. Bei teureren Käufen musst du auch erstmal Gold holen, ne, weil du nicht genügend dabei hast. Also das sind erstmal so unmittelbare Auswirkungen. Jetzt ist die Frage, aber wozu ist denn das gut? Also was bezweckt denn das eigentlich im Spiel? Es führt erstmal dazu, dass ich als Spieler mehr über Gold nachdenke. Ich denke darüber nach, wie viel führe ich jetzt zum Beispiel mit? Wie viel werde ich für die nächsten Einkäufe brauchen? Wie viel brauche ich vielleicht unterwegs? Wie viel lasse ich erstmal liegen? Theoretisch bekommt Gold dadurch also auch einen größeren Wert, weil man nicht unendlich viel davon mitführen kann, weil man, wie gesagt, mehr darüber nachdenkt. Das bekommt innerhalb des ganzen Spielgefüges eine größere Bedeutung, durch diese Entscheidung ihm Gewicht zu geben. Es führt in der Praxis, in der Spielerfahrung aber erstmal auch dazu, dass ich mehr Laufwege auf mich nehme, weil ich zum Beispiel zu meinen Depots zurückgehen muss und wegen der Größe der Welt brauche ich da mehrere oder ich habe sehr lange Wege, um da wieder zurückzukommen. Es macht das Goldmanagement unübersichtlicher. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wo habe ich denn wie viel Gold eigentlich noch rumliegen, in welchem Dungeon liegt noch ein Schatz. Es hat auch eine inhärente Intransparenz, weil mir das Spiel nicht sagt, wie viel Gold eigentlich wiegt. Ich sehe das nur, indem ich Leuten Gold gebe und dann sehe, wie viel ihr Gewicht steigt. Aber ich kann das nicht gut berechnen, weiß nicht genau, wer wie viel tragen muss. Und ich habe auch mehr Micromanagement-Aufwand, weil ich zum Beispiel das Gold ja auch auf die Partymitglieder aufteilen muss. Jeder Partymitglied hat ein eigenes Inventar, ein eigenes Tragelimit und kann eine bestimmte Menge Gold tragen. Und da muss ich dann teilweise auch hin und her schieben. Und es führt zu mehr Frustsituationen, zumindest bei mir. Denn die Party ist überlastet, kann die verdiente Belohnung jetzt nicht mitnehmen. Ja, hab gerade den Boss besiegt, in der Truhe ist viel Gold drin, kann nicht alles mitnehmen, nervt. Ich will irgendwas kaufen, habe nicht genug Gold dabei, muss erst wieder zurück zu meiner Tour. Also unterm Strich, es hat eine ganze Reihe von Auswirkungen auf das Spielverhalten und für mich steht da eine rote Summe darunter. Für mich ist das nachteilig. Ich hatte mehr Frust mit diesem System, durch diese kleine Entscheidung Gold Gewicht zu geben, als ich Freude daran hatte. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass es grundsätzlich ein Gewichtssystem gibt. Und ich halte das ganz grundsätzlich nicht nur bei Amber Moon, sondern insgesamt immer für eine fragwürdige Entscheidung, weil es ja bereits eine Limitierung gibt durch die Inventarslots. Also du hast schon eine Limitierung, wie viele Leute tragen können, nämlich halt wie viele Inventarslots sie haben. Und jetzt kommt noch eine zweite Limitierung durch Gewicht dazu. Wofür brauche ich die eigentlich? Ja, warum muss ich dem Spieler zwei Limitierungen auferlegen, wenn sie auch eine getan hätte? Und Amber Moon hatte auch keine Antwort drauf. Es hätte genauso gut auch einfach nur das Slot-Limit getan.
Also das ist echt ein wichtiger Aspekt, der viel mit meiner Freude an diesem Spiel zu tun hat, ist, dass es an ein paar Stellen offenkundig sinnlose Sachen tut, die sich für mich aber gut anfühlen. Also das macht halt Sachen mit Absicht ein bisschen umständlicher und die passen aber für mich in die Rollenspielfantasie und in die Welt. Ich bräuchte das jetzt nicht, ja, mit der Goldtransportiererei. Und zur Goldtransportiererei gehört ja noch ein anderer Aspekt. Das Spiel hat wahnsinnig viele Gegenstände und es löst viel über diese Gegenstände. Es gibt auch sehr viele Questgegenstände. Viele Spiele haben ja so Rätsel und dann drückst du hier einen Schalter und dann geht da eine Tür auf und sowas. Das hat das auch. Aber es löst halt auch echt viele Rätsel über Gegenstände, die du am richtigen Zeitpunkt dabei haben musst. Zum nicht ganz unwesentlichen Teil Schlüssel. Die verbrauchen sich Gott sei Dank dann, wenn du sie benutzt hast, an Stellen, wo man sie nur einmal einsetzen muss. Aber es gibt halt viele. Und das heißt, dadurch hast du aber auch einen Grund dafür, dir so eine Heimatbasis anzulegen. Das Spiel bringt dich dahin durch dieses Goldsystem und durch diese überbordenden Questgegenstände, mit denen du dann wieder durch bestimmte Türen kommst und an bestimmten Stellen vorbei und so. Es gibt Gegenstände, die findest du relativ früh, weißt überhaupt nicht, wozu die gut sind und findest dann noch einen zweiten Gegenstand, um sie zu kombinieren und dann kannst du sie überhaupt erst einsetzen. Aber mir hat das Freude bereitet, mir hat das aktiv Freude bereitet, mir hat das die Spielerfahrung verbessert, dass ich diese Neigung hatte, mir erst Spannenberg und dann das Haus von Nera, dem Hexenmeister, als Heimatbasis zu machen, auch in meinem Kopf einfach. Ja, das war dann der Ort, wo ich immer wieder hingeflogen bin mit meinem Hexenbesen oder mit meinem Adler, später gibt es ja noch den Adler, und bin dann da mit Freude zurückgekommen, konnte da auch dann rasten, musste nicht mehr draußen schlafen oder nicht in einer Taverne und habe dann da so mir überlegt, wie viel Geld nehme ich jetzt mit, welche Gegenstände brauche ich, macht man mal was falsch, nimmt man zu wenig Geld mit, kann alles sein oder zu viel und so. Und das hat mich alles gar nicht gestört. Das trägt mir, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich jetzt immer auf das Xin komme, so. Das Xin ist halt so gestreamlined an vielen Stellen, dass es sich für mich anfühlt wie so ein Rummelplatz. Und dies hier mit seinen ganzen kleinen Inkonsistenzen fühlt sich für mich natürlicher an und viel mehr wie eine Rollenspielerfahrung und viel weniger wie so ein mechanisches System, so eine Maschine.
Also das finde ich sehr faszinierend, weil ich fast annehmen würde, dass das ein zufälliger Effekt ist. Dass es halt bei dir auf genau den richtigen Rezipienten trifft. Und ich würde sehr stark annehmen, dass das vom Spiel so nicht geplant ist.
Nee, doch, ich glaube, das ist ganz fest so geplant. Also so detailliert, wie ich das jetzt beschrieben habe, dass es dich über die Goldmenge zu Hubs zwingt und dir dann dieses positive Hub-Gefühl gibt, das manche Leute sicherlich haben. So geplant ist das, glaube ich, nicht.
Nee, auf keinen Fall. Weil sonst hätte es die Hubs auch anders gestaltet.
Genau, sonst hätte es die Hubs an anderen Stellen angelegt. Aber das Goldgewicht ist da drin, ganz bestimmt, weil es logisch ist. Weil es logisch ist, dass Gold Gewicht hat. Und die Entscheidungen, die sie da getroffen haben, die treffen ja ganz viele kleine Entscheidungen, auch so, welche Sachen sie aus der Welt übernehmen und so. Und überhaupt, wie die Welten aneinander gebaut sind, das ist nicht effizient. Das ist nicht effizient, an der Stelle einen Sumpf davor zu haben oder nochmal deine Exploration zu deckeln, indem da ein Gebirge ist oder sowas. Aber das wirkt dadurch für mich wie eine viel echtere Welt und viel mehr wie eine Rollenspielwelt im klassischen Sinne. Auch dieser Aspekt mit dem, dass du mit einem Charakter anfängst und die anderen dazu findest, anstatt die Party zu erwürfeln am Anfang, wie das ja auch ein schöner Aspekt ist von Rollenspielen. Das ist halt einfach ein Aspekt, der mir diese Rollenspielfantasie viel stärker gibt, als andere Spiele das tun.
Ja, ist halt einfach aus Ultima übernommen. Also ich finde das super faszinierend zu hören, wie gut das Spiel bei dir funktioniert. Bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Vielleicht ist das schon rausgekommen. Nach einer gewissen Zeit am Anfang hat das sehr gut funktioniert, weil es so ein systemisches Spiel ist, weil es genau das macht, wie du sagst. Das hat sich vermutlich der Carsten Küpper, von dem ja dieses ganze System stammt, mal überlegt, wie könnte denn so ein Rollenspielsystem funktionieren? Nicht eine Welt. Ich bin mir sehr sicher, der kam nicht von der Welt aus, der kam vom System aus. Und dann solche Entscheidungen getroffen hat, wie zum Beispiel, ja, Gold hat halt ein Gewicht. Und da wurde dann vermutlich nicht mehr die Frage gestellt, was bedeutet denn das eigentlich für die Spielerfahrung? Das System war zuerst da mit seiner inhärenten Logik, das will ich dem nicht absprechen, aber wie sich das dann auswirkt auf die eigentliche Spielerfahrung, ist mehr oder weniger zufällig. Und man erkennt ja so viele Rumpfsysteme dann noch in dem Spiel, die halt einfach drin sind und die aber für nichts genutzt werden. Das macht Ember Moon zu so einem Trotzspiel, ja? Also es macht Spaß, trotz der ganzen Sachen, die dann nicht eingelöst sind. Beispiel die Sprachen. Ja, das ist so ein klassisches verkopftes Ding. Es gibt in der Welt von Ember Moon Sprachen, 8 verschiedene Sprachen, Zwergisch, Elfisch, Sylphisch und so weiter. Und die muss man auch erstmal lernen. Manche Charaktere bringen schon Fähigkeiten mit, manche lernen sie im Laufe des Spiels. Und in der Praxis ist das aber völlig irrelevant, weil man im Verlauf der Main Quest halt dann rechtzeitig die Sprache lernt, wenn man sie braucht. Da triffst du das erste Mal die Sylphen, also diese Feenrasse, da wird dir direkt beim ersten Treffen die Sprache beigebracht und so weiter. Es gibt nur eine optionale Stelle, nämlich bei dem Reden mit Tieren, wo man halt vorher die Sprache gelernt haben muss, sonst kriegt man da diese Sidequest sozusagen nicht. Aber das System wurde da gebaut, es ist logisch, es findet aber keinen Niederschlag im Spiel, der irgendwie relevant wäre. Die Sylphen, diese ganze Mythologie der Rasse dieser Feenwesen, fand ich super spannend. Du begegnest da 2 davon im ganzen Spiel. Eine davon, die Selena, kann in deine Party aufgenommen werden und dann ist es vorbei. Tauchen nie wieder auf, haben keine Repräsentation in der Spielwelt. Man weiß nicht, wo die herkommen oder was. Die leben, glaube ich, in einer anderen Dimension oder was weiß ich. Aber dem Spiel ist es dann auch schon wieder wurscht an dieser Stelle. Und von den ganzen nutzlosen Attributen und Fähigkeiten haben wir ja schon darüber gesprochen. Aber es gibt zum Beispiel die Fähigkeit Suchen. Mit der kannst du versteckte Schätze entdecken. Mir ist das im Spiel kein einziges Mal untergekommen, dass es irgendwo einen versteckten Schatz gegeben hätte. Ich will nicht ausschließen, dass es das gibt, aber es ist halt völlig unnötig, das zu trainieren. Die ganzen Diebesfähigkeiten brauche ich nicht. Ich habe Selena auch rausgeschmissen aus der Party, weil mit einem Dietrich kann ich jede Truhe öffnen. Dann ist auch egal, ob da eine Falle drauf ist oder nicht. Die wird in dem Fall nicht ausgelöst.
Das ist ein voll super Punkt übrigens, finde ich. Das hat 2 Aspekte, einen guten und einen bösen. Das macht den Dieb nachgerade überflüssig. Ich habe Selena trotzdem eine Zeit lang in der Party behalten als erste Reihe Charakter, der nur ausweicht. Das ist ganz gut, weil sie schnell ist und so. Das geht schon für diese Ausweichstrategie, aber sie hält halt nichts aus. Und wenn es halt fehlschlägt, schlägt es halt richtig fehl, dann ist sie halt tot. Praktisch habe ich sie dann natürlich irgendwann aus der Party entfernt, weil sie nichts kann. Und weil es um die Möglichkeit, Truhen zu öffnen oder Türen zu öffnen mit den Diebesfähigkeiten, weil es da einen Weg drumherum gibt mit den Dietrichen. Und das ist eigentlich vielleicht sogar ein Nachteil des Spiels, ja, dass du den Dieb nicht perfekt einsetzen kannst oder dass du da nicht drauf optimieren kannst. Aber ey, in so vielen anderen Spielen ist halt der Dieb auch komplett überflüssig, aber du musst ihn halt die ganze Zeit total nervig mitschleppen und der stirbt dir die ganze Zeit weg, weil er halt 3 Türen öffnen muss. Und immerhin hier gibt es echt diesen super angenehmen Nebenweg, dass du dir Dietriche kaufen kannst. Es gibt nicht unendlich viele im Spiel und an ein paar Stellen gibt es zu wenige, besonders am Anfang. Aber dann kannst du halt das umgehen. Das ist halt dein Ding. Ja, wenn du halt gerne den Dieb dabei haben willst, kannst du es damit machen. Wenn nicht, kaufst du halt Dietrich. Das ist doch meine Sache. Und ich bin super froh gewesen, dass ich den Dieb dann halt wegtun konnte und Dietriche nehmen konnte und musste den nicht mitschleppen. In aller Regel ist das doch der sinnloseste Charakter in allen möglichen Spielen, aber du kannst nicht auf ihn verzichten. Und hier kannst du es halt immerhin. Wie angenehm war das? Ich habe mich so gefreut. Und dass du auch keine Animation hast für Schlösser öffnen oder so. Nimmst einfach den Dietrich und dann ist klar. Und nicht mal eine Zufallschance für den Dietrich. Der Dietrich geht immer. Wie geil.
Sag mir mal ein Beispiel für ein Spiel, wo du einen Dieb mitschleppen musst.
Weiß ich jetzt nicht mehr, aber musst du doch empfehlen.
Also die ganzen, die mir jetzt aus dem Stand einfallen, ein Wizardry oder ein Bard's Tale oder ein Might and Magic oder sowas, da ist das eine optionale Klasse und die bieten dir alle Alternativen an, meistens halt einen Zauberspruch, klassischerweise den Nox-Zauberspruch und dann kannst dein Magier ganz genauso. Also der Standard ist, dass das ersetzbar ist durch andere Möglichkeiten und dass du auf den Dieb sehr gut verzichten kannst. Und nur weil der Dieb als Klasse in anderen Rollenspielen schlecht eingesetzt wird, da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, erhebt es ja nicht Ember Moon von der Pflicht sozusagen, seine Charaktere sinnvoll zu nutzen. Und die Diebin Selena ist eine weitgehend nutzlose Charakterin. Deswegen tauscht man sie auch schnell aus. Und sie müsste aber nicht nutzlos sein. Das ist halt wieder der Punkt. Sie könnte ja eigentlich super wertvoll sein, allein über die Tatsache, dass sie dir halt Zugang zu Loot verschafft. Aber das wird ja sofort ausgehebelt durch diesen Dietrich. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, zu dem ich eigentlich möchte, nämlich, dass halt die Systeme mal da sind, aber das Spiel weiß nicht, wie es sie nutzen soll. Es wird erstmal das System gebaut und dann geguckt, okay, was können wir damit anfangen? Und da fangen fallen halt ab und zu zufällig gute Lösungen raus und ganz viele auch, die nicht funktionieren, und das muss man dann halt ignorieren. Ein weiterer großer Punkt ist die Welt an sich. Dieses Grundversprechen, das ich am Anfang gesagt hatte, da ist diese offene Welt, diese Inselwelt, und die erkundigt dann. Also dieser Explorationsfaktor. Und die Welt ist groß. Die besteht aus 256 einzelnen Karten, die jeweils 50 mal 50 Felder groß sind, die da aneinander gesetzt sind. Also insgesamt sind es 800 mal 800 Felder, die diese Karte groß ist. Das ist schon relativ groß, aber wenn wir mal zum Vergleich Ultima 7 daneben stellen, das kam ein Jahr vorher raus, das hat 3072 mal 3072 Felder. Also da passt Lyramion in Britannia knapp 15 mal rein. Gut, da ist der Skalierungsfaktor ein anderer und sowas, aber wir bleiben dabei, es ist eine große Welt. Da gibt's viel zu entdecken, da gibt's diese ganzen Inseln. Dann kriegst du die ganzen Vehikel, um so langsam das alles erkunden zu können. Und was findest du dann auf diesen anderen Landstrichen? Naja, die Sachen, wo dich die Mainquest hinführt, und sonst nichts. Und es gibt mehrere ganze Inseln, ganze Kontinente auf dieser Welt, die Seufzerwüste im Norden von der Startinsel von Spannenberg, die Ebene von Tal ganz im Westen, ein großes Grasland mit Gebirge, die Tuna-Wüste, die Gralsümpfe, alles Elemente, die du auf dieser der Spielpackung beiliegenden Karte siehst, wo du hinfliegen kannst. Und was ist da, Gunnar? Nichts. Da ist kein Dungeon, da sind keine Zufallskämpfe, die gibt's ja nicht im Spiel, da sind keine Gegner, es ist einfach nur leerer Raum. Ich würde grob sagen, ein Drittel ungefähr, wenn nicht mehr, ist ungenutzter Raum. Die Welt war halt da, ja, das ist die aus dem ersten Teil, die haben sie aufgebrochen, die haben sie gebaut. Irgendwann musste man sich dann überlegen, ja, was machen wir denn da rein? Und die Antwort, die das Spiel darauf findet, ist über weite Strecken, ja, halt nix. Es gibt einen einzigen optionalen Dungeon auf dieser ganzen Welt. Das ist der Turm von Lebab. Der steht da in der Kartenmitte auf einer Insel. Das sind Höhlen drunter und dann ist es der Turm. Und in diesem ganzen optionalen Dungeon nur Gargoyles drin. Ein Gegnertyp. Nichts als Gargoyles. 20, 30 Kämpfe gegen Gargoyles hintereinander.
Und so ein unerträglicher Gegnertyp.
Ja, also da, wo einmal was optional ist, die eine große Stelle im Spiel, es ist grottig langweilig und zäh. Also, wie gesagt, das heißt nicht, dass an den Orten, wo das Spiel dich hinführt, da ist es dann meistens auch interessant. Da passieren dann halt auch spannende Dinge. Dann kommst du in die Zwergenstadt. Haben wir noch gar nicht gesagt, die Zwerge sind verschwunden von der Welt. Ihre Stadt ist leer. Und auch das ist ein Geheimnis. Da kommst du so langsam dann überhaupt hin, dass das dir da vom Spiel nahegebracht wird, dass die Zwerge weg sind. Aber das ist natürlich eine spannende Frage. Wo sind die denn eigentlich hin? Was ist mit denen passiert? Also eigentlich coole Aspekte, über die du dann in der Mainquest stolperst. Und da kommen dann auch immer interessante Sachen dabei. Aber dieser Versprechen der Exploration, also dass hier links und rechts in der Welt interessante Sachen zu entdecken werden, das löst das Spiel einfach nicht ein. Der Raum ist da, aber er ist leer.
Ja, aber es gibt ja genug. Das Spiel hat ja, keine Ahnung, 20 Dungeons und 7 Städte und solche Sachen so.
An der Perlenschnur der Hauptquest, ja.
An der Perlenschnur der Hauptquest, aber das findest du ja erst im Lauf des Spiels raus, dass das die Perlenschnur der Hauptquest ist. Das ist ja nicht so selbstverständlich.
Ja.
Auch das wieder ein bisschen wie in Xen. Das Spiel setzt schon drauf, wenn du diese volle Exploration hast mit dem Hexenbesen, wo du halt überall hin kannst, dann fängst du ja nochmal an, diese ganzen Sachen abzufliegen. Und das geht dann auch relativ schnell. Ja, und weil du keine Zufallskämpfe hast, ist es auch echt easy. Dann fliegst du halt mal über die obere Insel, denkst, ach, schöne Insel, ist ja nix, kann ich lassen. Und deswegen hat mich das nicht so aktiv gestört. Ich finde es sogar ganz nett, in so einer Fantasie von so einer Rollenspielwelt auch einfach mal Orte zu haben, die einfach sind, die einfach da sind und die nicht sofort eine Funktion haben, weil ich habe immer das Gefühl, dass diese Rollenspielwelten dann so gebaut sind wie halt ein Themenpark, wo halt alles auf dich wartet und wo halt gar keine Sachen sind, die für dich als Spieler gar keine Funktion haben. Ist ja immer mindestens ein Zufallskampf und mindestens einen Random Loot. Weiß ich nicht, mich hat das nicht gestört. Also ich finde, kann man gut kritisieren, wenn man möchte, aber es hat mich nicht gestört. Und durch diese Exploration dann, die du dann mit dem Hexenwesen halt über die ganze Welt machst, wo dir plötzlich alles offen steht, da kommst du halt auch an Stellen, wo du nicht weiter weißt, dann hast du da natürlich schon dieses Metroidvania-artige Gefühl. Du sagst, die Hauptquest ist eine Perlenschnur, das ist sie auch. Fast alle Quests im Spiel sind da einsortiert. Aber das fühlt sich nicht so an, weil du kommst halt relativ früh zum Beispiel auf einen Ort, an dem quasi der Endkampf auf der Welt stattfindet, bevor du die Welt zum Mond verlassen kannst. Und da kommst du seit Ewigkeiten nicht weiter. Und da musst du erstmal ganz andere Sachen finden und dich dann daran erinnern, dass du da ja noch diese Sache offen hast, wo du nicht weiter wusstest und vor eine Wand gelaufen bist. Und das ist ja ein Teil davon, wie dich Exploration belohnt. Wenn du zurückguckst, sieht das halt alles aus wie eine Perlenschnur, aber nicht, wenn du drin steckst.
Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Du hast aus meiner Perspektive das Spiel gut zusammengefasst in dem Satz, das hat mich nicht gestört.
Aber das ist doch bei jedem Spiel so. Du hebst das hier so wahnsinnig hervor, aber das ist bei allen Rollenspielen so. Also zu dieser Zeit, die Progression ist nicht immer sauber. Wie die Welten gebaut sind, ist nicht immer sauber. Fast alle haben sinnlose Systeme. Die Balance ist nicht besonders gut an den meisten Stellen. Und von den Zaubersprüchen ist es ein großer Teil nutzlos und du kriegst viel zu viele. Aber auch das ist ja in den meisten Spielen so. Ist doch immer bei Rollenspielen so, dass du ein bisschen Fantasie brauchst, dass es dir ein bisschen was anbieten muss für deine Rollenspielfantasie. Vielleicht sind wir da auch fundamental anders, aber das haben wir ja schon ganz oft in Folgen besprochen, dass ich dieses Immersionsgefühl brauche und dass mich Sachen, die meine Fantasie stören, halt wahnsinnig abschrecken. Und dann sind mir Systeme, die nicht so gut funktionieren, die ich aber easy wegdenken kann, wie mit dem Dieb, die stressen mich dann halt nicht. Das passt dann schon zu meiner Gesamtimmersion. Wenn da aber halt eine Wüste ans Eisgebiet grenzt, ertrage ich das halt nicht und muss schreien.
Fair enough. Rollenspiele sind komplexe Spiele mit sehr vielen Systemen. Da ist also fast immer was dabei, was nicht so gut funktioniert oder was dem einen besser gefällt und dem anderen nicht. Das ist völlig nachvollziehbar. Und für dich funktioniert Ember Moon da besser, für mich weniger. Ich sehe in Ember Moon keine Eleganz des Regelwerks, was ich in anderen Rollenspielen mehr sehe. Und das stört mich in diesem Fall mehr. Aber wie gesagt, mir hat Ember Moon am Anfang sehr, sehr gut gefallen. Und ich halte es insgesamt immer noch für ein okayes Spiel. Aber ich habe mich an irgendeinem Punkt hingesetzt und für mich überlegt, wofür spiele ich denn eigentlich ein Rollenspiel? Was ziehe ich denn dann da raus? Und da gibt es verschiedene Antworten darauf. Zum Beispiel kann man es für die Charakterprogression spielen, dass ich halt dieses Gefühl habe, ich werde stärker und ich ziehe mir meine tolle Heldengruppe hoch. Das ist in Ember Moon am Anfang super motivierend und geht dann irgendwann kaputt. Für die Story kann ich spielen. Ich möchte also eine spannende Erzählung haben, die mich da durchzieht, dann sind mir vielleicht auch die Regeln oder Systeme weniger wichtig. Hat Ember Moon nicht aus meiner Perspektive. Es gibt keinen Antagonisten zum Beispiel. Das Spiel zaubert dann irgendwann eine Alien-Rasse aus dem Hut. Und die sind dann der Gegenspieler und die Bedrohung. Aber das kommt ziemlich unvermittelt, das war nicht so richtig klar. Und ich habe für mich zumindest in der Haupthandlung, die eigentlich nur aus Fetch-Quests besteht, hier geh mal dahin und finde das und sowas, keine richtig spannenden Sachen gefunden, zumal es gibt keine starken Charaktere in dem Spiel. Also es gibt keine Persönlichkeiten, die mich irgendwie durchziehen und sowas. Das wird weitergereicht wie Stöckchen. Ich könnte es spielen für die Spielwelt, weil ich die spannend finde, weil ich das erkunden möchte, weil sie vielgestaltig ist. Und ja, es hat diese offene und recht vielfältige Spielwelt, es hat die faszinierenden Monde, auf die man noch kommt, aber dies ist auch weitgehend Klischee und überwiegend leer. Also da ist es halt Standard-Fantasy. Da ist jetzt nicht sonderlich viel Überraschendes drin, bis man dann auf die Monde kommt. Und dann könnte ich ein Rollenspiel auch für die Charaktere spielen, also für starke Persönlichkeiten, interessante Leute in meiner Party, für die Gefährten, die mir irgendwie ans Herz wachsen, wie in den Baldur's Gate-Spielen zum Beispiel. Aber das existiert hier ja auch nicht. Die Gefährten melden sich nie wieder zu Wort, sobald man sie mal in der Party aufgenommen hat und bleiben überwiegend blass. Es gibt ja dieses Beispiel von der Heilerin Sandra in Spannberg, die schickt uns los, um nach ihrer Tochter Sabine zu suchen. Das ist die Heilerin, die wir dann in Burnville finden und in die Party aufnehmen. Und wenn ich die dann rekrutiert habe, dann bin ich dann zurück nach Spannberg zu Sandra, um die große Family Reunion dann zu feiern. Und hier dann liegen sie sich in den Armen und sowas. Und was passiert? Nichts. Das Spiel erkennt das nicht. Das reagiert auf diese Situation nicht. Kannst mit Sandra sprechen und nach ihrer Tochter fragen und dann sagt sie, geht doch bitte nach Burnville und sucht sie. Und sie steht neben ihr, ja. Also dem Spiel sind auch die Charaktere egal. Und für mich kann ich diese Frage, wofür soll ich Ember Moon spielen? Die kann ich nicht mit irgendetwas klarem Positiven beantworten. Nichts von diesen zentralen Elementen eines Rollenspiels wird für mich in Ember Moon so richtig eingelöst. Nach den ersten faszinierenden 10-12 Spielstunden, aber danach ist das Spiel für mich eine leider sehr unausgegorene und über weite Strecken sehr unbefriedigende Spielerfahrung.
Ich check nicht, was dein Problem ist. Und ich glaube, du gehst an diese Sachen zu mechanisch ran und suchst so nach so mechanischen Erklärungen, wo du doch dich drauf einlassen solltest.
Das ist schön, dass du mir erklärst, wie ich Spiele zu spielen hätte und wie ich das fühlen soll.
Nee, du kannst Spiele spielen, wie du willst, aber Rollenspiele heißen halt Rollenspiele. Und die heißen halt nicht Kampfmechanikspiele, sondern das sind halt Rollenspiele. Und zu Rollenspielen gehört die Fantasie dieser Gruppe. Und ich finde, ja, es hat halt Probleme bei der Progression und bei der Balance, aber ich fange schwach an und fühle mich sehr stark am Ende. Das funktioniert grundsätzlich für mich. Kann man im Detail überlegen, ob das clever ist, das an die Items zu binden, aber es funktioniert für mich. Diese Welt ist vielfältig, die ist logisch gebaut, die hat verschiedene Biotope, die auch nicht so standardmäßig stumpf aneinander geklebt sind. Das funktioniert für mich. Diese Welt ist, man kann es nicht oft genug sagen, die zerbrochene Welt des ersten teils. Weiterhin total cool, dass diese Konsistenz in der Welt da ist. Du hast locker darüber gesprochen, dass wir Tarbos in die Party aufnehmen möchten, das weite Schwarzmagier ist. Das ist der Typ, von dem du am Anfang geredet hast. Das ist der Typ aus der Hintergrundgeschichte. Das ist ein Hammermoment, als du siehst, dass ein Typ in der Spielwelt rumsteht, den du für einen Irren hältst, und dann sprichst du mit dem und löst einen Quest und bla 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 bla, und dann ist das der Tarbos, der das ursächliche Leid verursacht hat, weil ihn ein Dämon besessen hat, und jetzt befreist du den, nimmst ihn in deine Party auf. Das ist halt ein Hammermoment. Du triffst Grüban wieder, dieser Paladin, der im Schlaf lag, den du ganz kurz erwähnt hast, der in Godsbane sitzt. Und dann wächst du den auf, und das ist der Grüban aus Teil 1, der in deiner Party war. Das hat ganz viele so kleine, ganz tolle Momente, die erzählerisch gut gebaut sind, die dir, wenn du dich drauf einlassen willst, die dir echt was bringen. Du hast gesagt, das Sprachensystem ist überflüssig. Ja, aber ich finde es nett, dass die Charaktere Sprachen können. Das ist erstmal nett. So, ob du es brauchst oder nicht, es ist ganz nett. Und als ich gemerkt habe, dass ich die völlig sinnlose Tiersprache einsetzen kann im Heim von dem Hexenmeister und mit seiner Katze sprechen kann, die den Hexenmeister hasst, und dann dir den Trick erklärt oder eine Abkürzung erklärt, wie du an seine Schätze kommst. Was ist das für ein super Moment? Ja, natürlich ist das gebaut, weil du die Sprache ja eigentlich in jedem Fall kriegst, glaube ich.
Nee, es ist schwierig, an diese Sprache ranzukommen.
Genau, aber wenn du sie hast, hast du hier noch einen schönen Story-Moment. Das bringt dir nicht so viel in der Spielmechanik. Ich habe später mal versehentlich durch meine Umbildung alle Charaktere aus der Party genommen, die Zwergisch konnten. Und dann treffe ich die Zwerge und kann mit denen nicht reden. Da steht ja dann so ein einzelner Zwerg rum, der verlassen wurde von den anderen. Und dann will ich mit dem sprechen und kann das nicht. Und dann denke ich, ach, ich Idiot. Ja, natürlich, jetzt habe ich sie gefunden und habe alle meine Konnoisseure des Zwergischen vergessen. Und das ist doch ein super Moment. Dafür ist es wert, dass dieses Sprachensystem, das ja auch null aufdringlich ist und das dich überhaupt nicht stört, das ist halt ein Eintrag im Charakterscreen, dafür, dass das da drin ist, ist halt so toll. Und überhaupt, dass du dann ein Raumschiff findest, aber so eher so ein Spelljammer-Raumschiff, mit dem du dann auf den Mond reist. Nicht so wie, ach, in Wirklichkeit war es eine Science-Fiction-Welt, sondern das ist halt schon noch irgendwie in dieser Welt angelegt. Das hält das Fantasy-Thema bei, obwohl es ein Science-Fiction-Element bringt, und bringt dich dann auf den Mond. Nochmal eine neue Welt mitten im Spiel. Und diese neue Welt, ich finde, die sieht ziemlich anders aus vom Grafikstil, hat ein paar ganz andere Elemente, hat viel größere Innenräume und so, ist ganz eindeutig, wie wir ja auch in der Entstehungsgeschichte nochmal hören werden, die ist halt von einem anderen Designer gemacht, und das merkt man dieser Welt so an. Die fühlt sich dann die erste Zeit, bis man sich dran gewöhnt, fühlt sich ganz anders an, also jetzt nicht ganz anders, aber doch schon fundamental anders mit jedem Blick als diese Welt, in der du schon 40 Stunden zugebracht hast zu dem Zeitpunkt oder 60 oder irgendwas. Ja, und dann wird die Welt nochmal erfrischt und hat so kleine Momente des Humors, oft auch doofen Humor, manchmal auch sehr charmanten Humor. Es hat viel Text. Und auch dieser ganze Twist, mit dem die Zwerge sind verschwunden und eine Alienrasse steht dahinter. Ja, kann man halt sagen, wäre schöner gewesen, wenn wir von Anfang an den Guardian gehabt hätten. Aber das Element, mit dem ein böser Gegenspieler begleitet dich das ganze Spiel, gab es ja auch schon. Und ich fand das so eine Art von, ach, hier ist eine Alienrasse dahinter, die gestrandet ist, und fand ich jetzt zumindest mal einen frischen Twist für Spiele dieser Art. Es hat ja eine relativ ausgefeilte Welt auf seine Art. Also es hat viel Text, es hat viel Lore, es gibt ein Pantheon, es gibt Geschichte dieser Welt. Allein die Tatsache, dass es der zweite Teil ist und so stark auf den ersten Teil rekurriert und den ersten Teil nicht einfach vergisst, wie das manche zweite Teile machen, und dann halt irgendwie nur so zwei, drei Anklänge und die Hauptstadt übernimmt, sondern es gibt bestimmt hunderte Elemente aus dem ersten Teil, die du im zweiten Teil wiedererkennen kannst, wenn du den ersten Teil kennst. Auch Gegenstände und Erzählungen von Charakteren aus dem ersten Teil und so. All diese Sachen tragen dazu bei, diese kleinen Sachen, die auch vielleicht überflüssig sind oder sich systemisch gar nicht so gut einfügen, zusammen mit dieser super charmanten Amiga-Grafik. Und man muss ja bedenken bei der Bewertung dieses Spiels, wenn man es denn unbedingt bewerten will, dass das ein Amiga-Spiel ist. Natürlich steht es in unserem historischen Blick in der Konkurrenz mit den japanischen Rollenspielen auf dem SNES oder auf dem NES und mit den PC-Rollenspielen, die sich zu der Zeit sehr stark entwickeln, vor allen Dingen technisch. Aber das ist ja ein Amiga-Spiel. Also auf dem Amiga tut es einen Donnerschlag mit diesem Spiel. Und ich finde diese ganze Grafik auch super schön und super charmant. Die ist jetzt nicht besonders gut im klassischen Sinne, aber ich finde eine 2D-Komponente in Rollenspielen halt immer sehr schön.
Also ich freue mich über deine Begeisterung für das Spiel. Aus meiner Perspektive nimmst du Brotkrumen und machst da eine Mahlzeit draus. Du nimmst Fanservice für die Anspielung an den ersten Teil und machst da eine zentrale Stärke des Spiels draus. Du nimmst eine plumpe Erzählentscheidung und machst dann einen Twist raus mit dieser Alienrasse. Für einen Twist muss irgendetwas da sein, was man twisten kann, was man drehen kann. Da ist aber halt vorher einfach nichts. Die sind dann halt irgendwann da als Antagonist. Und das ist so, als würdest du mir vorschwärmen von einem 90-Minuten-Film wegen dieser einen geilen Szene. Und über die anderen 85 Minuten reden wir nicht gut, die sind jetzt nicht so doll. Aber diese eine geile Szene oder diese zwei oder drei.
Aber so ist es doch. So konsumiert man doch Medien.
Ich will dir dein Filmerlebnis ja auch nicht absprechen. Ich versuche die ganze Zeit zu erklären, warum es für mich nicht funktioniert. Und dann ist deine Antwort so ein Gaslighting-Ansatz. Ja, dir fehlt halt die Fantasie, Christian. Es liegt nicht am Spiel, es liegt an dir. Das Spiel ist okay. Naja, von mir aus, dann ist es halt nicht mein Spiel. Aber ich versuche ja begreiflich zu machen, warum es nicht mein Spiel ist. Und für mich kommt das aus dem Design, aus den ganzen systemischen Entscheidungen, aus den erzählerischen Entscheidungen. Nichts an diesem Spiel, was die Spielmechanik angeht, ist wirklich gut, mit Ausnahme der Technik und des Interfaces. Da gehe ich vollkommen mit. Das sind wirklich tolle Leistungen, wobei man sich auch hier fragen kann, was ist denn eigentlich der spielerische Mehrwert der 3D-Grafik? Und meine Antwort darauf ist, gibt es nicht. Das wäre im Gegenteil sogar noch von der Bewegung durch die Spielwelt schneller und effektiver gewesen, wenn man bei den klassischen schrittweisen 3D-Dungeons geblieben wäre. Es sieht halt aber gut aus. Ja, es ist Eye-Candy. Und das will ich dem Spiel auch nicht absprechen. Die sehen sehr, sehr gut aus, die 3D-Dungeons. Auch hier wieder, es ist etwas, was aus einer systemischen Überlegung kommt. Wir können es machen, deswegen machen wir es. Und es ist nicht die Frage, was bringt denn das eigentlich für den Spielablauf, für die Spielmechanik, hat sich, glaube ich, niemand gestellt.
Ja, es schadet ja aber auch nicht.
Genau, das ist schon das Beste, was man sagen kann. Es schadet auch nicht.
Ja, aber das ist doch immer so. Aber was ist denn das für ein Argument?
Nein, das ist nicht immer so. Also, wie du gerade andere Spiele runterreden musst, um Ember Moon auf den Sockel stellen zu können, ist wirklich frappierend.
Nee, also ich meine, wo ist denn das Problem? Es sieht halt viel besser aus und das reicht aber für dich nicht.
Das reicht mir schon. Ich bin damit völlig zufrieden.
Jetzt sagst du, es ist halt eine sinnlose Entscheidung, wenn es jetzt stören würde. Und das ist ja nicht so selten so, dass halt Spiele irgendeine Neuigkeit einführen, die halt hammermäßig aussieht, aber schlechter ist. Da haben wir jetzt in den nächsten Jahren total viele Beispiele mit dem Einführen der 3D-Grafik, die in manchen Fällen ja in der Lesbarkeit zurückfällt hinter die 2D-Grafik. Und hier hat das einfach gar keinen Nachteil. Es sieht halt einfach nur besser aus. Und das ist doch schön.
Naja, es hat halt den Nachteil, dass die Bewegung langsamer wird dadurch.
Boah.
Aber gut, ja. Ich meine, das ist ein Detail. Mein Punkt ist nicht, dass mich das stören würde. Ich finde es, wie gesagt, sehr schön. Und es hat mir auch Freude gemacht, mich dadurch zu bewegen. So schlimm war es nicht. Aber es gibt keine Notwendigkeit dafür, außer dass es schön ist. Das ist schon alles. Das ist aber auch genug.
Ja, es hat ja einen Immersionsaspekt. Grundsätzlich kann man sich ja über die 3D-Grafik in solchen Spielen überhaupt streiten, schon bei Ultima. Es soll ja einen Immersionsaspekt haben und sich für dich tiefer oder realistischer oder sonst irgendwas anfühlen. Du könntest so ein Spiel, genau wie die ganzen Ultimas, Ultima hat es ja auch später gemacht, mit 6 und 7, ja auch einfach in 2D anlegen. Und das wäre das effizientere Spiel. Wahrscheinlich von der Bewegung her und du hättest keine unterschiedlichen Systeme, zwischen denen du hin und her schalten musst. Es nimmt diesen alten Aspekt der Ultima-Spiele, den die Ultima-Spiele zu dem Zeitpunkt jetzt schon aufgegeben haben, diese 3D-Grafik, und legt noch drauf, indem es halt Echtzeit-3D ist, einfach um diesen Aspekt noch zu verstärken, der in den Ultima-Spielen ja angelegt ist mit Dungeons sind halt 3D, weil immersiv und so. Völlig legitime Entscheidung.
Ja, okay. Also ich sehe schon, wir werden, was die Beurteilung des Spiels ankommt, nicht auf einen grünen Zweig kommen. Das ist, glaube ich, auch ganz okay, weil man dieses Spiel ja vernünftigerweise aus diesen unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Aber ich glaube, für das Verständnis des Spiels und die Erklärung, wie es zu bestimmten Dingen gekommen ist, ist es auch relevant zu gucken, wie das Spiel eigentlich entstanden ist. Sollen wir darauf mal kommen, Gunnar?
Ja, jetzt kriegen wir endlich nach 2,5 Stunden Gespräch mal darauf ein, auf das, was wir am Anfang angekündigt haben. Wir haben ja mit den Entwicklern gesprochen und die sollen jetzt in dieser Entstehungsgeschichte auch zu Wort kommen.
Wir haben ja schon erwähnt, dass Ember Moon, genau wie der Vorgänger Ember Star, von einer Firma namens Talion stammen. Ein deutsches Entwicklungsstudio, 1988 gegründet in Gütersloh, und zwar von Holger Flöttmann, der vorher als Grafiker bei Rainbow Arts gearbeitet hat und später dann Ascaron gegründet. Und Holger Flöttmann hat die Firma zusammen mit einigen Kompagnons gegründet. Und einer davon, der dann die ganze Zeit über die 6 Jahre, die es die Firma gibt, eigentlich die zentrale Figur bleiben wird, ist Erik Simon. Und den hören wir hier.
Es begab sich 1979, als ich zum ersten Mal einen CBM 3032 gesehen habe. Das war ein umgebauter PET 2001, diese pyramidenförmige Stahlbelichtgehäuse von Commodore. Das hatte ein Freund von mir. Ich habe mir den ausgeliehen, habe da ein bisschen im Basic rumgehackt und wir haben Space Invaders in ASCII-Grafik gespielt und das hat mich total geflasht. Bin an den C64 gekommen und habe meine Leidenschaft für Grafik entdeckt. nachdem ich mit meinem Motorrad ein Polo zu Schrott gefahren habe, mir fast den Rücken gebrochen habe und gezwungen war, 4 Wochen flach im Krankenhaus ruhig zu liegen. Habe meine Mutter gebeten, mir den C64 zu holen und habe dann eine komplett flüssige Animation von einem Einhorn gemacht, was dann später in Dragonflight gelandet ist. Und am Ende des Zivildienst, der damals 20 Monate betragen hat, war die Frage, ob ich dann weitermache mit dem Studium oder ins kalte Wasser springen und Spiele machen. Für mich war das keine Frage. Meine Eltern haben ein bisschen genörgelt, weil niemand wusste damals überhaupt, ob man damit jemals Geld verdienen kann. Hab dann den Holger Flöttmann kennengelernt, der von Rainbow Arts sich selbstständig gemacht hat und eine Firma gründen wollte, aus der dann Talion geworden ist. Und dann bin ich halt einfach völlig unbesorgt nach Gütersloh gezogen und habe gedacht, ja, wir machen jetzt mal Spielchen, mal gucken. Irgendwie werden wir schon was zu essen finden und vielleicht kann man damit ja auch irgendwann Geld verdienen.
Erik ist zu dem Zeitpunkt, wo er Talion mitgründet, nicht ganz unbeleckt. Er hat sich schon einen Namen gemacht und zwar in der Demoszene, wo man versucht hat, schöne Effekte mit wenig Mitteln hinzukriegen. Und mit seinem Jugendfreund Udo Fischer und anderen Mitstreitern, unter anderem dem Musiker Jochen Hippel, hat er eine Demo-Gruppe gegründet namens The Exceptions. Die haben Demos gemacht für den Atari ST. Die haben durchaus ordentlich gezeigt, so ab 1987 mit ihren Demos, welche Möglichkeiten in der Hardware des ST stecken. Diese Leute, Erik und seine Kumpels, die werden richtig zu kleinen Stars, zu bekannten Namen in der europäischen ST-Szene. Das ist für Talion nicht unwichtig, denn aus dieser Szene rekrutieren sie in der Folge Mitarbeiter. Und die Wurzeln von Talion liegen auf dem Atari ST. Das ist zunächst ihre Lead-Plattform. Erik bringt aber noch was anderes mit, als er kommt. Nicht nur seine technischen Fähigkeiten, sondern ein Spiel, an dem er mit Udo Fischer schon seit Jahren arbeitet.
Der Udo Fischer, ein guter Freund von mir, der leider vor einigen Jahren an einem Gehirntumor gestorben ist. Wir haben schon seit den C64-Zeiten zusammen gespielt. Und als wir dann den Atari hatten, haben wir dann ernsthaft angefangen, kreativ zu arbeiten. Wir waren beide Ultima-Fans und uns gesagt, also pass mal auf. Wir können mit Sicherheit was Besseres als Origin mit ihrem Ultima zu zweit als Hobbyisten machen. Also lass uns mal loslegen. Ja, das haben wir dann gemacht. Ich glaube, wir haben 86 mit Dragonflight angefangen und haben natürlich irgendwann gemerkt, dass das dann doch gar nicht so trivial ist. Und das war auch ein Grund dafür, dass ich mich entschlossen habe, das hauptberuflich zu machen, weil irgendwann mussten wir einsehen, dass das als Hobbyprojekt nichts wird. Und dann musste ich sagen, okay, entweder weiter studieren und Dragonflight aufgeben. Und ich gebe echt nicht gerne auf. Also es war nicht immer gut in meinem Leben, aber ich gebe echt nicht gerne auf. Das haben wir dann so halbfertig mitgebracht und haben das in der Talion-Zeit fertig gemacht. Es hat bloß ein bisschen länger gedauert, als wir dachten.
Das Dragonflight, das hatten wir ja schon erwähnt. Zu dem Zeitpunkt, wo Talion gegründet wird, hat er das zwar schon dabei, es wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis es auch rauskommt, nämlich bis zum Jahr 1990. Und für dieses Dragonflight sind Erik und Udo inspiriert vor allem von Ultima, wie Erik uns erzählt hat. Aber der Erik kennt auch ein anderes Rollenspiel, das in unserem Zusammenhang relevant ist, das er zumindest mal angespielt hat. Und das ist deswegen relevant, weil es quasi aus der Region kommt, nämlich aus Dortmund. Denn in Dortmund lebt damals Carsten Köper. Dessen für uns relevante Geschichte beginnt im Jahr 1984. Da ist er 17 Jahre alt, hat die Realschule abgeschlossen und macht eine Lehre im Autohaus als Verkäufer. Und nebenbei ist er ein passionierter Rollenspieler. Er hat zu Hause einen Atari 8-Bit-Computer stehen, spielt darauf und arbeitet auch an seinem eigenen Rollenspiel, das er im Jahr 1985 dann auch veröffentlicht.
Ich habe Jahre vorher schon ein Spiel auf dem Markt gehabt, das war Mythos. Es war ein Rollenspiel, Ultima-artig, für den Atari 8-Bit und den C64. Das hatte ich angefangen, weil ich immer gerne Rollenspiele gespielt habe und habe die meisten aus Amerika oder England importiert, habe die gespielt und dann gab es immer eine Zeit, wo es keine neuen gab und dann hatte ich angefangen, dieses Mythos zu machen. Und das habe ich einem Freund gezeigt, der einmal im Jahr zu Besuch kam, der wohnte in Richtung Hamburg. Und der wiederum hatte eine Videothekenverwaltungssoftware geschrieben und die damals an Atari in Hamburg verkauft. Und da gab es einen Herrn namens Willi Kaminke, der war Softwarechef bei Atari Deutschland, also Atari 8-Bit-Computer.
Ja, der ist dann später ja zu Ariola Soft gewechselt, war dort Marketingchef, wenn ich mich recht erinnere. Er kam aber aus dem Musikbusiness und das hat man auch seinem ganzen Habitus angemerkt. Seine Persönlichkeit war tief verwurzelt im Rock'n'Roll. Er war irgendwie Roadmanager zum Teil für AC/DC und wenn wir dann in London waren, da gab es keine Bar, wo er den Barkeeper nicht beim Vornamen gekannt hätte und dann irgendwelche Storys gebracht hat, wer welche Kokslinie auf welchem Sofa da hinten gezogen hat und so weiter und so fort. Ja, das war schon ein wilder Typ. Also nicht immer einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber speziell mit der Distanz der Jahre doch eine sehr bemerkenswerte und prägende Persönlichkeit.
Und dieser Willi Kaminke rief mich an und dann ging das Spiel Mythos erstmal Richtung Atari in Hamburg. Da ist es aber dann effektiv nicht rausgekommen, weil da irgendwie Atari dann in Hamburg nicht mehr gab. Auf jeden Fall ist das Spiel dann in eine eigene Firma gegangen, Axis Computerkunst. Und Willi hat dafür gesorgt, die ganzen Rechte, die ja schon an Atari verkauft waren, ich hatte auch schon Kohle von denen gekriegt, er hat gesagt, ja, die existieren nicht mehr, wir holen das jetzt alles zu uns hier und du brauchst hier nur unterschreiben, wir machen das alles und ja. Fakt war, ich hatte Geld von Atari bekommen, konnte es auch behalten und habe von Axis Computerkunst nochmal Geld bekommen. Und Willi Kaminke hat Jahre später, ich weiß nicht, ob ich ihn kontaktierte oder er mich, und hat mich dann auf eine Messe eingeladen, weil er von mir dann wieder gehört hat, dass ich was Neues mache. Das war halt diese Ember-Star-Geschichte, die ich schon, ich glaube, 87 oder 88 angefangen habe. Und ich glaube, 89 bin ich dann zu Talion gestoßen. Wie gesagt, kurz davor war ich auf dieser Messe und da habe ich dann Erik und Herrn Fischer kennengelernt, deinen Partner damals mit Dragonflight.
Den Udo Fischer, ja.
Ja, und so ist es zusammengekommen.
Talion hat jetzt aber eigentlich schon ein Rollenspiel in Entwicklung, nämlich das Dragonflight, das, was der Erik und der Udo machen. Das ist 1989 noch nicht fertig, aber schon ziemlich weit fortgeschritten. Erik und Udo sehen aber die Gelegenheit, weil Carsten ist wie sie auf dem ST unterwegs. Der teilt ihr Rollenspielinteresse und der hat was dabei, was die beiden sehr fasziniert. Und das ist nämlich ein Rollenspiel-Editor, also einen ganz methodischen Zugang zum Thema Rollenspielentwicklung.
Wir haben Carsten als denjenigen kennengelernt, der Mythos auf 8-Bit gemacht hat und jetzt einen Rollenspiel-Editor auf dem Atari ST produziert hat, mit dem sich ein Data-Driven Game machen lässt, was heutzutage eigentlich ein immer noch angestrebtes Ideal ist, was noch heute nicht viele Spiele schaffen. Und damals wussten wir überhaupt nicht, was das ist, aber wir fanden das mit dem Editor ganz toll. Da kann man ja viel machen und da muss man ja alles hardcoden und so. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein tolles Frontend da haben, das ein bisschen besser als GFA Basic aussieht.
Wie Erik schon sagte, ich hatte ein Editor-System für alles. Ich habe damit 2D-Dungeons gebaut, ich habe da 3D-Dungeons, kann man alles super mit der Maus am ST zusammenbasteln. Man konnte Schatztruhen befüllen, Gegnergruppen zusammenstellen und im Endeffekt habe ich ja sogar lange einen Editor gebaut, um Editoren zu programmieren. Also man konnte grafisch mit dieser Software sich wieder Editoren für die Bereiche bauen, die man brauchte. Grundsätzlich war da Juri auch noch nicht im Gespräch, der kam halt später dazu. Dann war es eine super Idee, dass ich halt nicht die Programmierung von dem ganzen Ding mache, sondern Juri hat das alles übernommen, was er auch viel besser hingekriegt hat, als ich das jemals gemacht hätte. Und ich habe mich halt voll auf die Editoren konzentriert und dann aufs Game Design von Emberstar.
Diese Editoren, die Carsten da schreibt, die sind nicht nur sehr modular, sondern die sind auch für ein relativ offenes Rollenspielsystem ausgelegt, in dem also theoretisch beliebige Szenarien abgebildet werden können, nicht zwangsläufig nur Dungeons and Dragons-artige Fantasy. Der Programmierer des Spiels, Juri Hornemann, zu dem wir gleich noch kommen, der hat im Jahr 2015 in seinem Blog mal geschrieben über diese Zeit bei Talion und über Emberstar und Embermoon und erwähnt dabei zum Beispiel, dass die Editoren hinter den Kulissen sozusagen auch Werte verwalten, zum Beispiel für die Anzahl der Ringfinger eines Charakters, weil man damit auch flexibel einstellen kann, dann wie viele Finger können denn Ringe angebracht werden oder potenziell könnten es ja auch Szenarien geben, wo irgendwelche Science-Fiction-Kreaturen oder Fantasy-Kreaturen mehr oder weniger als 5 Finger haben. Und bis zu einem solchen Detailgrad kann man in diesen Editoren also Dinge einstellen. Und Carsten arbeitet bei Talion in Gütersloh, als er da schon angestellt ist, erstmal weiter an diesem Editorsystem. Mehr als ein Jahr lang. Nebenbei taucht er in den ersten Credits von Talion-Spielen auf, kriegt eine Danksagung in Wings of Death 1990 und 1991 in Trax Warrior. Da ist er einer der Tester. Aber so richtig Fahrt nimmt das Projekt, das dann Amberstar werden wird, erst Anfang 1991 auf, denn dann stößt Juri Hornemann zum Team.
Ich bin Niederländer, wie man wahrscheinlich leicht hört, an meiner Ignoranz von Fälle und sonstige deutsche Schnickschnack. Bin aufgewachsen in den Niederlanden, habe mich für Rechnen interessiert, habe mit 14, 15 oder so ein Sinclair ZX Spectrum bekommen und habe dann angefangen, darauf zu programmieren. Ich habe gewechselt auf ein Atari ST, habe dort angefangen, so Low-Level-Assembly-Programmierung zu machen, bin Teil geworden von der Atari ST-Demo-Szene. Und da gab es natürlich Leute wie Erik, die halt so legendäre Figuren waren in dieser Szene und die eine Firma gegründet hatten in Deutschland namens Thalium. Dann war ich auf ein Treffen im Dezember 1990 in den Niederlanden und Erik war dort, der Carsten auch. Und da gab es einen Zettel mit Thalium sucht Leute. Und ich war zu dem Zeitpunkt fertig mit dem Gymnasium, habe Informatik studiert, habe das gelassen, weil das schwierig war und langweilig und habe sozusagen so Teilzeitjobs gemacht, während ich selber Spiele gemacht habe. Und ich schaue mir das an, ich so, ja, ach, will ich jetzt wirklich so, do I want to work for the man, so big evil corporations, ich weiß nicht. Und ein Freund hat gemeint, so, Juri, bist du technisch gesehen nicht eigentlich arbeitslos? Und ich so, ja, vielleicht, vielleicht habe ich keinen Job stehen. Und habe ich dann gemeldet bei Erik und meine Demos gezeigt und hat gemeint, ja, Erik hat sich schon mal bessere Demos gesehen, aber trotzdem irgendwie gut genug. Dann hat er gefragt, welche Musik magst du? Und ich habe gesagt, Yes und Led Zeppelin. Und Erik hat gemeint, 19-Jähriger, der Yes und Led Zeppelin mag, kann ich falsch sein. Cultural Fit passt, den stellen wir ein. Dann 6. Januar 1991 war ich in Gütersloh, wurde ermutigt, Alkohol zu trinken von Willy Kaminke und dann wurde ich ermutigt, einen Vertrag zu unterschreiben. Hab das getan und war dann am 14. Januar in Gütersloh und habe dort erstmal im Büro geschlafen, weil das waren die frühen 90er.
Juris Aufgabe, das war genau die, die Erik vorher schon umrissen hat. Er soll jetzt eine grafische Oberfläche, eine grafische Benutzeroberfläche rund um diese Datenmodelle vom Carsten bauen. Das war für ihn damals was Neues und auch was Überraschendes, denn er muss sich mit dem eigentlichen Spiel gar nicht mehr auseinandersetzen. Die Grundlagen stehen alle schon. Also Juri schreibt jetzt die Engine.
Was im Nachhinein, würde ich schon fast sagen, einzigartig war an Amberstar, an MMO und wie der Carsten sich das ausgedacht hat, ist, Carsten hat die Editoren geschrieben, hat Datenformate definiert und hat geschrieben so, ja, dieses Byte heißt das und das ist dies und mehr oder weniger so beschrieben, wie das System funktionieren sollte, was die Daten auswertet. Und ich habe dann die Engine geschrieben, der diese Daten nimmt und darstellt. Und ich habe eigentlich kaum wirklich Gameplay oder irgendwas Spielspezifisches geschrieben, weil das alles aus den Daten kam. Und was für mich immer noch faszinierend ist, dass es ein zweites Team gab in Hamburg. Zwei Programmierer, die das gleiche programmiert haben für DOS, für PC. Und wir haben uns, glaube ich, zweimal getroffen und einmal angerufen. Und am Ende gab es das gleiche Spiel für zwei Plattformen. So habe ich noch nie seither irgendeinen Port gemacht. Und ja, es war eine ganz einzigartige Erfahrung.
Im Endeffekt hat er damit eine Art Interpreter gebaut für die Spieldaten. Vermutlich so ähnlich, wie man das aus Infocom Text Adventures kennt, wo es ja auch einen Unterschied gibt zwischen dem Teil, der interpretiert und dem Teil, der einfach die Daten bereitstellt. Das klingt allerdings nicht so, als ob Thalion das jemals so verstanden hat oder die Möglichkeit gesehen hat, dass damit jetzt Portierungen auf alle möglichen Plattformen möglich werden. Bei Thalion hat man traditionell hart an der Hardware gearbeitet, ja, um die spezifischen Eigenschaften einer Zielmaschine, also das ST oder das Amiga, bestmöglich nutzen zu können. Und Amberstar ist insofern ein ungewöhnliches Projekt im Thalion-Portfolio, als es technisch gesehen vergleichsweise das anspruchsloseste der Thalion-Spiele ist. Es hat keine wahnsinnigen Tricks oder Spielereien, aber das wird sich bald ändern. Zunächst kommt aber erstmal Monika Krawinkel als Grafikerin dazu und damit steht das Kernteam. Dieses Kernteam wird Amberstar mit der Unterstützung von zahlreichen anderen Kollegen von Thalion im Laufe des nächsten Jahres fertigstellen. Und am Ende darf Juri noch die Hintergrundgeschichte zum Spiel beisteuern, die als umfangreicher Text im Handbuch abgedruckt wird.
Es ist im Nachhinein komplett irre, dass ich dort bin als 19-Jähriger oder so und irgendeine Geschichte schreibe und der Kaminke halt meint, Mummel, Grummel, das sind ja ur viele Seiten, das kostet mehr. Und nicht sagt so, mach das kürzer. Sondern so, ja, dann lege mal 40 Seiten da rein. So.
Nee, ich glaube, es waren sogar mehr, aber Kaminke hat mir ein Business gedacht. Das kostet Geld. Er war auch hoch erfreut, als ich sagte, ich will eine bedruckte Karte da drin haben und noch eine Runentabelle und was weiß ich. Und er immer nur, das kostet Geld.
Ja, und ein Poster des Covermotivs liegt am Ende auch noch in der Packung. Und das Spiel erscheint dann im Februar 1992 für den Amiga und den Atari ST. Und im Herbst folgt dann die vorhin schon angesprochene PC-Version. Ja, wie geht's jetzt weiter? Talion hat ja jetzt die ganzen Grundlagen. Wir haben Carstens Editoren, die Spielwelt existiert und deshalb beginnt das Team dann auch unmittelbar mit der Arbeit an einer Fortsetzung. Das wird gar nicht vom Erfolg von Amberstar abhängig gemacht, sondern es ist klar, wir machen da jetzt direkt dran weiter. Und der Plan zu diesem Zeitpunkt, das sind wir jetzt Anfang 1992, ist logischerweise auch jetzt diese vorhandene Absprungbasis zu nutzen und den Nachfolger jetzt zügig fertigzustellen. Weil letztendlich müsste man ja jetzt eigentlich nur noch so eine Art neues Abenteuermodul schreiben. Also neuen Spielinhalt, neue Grafiken, aber der ganze Rest steht ja schon. Und das ist ein sehr guter Plan, aber so kommt es nicht. Amber Moon, der Nachfolger, wird am Ende fast 2 Jahre lang in Entwicklung sein. Zum einen gibt es eine hübsche kleine Anekdote, die Juri Hornemann erzählt hat im Jahr 1993 in einem Interview mit der englischen Zeitschrift The One. Eine Anekdote von einem angeblichen Missverständnis zwischen dem Entwicklungsteam bei Talion und dem Management. Denn das Entwicklungsteam, nachdem die Arbeiten an Amber Star abgeschlossen waren, sei dann zum Management gegangen und habe dort gesagt, naja, wir haben hier jetzt diese Editoren, wir können also jetzt sehr schnell ein neues Spiel rausbringen. Bis Ostern würden wir das machen. Und was sie meinten ist, bis Ostern des nächsten Jahres, 1993. Was das Management gehört hat, ist Ostern dieses Jahr 1992, also in ein paar Monaten. Und daraufhin hätte das Management großzügig gesagt, ja, dann nehmt euch ruhig ein bisschen mehr Zeit, bis Sommer ist okay. Und das Entwicklerteam wiederum hat gehört, oh, wir haben bis Sommer 1993 Zeit. Ja, dann können wir hier groß einsteigen in die Planung von unserem Spiel. Also ob das so stimmt, sei mal dahingestellt, das müsste schon eine schwere Kommunikationsstörung sein zwischen Talion Team und Management, wenn da Jahreszahlen durcheinander gewürfelt werden. Aber auf jeden Fall ist es ein Erklärungsansatz, wie das sein kann, dass die Planung des Spiels aus den Fugen gegangen ist. Fakt ist jedenfalls, dass das Talion Entwicklerteam den Vorsatz gefasst haben, ziemlich viel zu verändern im Vergleich zu Amber Star und ein sehr großes, sehr umfangreiches Spiel zu machen. Und es gibt da eine zweite grundlegende Veränderung, die vermutlich sogar der ausschlaggebende der Aspekt war, warum das Spiel sich letztendlich so lange verzögert hat. Und das ist dieses hier.
Wir hätten wie am Fließband Amber Stars rausbringen können. Das war der Grundidee davon. Wenn die Editoren erstmal alle stehen, können wir eigentlich jedes Jahr ein neues Spiel machen. Du musst nur Leute ransetzen, die die Level schreiben. Du brauchst gar nicht mehr viel an der Engine machen. Einfach die Daten da reinpacken und du hast ein neues Spiel. Theoretisch. Ein bisschen geändert hat sich das, weil Michael Bittner unseren ersten flüssigen 3D-Dungeon programmiert hat.
Es gibt nämlich einen 3D-Experten im Talion-Team, Michael Bittner. Von dem stammt das 3D-Kampfspiel Trax Warrior von 1991. Das ist noch untexturiert, aber auf der Basis dieser 3D-Technologie macht Bittner schon Ende 1990 Experimente mit texturierter 3D-Grafik auf dem Atari ST. Das ist ja was, was damals eigentlich als unmöglich galt.
Als ich am 6. Januar 1991 bei meinem Vorstellungsgespräch im Büro war, habe ich mit Carsten geredet und ich schaue über seinen Shooter und ich sehe da den Michael Bittner sitzen mit einem 3D-Würfel mit Texture Mapping drauf, auf einem ST. Ich war damals tief in die Demo-Szene und ich wusste ungefähr, was ging und was nicht ging und das ging definitiv nicht. Und dann ist so, was sehe ich da?
Im Prinzip ist das zumindest auf 16-Bitern fast unmöglich, was wir da gemacht haben. Aber wegen dieser Demo-Leidenschaft und dieser Leidenschaft, Grenzen zu durchbrechen, hat der Michael diese Routine geschrieben. Ich hatte dann ein bisschen Anteil dran, weil obwohl ich bin nicht mal ein guter Programmierer, ich bin überhaupt kein Programmierer, aber ich habe eine starke Faszination für die Technik und ich weiß normalerweise genau, was geht. Und er kam an mit einer Routine, die ohne Perspektive Korrektur da so ein bisschen Texturmapping gemacht hat. Das hat sich aber ganz grauselig verzerrt, so wie bei der PS1, die das gleiche Problem in Hardware hatte. Und dann haben wir darüber nachgedacht und ich habe gedacht, ja, aber wenn du das vielleicht machst und mit dem kombinierst und dann berechnen wir das vor und dann können wir das Ganze im Byte-per-Pixel-Format konvertieren und dann wieder zurückkonvertieren, sodass wir die ganzen Bit-Operationen nicht haben und bla bla bla. Und das ist immer das Gleiche, wenn ich mit den Programmierern darüber spreche, oh nee, das ist zu viel Arbeit und nee, das geht doch gar nicht, aber es wäre doch möglich, ne? Und wenn du das noch machst, das müsste gehen, oder? Ja, nee, aber das ist doch, oh Mann, ist das so viel Arbeit, aber das wäre doch möglich, ne? Ja, müsste.
Nein, ich muss die Geschichte korrigieren. Das klingt so wie so ein freundlicher Prozess, wo man miteinander redet und einen Konsens findet. Erik war damals schwerer und hat seine Masse und seine Kraft als Argument eingesetzt und hat sehr viel Druck ausüben können, buchstäblich auf andere Programmierer.
Nur weil ich mich einmal auf den Jochen, den Soundprogrammierer, gesetzt habe, weil er nicht das machen wollte, was ich ihm gesagt habe.
Ja, aber du hast das gemacht, als alle gesehen haben, und das war ja der Effekt, den du auch bewerkstelligen wolltest, ne?
Precisely. Ich wollte immer ein Buch schreiben, Project Management by Physical Intimidation. Damals hat das gut geklappt. Naja, jedenfalls hatten wir diese Routine. Tatsache ist, dass das deswegen so lange gedauert hat, bis wir damit rausgekommen sind, weil wir halt noch jede Menge andere Projekte vorher abschließen mussten, schlicht und ergreifend. Das ist der Grund dafür, dass es so lange gedauert hat, dass wir einen Anwendungsfall gefunden haben, und das war in dem Fall der 3D-Dungeon von Ember Moon.
Also die Frage, ob man das jetzt als 3D-Engine für den Dungeon-Part der Spiele nutzen konnte, das stand schon für Amberstar im Raum. Aber das Spiel war schon so weit fortgeschritten, dass es nicht sinnvoll gewesen wäre, das nochmal umzubauen. Und auch, da hätten sie es ja noch verschieben müssen, ja, dass dann wäre das halt noch später rausgekommen. Und diese Entscheidung, das nicht für Amberstar zu machen und das erst in den Nachfolger zu tun, der ja dann fast 2 Jahre in der Entwicklung ist, das führt dazu, dass Talion überholt wird bei dieser 3D-Entwicklung, weil 1992 erscheinen auf dem PC mit Ultima Underworld und Wolfenstein 3D, die wir ja beide schon in eigenen Folgen besprochen haben, die ersten Meilensteine texturierter 3D-Grafik. Und auch auf dem Amiga gibt es im gleichen Jahr noch ein Spiel mit Echtzeit-3D-Grafik, ausgerechnet auch ein Rollenspiel, nämlich Legends of Valor vom englischen Studio Synthetic Dimensions. Das hat SSI veröffentlicht. Das läuft in einem kleineren Fenster und ist ruckeliger und ist nicht so detailliert wie die 3D-Grafik, die Ember Moon dann haben wird, aber sie sind halt ein bisschen früher dran. Talion hat seine 3D-Technologie seit 1991, aber sie liegt jetzt erstmal rum eine Weile und wird nicht benutzt, bevor sie in Ember Moon dann endlich zum Einsatz kommt. Und mit Wolfenstein 3D löst derweil John Carmack 1992 das Problem einer schnellen texturierten 3D-Darstellung durch die Raycaster-Technik. Darauf sind wir in der Folge ja ausführlich eingegangen, bei der im Endeffekt pro Pixelspalte auf dem Bildschirm nur eine einzelne gerade Wandlinie gezeichnet wird. Das ergibt kantige, aus Quadraten aufgebaute 3D-Räume. So sehen ja die Städte und Dungeons in Ember Moon auch aus. Ist jetzt das, was die Talion-Leute da gemacht haben, ist das jetzt quasi die gleiche Lösung?
Wie du sagtest, eine Raycast-Engine ist ja am Ende des Tages, man könnte fast sagen, es ist ja keine 3D-Engine. Deswegen sagte ich, dass Carmack das super gemacht hat. Also Hut ab, das war unser Zeug überlegen, weil es einfach der cleverere Ansatz war. Unser Zeug lief schon in optimiertem 3D. Das waren wirklich Transformationen, das waren einfache Geometrien, die dann optimiert wurden auf die wenige Formen, die dargestellt werden konnten. Aber es war wirkliches 3D.
Ja, und es gab ja schon gefühlte Polygongrafik für Atari ST in Demoszene, in Spiele. Das, was ich genial fand an den Ansatz von Michael, war, das Problem ist, du musst halt eine gewisse Menge Pixel schreiben, eine gewisse Menge an Operationen. Und um ein Pixel zu schreiben, normalerweise nach Atari ST, musst du 8 Bytes ändern. Das ist langsam, weil du brauchst für 2 Operationen statt 1. Und das Counterintuitive von der Engine von Michael war, dass er einen Bildschirmpuffer aufgebaut hat, der eine andere Struktur hatte und mit einer Operation einen Pixel schreiben konnte. Und dann nachher eine wirklich schnelle Methode gefunden hat, das wieder umzuwandeln in was der ST darstellen konnte. Und dafür hat er einen Maschinenbefehl benutzt, den ich, meine, ich kannte mich aus, ich kannte die ganzen Befehle, es waren nicht so viele. Das war immer so, wozu brauchen wir das? Ah, das ist irgendwas, wenn man eine ganz obskure externe Hardware hat, dann braucht man unbedingt diesen Befehl. Und das nimmt Bytes und schiebt die auseinander und niemand benutzt das, und er hat es benutzt und hat damit dafür gesorgt, dass er die Sachen schneller hat machen können. Weil sozusagen das eigentliche Zeichnen dann schneller ging und die Kosten, das einmal umzurechnen, nicht so schlimm waren.
Also man hört schon, da kommt der Talion-Anspruch dann wieder durch, und zwar Spiele zu machen, die die Hardware ausreizen von den Plattformen, auf denen sie laufen. Das war 1992 bei dem bildhübschen Jump'n'Run Lionheart so, und das war bei dem schnellen, untexturierten 3D-Rennspiel No Second Prize so. Das sind herausragend, technisch herausragende Spiele zu ihrer Zeit auf ihren Plattformen. Amberstar, also das erste Rollenspiel der Serie, das war dagegen ja eher noch ein Stiefmütterchen. Und Amber Moon soll das jetzt auswetzen, diese Scharte. Das soll die Plattform wieder ausreizen. Und zwar mit der 3D-Grafik in den Dungeons, aber schon auch mit anderen Sachen. Die Kämpfe, die wir schon beschrieben haben, die auch in Amberstar schon drin sind, mit diesem Blick in die Spielwelt, die werden jetzt aufgepeppt mit einem coolen Sprite-Skalierungsmechanismus. Also diese Gegner, gegen die man da kämpft, die können sich fließend vergrößern und verkleinern, wenn sie sich da über das Schlachtfeld bewegen. Und diese knalligen Zaubereffekte kommen jetzt dazu. Es sind auch überwiegend so Sprite-Skalierungen. Das sieht sehr, sehr schick aus. Dann unterstützt das Amber Moon jetzt auch den Amiga 1200. Der hat ja einen sehr viel schnelleren Prozessor drin, einen 68020er. Und damit laufen dann die 3D-Dungeons in Amber Moon nicht nur flüssiger, sondern da kann man dann jetzt auch Texturen für Boden und Decke zuschalten. Das ist was, was Wolfenstein 3D zum Beispiel noch nicht hat auf dem PC. Und es sieht wirklich schick aus in Amber Moon. Also diese voll texturierten Dungeons sind echt schön. Und eine implizite Voraussetzung ist auch, dass man eine Festplatte für seinen Amiga haben sollte. Denn Amber Moon kommt auf 9 Disketten. Und wenn man den Spielstand speichern möchte, was man sicher möchte, braucht man auch eine 10. eine Speicherdiskette. Und es lässt sich theoretisch schon spielen von diesen 9 Disketten. Ist halt viel Disk-Jockeying angesagt, aber eigentlich geht man bei Talion davon aus, dass die Amber Moon-Spieler schon eine Festplatte besitzen. Oder wie unser geschätzter Kollege Heiko Klinge von der GameStar das mal erzählt hat, der sich extra eine Festplatte angeschafft hat für dieses Spiel, für Amber Moon.
Halten wir doch mal fest, dass sich niemand in dem Interview mit den Entwicklern bei mir entschuldigt hat, dass ich das mit 9 bzw. 10 Disketten auf dem Amiga 500 spielen musste. Ja, Dankeschön.
Ja, dafür war es nicht gedacht. Stell mir das so ein bisschen vor wie die Wing Commander-Spiele, die Origin-Spiele, so die Jahrzehnteswende von den 80ern zu den 90ern, die ja auch gesagt haben, wir reizen den PC aus. Also man brauchte immer jeweils die fortschrittlichste PC-Technik, um das flüssig spielen zu können. Und bei Amber Moon war das tendenziell auch so. Also ein normaler Amiga 500, ein unaufgerüsteter, das ist dann schon, dafür ist es eigentlich gar nicht gedacht, das Spiel. Ach ja, und apropos Amiga. Zwischenzeitlich hat Talion die Lead-Plattform gewechselt, denn wir haben ja schon gehört, eigentlich kommen die vom ST. Das ist die Leib- und Magen-Plattform von Talion. Und das Amberstar war auch noch eine ST-Entwicklung. Und es wurde dann nur portiert für den Amiga. Und jetzt bei Amber Moon ist der Amiga das Zielsystem. Das hat aber gar nichts mit der Technologie zu tun. Wir erinnern uns, diese 3D-Engine ist auf dem Atari ST entstanden. Die Editoren sowieso, die kommen auch von dem Atari ST. Da hat Carsten sie programmiert. Und die letzteren, also die Editoren, werden auch nie portiert. Alle Spielinhalte für Amber Moon entstehen nach wie vor auf dem ST. Die Entscheidung, das dann auf den Amiga umzusetzen, das hat kommerzielle Gründe. Juri meinte sich im Gespräch zu erinnern, dass man bei Talion gehofft habe, dass der Amiga eine vielleicht etwas weniger von Raubkopien belastete Plattform sei als der Atari ST. Also wenn das wirklich ein Teil der Entscheidung gewesen sein sollte, dann war das, glaube ich, schon damals ziemlich blauäugig, weil der Amiga natürlich auch eine Raubkopiererplattform war. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass der Markt für ST-Spiele da einfach schon in die Irrelevanz zu gehen drohte und dass der Amiga einfach der viel größere Markt war. Und dann kann man sich natürlich noch fragen, ja, warum dann nicht gleich auf den PC wechseln? Das war ja in den 90ern schon deutlich, dass das die wachsende große Plattform werden würde. Aber da wiederum stand dann natürlich die Technologie entgegen, weil die 3D-Engine, die Talion hier gebaut hatte, war ja spezifisch auf die Opcodes des 68000er-Chips ausgelegt. Also der Chip, der in Atari ST und Amiga steckte. Und das Talion-Team hatte nicht viel Erfahrung mit PCs. Dementsprechend wäre das der viel schwierigere Schritt gewesen, den sie ja letztendlich dann mit Albion gegangen sind, später gehen mussten. Auf Zwang von Blue Byte und das offensichtlich auch ein ziemlicher Kraftakt gewesen ist. Naja, also so oder so, also das Team packt diese neue 3D-Engine und jede Menge andere Verbesserungen am Interface, an der Grafik, am Umfang des Spiels und so weiter, alles in den Nachfolger auf einer neuen Lead-Plattform, dem Amiga, und sprengt damit den Plan, schnell ein weiteres Spiel auf der gleichen Technik zu machen. Warum eigentlich?
Weil wir ein bisschen doof sind.
Nein, weil wir es konnten, weil es ging. Also ich glaube, dass die Grafik sich geändert hat, auch weil Thorsten Mutschall mehr mitgemacht hat. Erik hat ja auch ein bisschen Grafik gemacht. Technisch gesehen war es eine klare Weiterentwicklung und das Klassische ist, okay, wir haben das jetzt einmal gemacht, wir verstehen jetzt, wie das geht, jetzt können wir mehr davon machen. Mehr Leute drauf, Technologie austauschen. Es macht Sinn, noch ein Spiel zu machen. Carsten hat die Idee, wir haben die Technologie. Jetzt müssen wir auch nichts mehr so groß aufbauen. Wir können einfach das verbessern, was wir schon haben und ein größeres und schöneres Spiel machen.
Die Editoren waren die gleichen, da habe ich nicht mehr viel dran geändert. Bei Amberstar habe ich ja auch viel Zeit in die Programmierung der Editoren und so gesteckt, aber bei Amber Moon war ich an und für sich nur noch im Spieldesign-Prozess.
Die Herren. Naja, weil es ging, ne? Schon an Emberstar hat ja ein Teil des Talion-Teams mitgewirkt. Hier verstärkt sich das noch. Am deutlichsten wird das beim Waldmond, dessen gesamtes Design übernimmt jetzt Erik Simon, der ja noch bei Emberstar nur eine ganz kleine Rolle gespielt hat, weil, wir erinnern uns, er noch mit Dragonflight, seinem anderen Rollenspiel, beschäftigt war. Laut Carsten konnte Erik dort dann machen, was er wollte. Die Vorgabe war nur, dass die Heldengruppe am Ende einen bestimmten Gegenstand finden musste, den gelben Navigationsstein, mit dem das Raumschiff dann weiterfliegen kann. Und solange das erfüllt war, war Carsten, der ansonsten so ein bisschen die Vision für das Spiel im Kopf hatte, egal was da passiert. Laut Carsten gab es auch keinen ganz großen Masterplan für die Amber-Serie. Er ist einfach so eine Art Universal-Nerd, würde ich sagen. Er hat alles in sich aufgesogen, was es an Rollenspielen gab, japanische Importe in Originalsprache auf Konsolen gespielt und vor und während der Entwicklung von Ember Moon halt alle möglichen Quellen aufgenommen. Und was ihm gefiel, das fand den Weg in die beiden Spiele. Das Spiel ist also sehr stark geprägt, würde ich sagen, durch Carstens Geschmack. Sein Fokus lag auf den Editoren. Er hatte zwar Ideen für die Welt, hat aber auch gerne andere Leute mitmachen lassen und beteiligt. Ja, zum Beispiel die Vorgeschichte von Emberstar, die hat er dann Juri gemacht. Oder Teile der Spielwelt von Embermoon, wie den Mond, an Erik abgetreten. Ohne dass da er da große Kontrolle ausgeübt hat, glaube ich, oder denen da reingeredet hat. Die haben dann einfach ihren Take auf diese Welt gefunden. Vielleicht hat die Amberwelt deswegen was von einem Flickenteppich, da kommt halt schon vieles zusammen, ist auch von der Tonalität her ein ganz bisschen unterschiedlich, manchmal ist es sehr humorig und manchmal nicht. Es gibt eine übergreifende Mythologie, die ist jetzt nicht so super ausgefeilt, aber es gibt ein Pantheon und schon durchaus so einen Ansatz eines Weltkonzeptes, aber es ist nicht eine Welt, die so eine ganz starke, auf ein Thema gebaute, große innere Kohärenz hat, wie die Ultima-Welt. Das schadet der Welt nicht notwendig. Ja, es gibt dafür viele Aspekte, die einem anderswo bekannt vorkommen und in die man sich gut einfinden kann. Aber es ist nicht so ein ganz großer, übergreifender, Herr der Ringe-artiger, mythologischer Weltenbau. Das alles wirkt ein bisschen modular. Und das passt auch zu dem Ansatz mit Carstens Editoren, dass es halt einfach viele Leute gibt, die da mitmachen, auf diese Editoren setzen können und dann, dass da so kleine Vignetten entstehen, regionale Stories und so weiter. Naja, trotz des größeren Umfangs beschreiben Carsten, Erik und Juri die Entwicklung von Ember Moon als entspannter als bei Emberstar. Am Ende hätten sie sogar noch Zeit gehabt für Polish und ein paar kleine Gags. Zum Beispiel den psychedelischen Farbeffekt beim Essen eines Pilzes. Während Ember Moon nun entsteht, über den Zeitraum von anderthalb Jahren, von Anfang 92 bis Herbst 93, sind drumherum bei Talion die Zeichen der Krise unübersehbar. Der Firma geht das Geld aus. Erik Simon beschreibt ihre beiden Amiga-Vorzeigetitel, die in dieser Zeit entstehen, als so eine Art letzter Angriff, ja, das letzte Hurra, die letzten Karten, auf die jetzt alles gesetzt wird.
In der gleichen Zeit haben wir, Lionheart gemacht. Und diese beiden Spiele haben wir mit dem Bewusstsein gemacht, okay, wir geben jetzt alles. Wir wissen, dass die Plattform runterrauscht. Wir wissen, dass uns das Geld ausgeht. Wir probieren es einfach mit einer für die damalige Zeit überragenden Qualität, was es, glaube ich, bei beiden Spielen gelungen ist. Und das geht entweder gut oder es geht nicht gut. Und wenn es nicht gut geht, naja, wir wissen, was dann passiert. Es war halt nicht so, dass das irgendwie aus dem heiteren Himmel passiert wäre, sondern wir haben alles gegeben und war okay. Hat nicht funktioniert. Auf geht's zu neuen Abenteuern, ja. Etwas übertrieben formuliert. Natürlich waren wir traurig, als feststand, dass uns das Geld ausgeht und dass es Talion nicht mehr geben wird. Aber durch die, wenn ich mich recht erinnere, doch recht offene Kommunikation zu den meisten Teammitgliedern konnten sich alle entsprechend vorbereiten. Und einige haben sich entschlossen, was anderes zu machen. So wie Carsten, so wie Monika und andere. Und andere haben sich entschlossen, weiter Spiele zu machen. Und es war natürlich nicht lustig, aber es war nicht mit einem Mordsdrama verbunden.
Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
Ich war ja schon sogar vorher weg. Ich hatte ein Angebot, was völlig anderes zu machen, was ich dann ein paar Jahre aufgemacht habe. Hab während ich da schon gearbeitet, war auch in einem Job in Gütersloh, noch Beta-Tests natürlich für Ember Moon gemacht. Noch öfters im Büro gewesen und Zeit darin investiert. Ich glaube, ich habe noch Geld gekriegt, indem ich kistenweise Airbus-Originale gekriegt habe, die ich dann weiter verhökert habe oder sowas für meine Arbeit, die ich noch zusätzlich geliefert habe. Ja, aber ich bin froh, dass wir damit relativ guten Abschluss gefunden haben.
Nach dem Release von Ember Moon war es dann für Talion so abrupt vorbei, dass die geplanten Portierungen des Spiels, das hätte nämlich auch für den ST und für den PC kommen sollen, gar nicht mehr erst angefangen wurden. Man erkennt das noch ganz gut, dass die hätten kommen sollen, weil im Handbuch die entsprechenden Passagen noch drin sind. Da stehen die Installationsanweisungen auch für die ST-Version und die PC-Version drin. Aber wie gesagt, die gab es dann nicht mehr. Das deutsche Talion-Team macht als quasi letzte Amtshandlung aber noch die englische Amiga-Fassung von Ember Moon fertig. Talion hat damals eine Dependance in England und da wird die englische Version hingeschickt. Aber hier in Deutschland schilderten uns die Jungs, haben sie schon überhaupt nicht mehr mitbekommen, ob da drüben dann noch irgendwas damit gemacht wurde, ob das überhaupt noch auf den Markt kam. Und die Antwort lautet nein. Es gibt zwar aus dem Frühjahr 1995, also mehr als ein Jahr nach dem Release der deutschen Version, noch Tests in der englischen Presse. Also die müssen dann da offensichtlich noch bemustert worden sein. Aber das Spiel kam in England nicht offiziell raus, also zumindest nicht in die Läden. Die englische Fassung existiert aber, also die findet man heutzutage im Internet. Aber wie gesagt, sie wurde nicht offiziell verkauft. Und die Geschichte der Ember-Reihe ist damit auch vorbei, obwohl es eigentlich als Trilogie gedacht war und auch Talion das zwischenzeitlich immer wieder kommuniziert hat, dass das drei Spiele werden. Aber von Teil 3 existiert nicht viel mehr als der Name, sagt Carsten Küpper.
Ich hatte als Titel Ember Worlds, weil wir ja schon jetzt mit Welden diesen Charakter aus einem ganz anderen Universum bei uns reingekriegt haben und Dragonflight spielte ja auch in einem anderen Universum. Aber so richtig ausgearbeitet war da noch gar nichts. Als mir klar wurde, dass da nichts mehr passiert, habe ich mir da auch keine weiteren Gedanken drüber gemacht.
Was hingegen weiterlebt, sind Carstens Editoren. Die nimmt das verbliebene Team um Erik und Juri mit rüber zu Blue Byte, wohin sie und ein Teil des Teams nach dem Talion-Zusammenbruch wechseln und als erstes ein Rollenspiel machen, nämlich das, was sie gerade gewohnt sind. Ja, das nutzen gerade ihre Fähigkeiten und die Technologie, die sie gerade haben, und machen einen geistigen Nachfolger zu Ember Moon. Also nicht den dritten Teil der Ember-Trilogie, sondern eine neue Welt, aber ein Spiel, das eindeutig in der Historie von Ember Star und Ember Moon steht. Das ist nämlich Albion, dem haben wir bereits eine Folge gewidmet. Die Entwicklung wird auf dem Amiga begonnen, wechselt aber im Laufe der Zeit rüber auf den PC, weil das ja nun die Plattform ist, auf der es dann erscheinen muss, wenn es kommerziellen Erfolg haben soll. Und wie schon bei Ember Moon gilt das für das ganze Spiel, aber nicht für die Editoren, auf denen es gebaut wird. Die laufen nämlich immer noch in GFA Basic auf dem Atari ST, wie Juri Hornemann in seinem Blog verraten hat. Dazu brauchten sie dann Hardware-ST-Emulatoren, um das noch benutzen zu können.
Bizarr. Tja, dann so werden Ember Star und Ember Moon dann letztendlich von genau dem überlebt, mit dem sie auch begonnen haben. Nämlich Carsten Küpers Rollenspieleditoren. Das ist die Basis von dieser ganzen Geschichte. Und um dann nochmal einen Schwenk zu machen auf den technischen Aspekt von Ember Moon, was ja jetzt das Sahnestückchen ist, das Vorzeigespiel auf dem Amiga. Albion nimmt das alles mit, macht es noch ein bisschen schöner und besser und so weiter. Aber wenn wir jetzt hier von Ember Moon sprechen, bin ja einigermaßen harsch mit dem Spiel ins Gericht gegangen, jetzt vorher, was das Inhaltliche angeht, aus meiner subjektiven Perspektive, aber eine genauso subjektive Würdigung, die ich von ganzem Herzen geben möchte, ist für die technische Leistung und vor allem auch die optische Darstellung des Spiels. Ich finde nämlich, dass es da wirklich glänzen kann. Ich mag die Tatsache, dass das so ein durchdachtes Interface hat, dass es wirklich gut und angenehm zu bedienen ist, die Amiga-Maus schön benutzt, dass es so schöne Komfortfunktionen hat, wie das von dir schon erwähnte Quick-Travel-System in den Städten, sehr angenehm, die Automap ist toll, es hat dieses mitwachsende Interface, es hat eine grundsätzliche Persistenz der ganzen Spielwelt, alle Gegner, die du besiegt hast, sind weg, alle Gegenstände sind dort, wo du sie hast liegen lassen und so weiter, auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Es hat diese Komplexität seiner Engines mit den unterschiedlichsten Perspektiven, aber alle sind in sich stimmig und schön designt. Und es hat diesen Detailreichtum in seiner Darstellung. Ich finde, wenn man die drei Spiele Ember Star, Ember Moon und Albion nebeneinander legt, dann ist das frappierend, was für Sprünge in der grafischen Qualität das Talion-Team macht in dieser Zeit. Also Ember Moon sieht so viel besser aus als Ember Star und Albion setzt dann nochmal eins drauf. Aber schon Ember Moon ist also ein wirklich stimmiges Spiel in der grafischen Darstellung. Also du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, in den 3D Ansichten, egal ob das jetzt eine Stadt ist oder ein Dungeon, sind echt viele Sprites drin, die der Illustration dienen. Da stehen dann Säulen rum, Fackeln hängen an den Wänden, Fässer. Es gibt zum Beispiel im Keller der Banditen eine Folterkammer und dann ist da ein Richtblock, an der Wand sind Skelette angekettet, ein Waffenständer, Käfige, Kohlebecken. In Höhlen findet man Fledermäuse, die an den Decken hängen, die flattern mit den Flügeln, am Boden liegen Skelette rum, die Krypta hat Buntglasfenster und so weiter. Es ist prächtig, dieser Detailreichtum. Und es gibt auch viele verschiedene von diesen Szenarien. Und man ist nicht ständig im gleichen Steinkerker, sondern da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen davon. Es hat sogar durchsichtige Texturen stellenweise. Auf dem letzten Mond auf Morag, da gibt es dann Dungeons mit Gittertüren und da kannst du durchgucken und siehst, welche Monster da dahinter stehen. Also es sind lauter so Kleinigkeiten, aber das ist super hübsch gestaltet. Und in den Kämpfen, auch wenn wir vorhin gesagt haben, die Animationen sind leider ein bisschen langsam, aber sie sind auch echt schick. Die Monster sind schön gestaltet, sie sind imposant, sie skalieren sehr schön und sie haben diese flüssigen, tollen, gerade die Angriffsanimationen, teilweise auch Todesanimationen. Das stammt überwiegend von Thorsten Mutschall, die Monstergrafiken, aber auch Monika Krawinkel und Erik Simon haben stark an der Grafik mitgearbeitet und von denen muss man nochmal einen Hut ziehen vor der Leistung der Pixelkünstler, weil Amber Moon ist ein wirklich schönes Spiel.
Ich habe ja ganz eingangs gesagt, mit den Schwächen und Stärken von 2D- und 3D-Darstellungen in solchen Spielen. Und Amber Moon weiß natürlich darum, dass man diese 3D-Welten nicht so bevölkern kann, wie man das mit 2D-Welten tut. Aber man muss anerkennen, dass sie es immerhin versuchen, soweit es geht. Ja. Zum Beispiel da, wo Figuren wohnen, das gibt es manchmal, Figuren, die in Dungeons wohnen, da steht fast immer auch ein Bett dann im Dungeon, so, damit sie einen Rückzugsraum haben, wo sie sich hinlegen können, wenn gerade nicht gespielt wird. Total nett. Und gleich im ersten Dungeon ist so ein spektakulärer Effekt, den ich auch echt noch nicht oft gesehen habe in Spielen dieser Zeit. Da läuft eine Spinne an der Decke lang. Das ist exakt dasselbe Modell, das dir später auf dem Boden begegnet als Gegner, aber die läuft an der Decke lang und die tut dir gar nichts, die ist nur so da. Ich bin da richtig angehalten und gesagt, die Spinne will was von mir, das ist bestimmt ein Gegner irgendwie, weil man es nicht gewohnt ist, dass solche animierten Objekte im Dungeon rumlaufen, dass die fluff sind zu der Zeit, dass die einfach nur Deko sind. Das war ein voll schöner Moment damit. Ich habe das mit meiner Tochter gespielt, habe es ja schon gesagt, die hat dann bei weiten Strecken zugeguckt und gleich erstmal I gerufen, als die Spinne kam. Das war ein voll guter Moment für uns. Keine Angst, mein Kind, das ist nur ein Spiel. I, eine Spinne, super.
Ja, also sie haben da gerade, was das Optische, die Perspektiven angeht, gute Entscheidungen getroffen. Man kann sich ja fragen, wenn ihr die Städte in 3D baut, liebe Talion-Leute, und dann gehe ich in der Stadt in ein Gebäude rein, in eine Taverne zum Beispiel, und dann ist das auf einmal wieder eine 2D-Darstellung, warum das nicht bruchlos machen? Aber warum sie das nicht gemacht haben, erkennt man ganz gut an der einen Stelle, wo es passiert, nämlich in der Hauptstadt New Lake. Da sind die Gebäude oder einige davon zumindest, der Palast zum Beispiel des Barons, ist dann auch in 3D gestaltet. Und da sieht man, wie detailarm dann das im Vergleich ist. Du hast schon zu Recht gesagt, da steht halt auch mal ein Bett drin und Kerzenständer und irgendwie sowas, also ein paar Einrichtungsgegenstände. Aber es sind halt im Endeffekt riesengroße leere Hallen, die dann auch noch so gedrungen wirken, weil halt die Decke so niedrig ist. Und im Vergleich dazu sind die 2D-Darstellungen aber detailreich. Viele Gegenstände, Stühle, Deko, alles, was halt zu so einer Einrichtung dazugehört, das war zu diesem Zeitpunkt in der 2D besser machbar. Und deswegen ist es eine ganz gute Entscheidung für die Atmosphäre des Spiels, immer da, wo es auf Detailreichtum ankommt, die 2D-Grafik zu wählen und da, wo es eher dann auf Atmosphäre und Immersion ankommt, da dann auf 3D zu gehen.
Es hat übrigens eine ganz lustige Sache, die auch echt kein anderes Spiel macht, die ich kenne. Wenn du durch diese 2D-Räume gehst und da ist ein Stuhl in deinem Weg, dann setzt sich der Charakter beim Laufen da automatisch drauf. Und das ist echt ein lustiger Effekt.
Das ist ein Ultima genauso.
Gut, das ist wahrscheinlich von Ultima, genau.
Die Antwort auf alles.
Aber ich finde, also das sieht man nicht so oft. Und das Spiel nutzt das dann halt für noch so kleine Gags. An einer Stelle in dem Haus vom Hexenmeister setzt dich da drauf und dann spricht dich der Stuhl an und sagt, hier, setz dich nicht auf mich. Was soll denn das? Ja? Schieb mich mal bitte zurück. Oder es hat auch für eine größere Verwirrung gesorgt, weil in der allerersten halben Stunde des Spiels konnte ich das Spiel noch nicht so ganz entziffern. Man muss sich einmal so ein bisschen an neue Spiele gewöhnen. Und dann bin ich bei meinem Opa am Bett lang gegangen und dann legt sich meine Figur automatisch ins Bett, wenn ich da lang gehe. Genau wie sie sich automatisch auf den Stuhl setzt, wenn ich da dran vorbeigehe. Und dann habe ich mich sozusagen auf meinen Opa gelegt. Und dann,
das sollte eigentlich nicht gehen. Aber.
Ja, das ist einfach ein Fehler, glaube ich. Aber das geht, glaube ich, immer, auch wenn da jemand drin liegt, auch in anderen Teilen des Spiels. Und dann habe ich gedacht, da wäre niemand drin. Da habe ich erstmal meinen Opa gesucht die ganze Zeit, weil der kann ja nicht in dem Bett liegen, wo ich drin lag.
Na gut, und dann haben wir natürlich noch eine letzte Sache zu würdigen. Du willst ja immer darauf hinaus, wo Amber Moon eigen ist. Das ist mal ein Aspekt, wo es wirklich eigen ist, nämlich bei Sound und Musik. Amber Moon hat schöne Musik von Matthias Steinwachs geschrieben, verschiedene Melodien, die einem so begleiten durch das Spiel. Wir können mal reinhören beispielhaft in eine, die mir sehr gut gefällt, eine sehr stimmungsvolle Musik, die man das erste Mal hört, wenn man die Krypta betritt, einen Ort, der von Untoten heimgesucht wird. Das klingt so. Ja, und diese Musik, wie gesagt, begleitet einen durch das Spiel, muss sie auch, denn ansonsten begleitet einen da keins. Amber Moon ist nämlich seltsamerweise ein Spiel völlig ohne Soundeffekte.
Ja, das ist ein bisschen irritierend. Wir haben da auch kurz mit den Entwicklern drüber gesprochen, aber die haben auch einfach nur konstatiert, dass das halt so ist und dass es auch so funktioniert.
Ja, die fanden das okay.
Ich finde das schon ziemlich ein Nachteil, auch gerade im Vergleich mit anderen Spielen zu der Zeit. Also Lands of Lore kommt ja auch zu der Zeit, das hat ja Sprachausgabe und die Ultima-Spiele haben Sprachausgabe an manchen Stellen und so. Also da fehlt dem Spiel schon was. Also Sprachausgabe ist nicht nötig, aber gerade also Kampfgeräusche, Schlaggeräusche ist ja auch Feedback, so Treffergeräusche und so. Das Spiel bemüht sich, gerade im Kampf mit dem optischen Feedback, da macht das schon einiges, aber das Audio-Feedback fehlt ein bisschen.
Ja, auch für die Stimmung fehlt es. Wir haben ja den Vergleich mit dem Nachfolgespiel Albion, dass das alles dann hat. Das hat zum Beispiel eine reiche Soundkulisse auch schlichtweg bei der Erkundung von der Landschaft. Welche Rauschen, Vögel zwitschern und solche Geschichten. Wir können uns mal kurz anhören. So klingt Albion. Und allein, wenn man das schon hört, hat man eine Vorstellung davon, wie das da wohl aussieht und hat ein Gefühl davon, dass das eine interessante Umgebung ist, die man da vielleicht erkunden kann. Das ist schon ein bisschen schade, dass das bei Amber Moon fehlt.
Dafür ist aber die Musik in der Tat fast durchgängig sehr gut. Es hat relativ viele Stücke, also auch ordentlich Abwechslung. Es hat natürlich eine Kampfmusik und eine Stadtmusik. Also jede Stadt hat auch eine eigene Musik. Und dann hat der Palast noch eine Musik. Also die meisten Gebiete, in die du gehst, haben jeweils eine eigene Musik, die auch genau dann spielt. Also du kannst an der Musik hören, wo du gerade bist. Also mir ist das echt die erste Spielstunde gar nicht aufgefallen, dass der Sound fehlt und dann erst so richtig, als mehr Kämpfe kamen und so, habe ich gedacht, hier ist doch irgendwas nicht in Ordnung und hier könnte es noch ein bisschen zulegen. Also insgesamt finde ich in der Wertung Sound und Musik kann es logischerweise keine volle Wertung kriegen, weil der Sound fehlt, aber schöne Musik hat's schon.
Genau. Okay, so jetzt sind wir, glaube ich, mit unserer Beschreibung von Amber Moon und seiner Entstehungsgeschichte am Ende und auch mit unserem Streit darum, wie das Spiel denn jetzt eigentlich zu beurteilen ist. Mir fehlt, das sage ich ganz ehrlich, der Zugang, die Perspektive aus der damaligen Zeit, weil ich ja, wie man weiß, kein Amiga-Spieler war und deswegen das Spiel zu seiner Zeit an mir vorbeigegangen ist. Deswegen war es für mich sehr bereichernd, von dir zu hören, was die Faszination des Spieles für dich ausmacht, weil ich schon davon ausgehe, dass das auch beschreibt, was die Faszination der Zeit angeht. Ich würde aber auch mal noch spekulativ hinzufügen und du kannst es dann gerne bejahen oder verneinen, dass es durchaus eine technische Faszination auch ein Aspekt gab, einfach auf dem Amiga ein so hübsches Pixel-Art-Spiel zu sehen. Pixel-Art meine ich jetzt auch gerade in der 3D-Darstellung. Die Texturierung ist ja da das ausschlaggebende Neue. Und dass es aber, glaube ich, seine Wirkung schon auch spezifisch auf dieser Plattform entfaltet hat, weil es halt nicht nur ein Rollenspiel ist, sondern ein Amiga-Rollenspiel und dort in diesem Ökosystem auch nochmal einen anderen Stellenwert hat, weil es auch in einem anderen, ja, in einer anderen Vergleichsgruppe sozusagen da hineingeboren wurde, als wenn es jetzt zum Beispiel ein PC-Spiel gewesen wäre.
Also, dass natürlich ein großer Teil der Wirkung daher kommt, dass es auf seiner Plattform nahezu konkurrenzlos ist, das hat natürlich wirklich damit zu tun, das ist schon klar. Auf dem PC ist zu der Zeit wahnsinnig viel Bewegung. Da kommt ein Hit nach dem nächsten. Wir haben sie schon fast alle genannt. Ultima Underworld, Lands of Lore, Ultima 6 und 7 kurz vorher, Might and Magic 4 und 5, Betrayal at Krondor hat ja auch eine rudimentäre 3D-Engine und so. Da ist einiges los, aber der Amiga vollzieht diese Sachen nicht nach. Vor allen Dingen diesen Weg zur 3D, der ist auf dem Amiga nicht so stark. Kurz vorher kommt noch Black Crypt von Raven Software. Das ist eher so ein Take auf die Dungeon Master-artigen. Aber an den großen Rollenspielen fehlt es ein bisschen auf dem Amiga. Und dann kommt dieses Spiel hier und hat auch noch diesen starken technischen Aspekt, den man auf dem Amiga nicht für möglich gehalten hat. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ich habe damals ja vornehmlich auf dem Amiga gespielt. Ich bin ja erst 93 so richtig auf den PC gegangen. Ich fand das aber auch einen angenehmen Rückgriff auf die Ultima-artigen. Mir hat immer bei den Serien wie Wizardry oder Might and Magic hat mir immer diese 2D-Perspektive gefehlt, weil die mir die Welt nahbarer macht. In Ember Moon habe ich einfach ein stärkeres Gefühl von der Erforschung einer Welt.
Kann ich nachvollziehen, das ist das Gleiche, was ich bei Ultima 7 hatte oder auch bei Ultima 6 vorher oder Ultima 5 oder 4. Das waren alles Spiele, wo man diese Kohärenz einer Welt und eines Weltenbaus hat. Wie gesagt, für mich hat sich das bei Ember Moon jetzt nicht eingestellt, aber das mag auch einfach der Blick sein von jemandem, der 30 Jahre zu spät zu diesem Spiel kommt. Seine Bedeutung möchte ich ihm nicht absprechen, seine technische Brillanz und seine grafische Opulenz auch nicht. Das sind wirklich sehr schöne Sachen. Ich würde für mich die Frage, muss man das heutzutage nochmal spielen, eher mit Nein beantworten. Es tut aber auch nicht weh, wenn man das macht, um diese Erfahrung zu machen. Ich finde das ein interessantes Lehrstück, gerade weil es so systemisch ist und auf diesen Editor-Systemen basiert. Und aus meiner Perspektive ist es eher ein Lehrstück dafür, wie dann das, was da Gutes daraus entsteht, eher durch Zufall entsteht, als meine Einschätzung, und nicht so sehr, weil es im Design angelegt wäre. Aber das muss dem Genuss ja keinen Abbruch tun.
Ich finde das fast bei allen Rollenspielen, also gerade dieser Zeit, aber auch noch durch die 90er durch, dass die fast alle nicht uneingeschränkt empfehlenswert sind fürs Durchspielen, weil die meisten Rollenspiele, selbst sogar noch das von uns so hoch gelobte Baldur's Gate 2 viel später, werden zum Ende hin grindig. Da ist auch Ember Moon nicht ganz frei von.
Der dritte Mond ist ein reiner Dungeon Grind und ziemlich anstrengend.
Ja, das braucht man nicht mehr so, aber ich finde dieses Spiel, wie du es ja auch ein bisschen gesagt hast, so 10-12 Stunden zu spielen, sich mal in diese Stimmung reinzubegeben und sich diesen Eigenarten auszusetzen, weil das ist schon wirklich ein Spiel, das nicht so ist wie die meisten PC-Rollenspiele zu der Zeit. Und durch diesen ganz eigenen Look und diesen eigenen Mix und die schöne Musik und so, also für mich hat das voll vom Weltengefühl her funktioniert, besser als die 3D-Spiele, die zur gleichen Zeit kamen.
Ja, sehr schön. Also selten hatten wir eine Folge, wo es so klar ein Team Lott und ein Team Schmidt gab. Dementsprechend beenden wir hier mit unsere jeweiligen Plädoyers und Beurteilungen dieses Spiels. Ihr habt euch das gewünscht, das Ember Moon. Sagt ihr mal bitte, in welchem Team ihr seid. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft bei denjenigen, die es gewünscht haben. Aber bin natürlich trotzdem gespannt, was ihr dazu sagt. Meldet euch gerne bei uns auf der Webseite, im Forum vor allen Dingen. Das ist unsere Plattform für Diskussionen, aber gerne auch in Discord zum Beispiel. Und wir, Gunnar, denke ich, werden nochmal zusammenfinden, weil wir wieder genügend Material noch übrig haben, um noch eine Anekdotenfolge nachzuschieben für Unterstützer.
Genau, das werden wir tun. Und es wird auch das relativ lange, ausführliche Interview mit den drei Entwicklern, wird es auch noch separat geben.
Ganz genau.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören bis hierher und wünschen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.